Herzlich willkommen zu Tischlein deck dich Nummer 118. Ich bin Simon am Mikrofon, am Start hier, am Anfang meines Podcasts und erhebe schon wieder die Stimme, um mich zu erheben, vor allem über diese anderen Podcaster, die ich bis gerade eben noch im Ohr hatte oder hörte und auch gestern Abend, die mir schon wieder so zusetzten mit ihren Thesen. Aber genau deshalb möchte ich hier kurz das größere Bild meiner Podcast-Strategie zeichnen und hier ganz klar zugeben, dass ich diese Auseinandersetzung, diesen Kampf, in den ich damit Folge 110 geworfen habe, noch nicht so leicht, so schnell beenden kann. Heute werden wir zur Beendigung zumindest des Kommentars dieser einen Folge aus dem Mai-Salon kommen, aber auch das wird mir viel Kraft und polemische Energie abverlangen. Energie zur scharfen Polemisierung. Und ja, es geht um Menschenrechte, um diese Frage, wie ich es ausdrückte, für manche ist es extrem schwierig zu verstehen, dass die Macht, die den Universalismus vertritt, materialistisch gesehen, marxistisch meinetwegen, ist China und die Macht, die die Barbarei vertritt, sind die USA und natürlich in weiterem Sinne auch wir, wobei ich ja betone, die Widersprüche hierzulande sind abgeschwächt zum Glück, aber prinzipiell sind wir an genau dieses größte, potenteste Imperialismus-System angegliedert, neben dem andere Staatengebilde wie China oder Russland dann eben nicht mehr als imperialistisch zu bezeichnen sind, sondern sich dagegen im Kampf, in einem Kampf auf Leben und Tod wahrscheinlich sogar befinden und einfach ihre Nationen, ihre Staaten erstmal so erhalten wollen und da schauen müssen, dass sie überhaupt noch weiter existieren können und nicht vom Westen niedergewalzt werden, so wie eben Länder wie Argentinien niedergewalzt werden, weil sie sich keine stabile sozialistische Ideologie und Herrschaftsstruktur zulegen können, sondern den Weltenläufen des Liberalismus ausgeliefert sind, also des Stärkeren, der ökonomischen Übermannung, der Weltordnung, die, wie es bei Grund hieß, durch ständige Drohungen aufrechterhalten wird. Gerade die Militärbasen der USA weltweit und ständige Drohungen, das Droharsenal der NATO wird aufgefahren, aber auch sonstige ökonomische Drohungen natürlich. Und da ist es also grundwichtig, den Spieß umzudrehen, wie China zu sein. Wir haben hier so viele seltene Erden, das ist wichtig für die Welttechnologie. Klein Taiwan, da ist noch die ganze Chip-Produktion, das wäre ein wichtiges Druckmittel, wenn man das in die Hand bekommen würde, aber auch ohne hat China schon viele Druckmittel, gerade mit diesen seltenen Erden oder diesen Rohstoffen für die Elektronikproduktion und Russland dann natürlich die Energie. Wenn man das zusammenfügen könnte, dann könnte da was sehr Schönes rauskommen. Nur es ist leider nicht so leicht aus meiner Sicht und ich bin auch da eher pessimistisch und sage, das ist leider jetzt der Stand, dass wir zu dieser Transformation in Richtung des Multipolarismus sehr schwer kommen werden, wie es bei Matthias Bröckers immer wieder heißt. Okay. Ich habe hier noch was vergessen. Wir müssen uns heute wirklich nur dieser einen Folge widmen. Und ich sage ja also circa bis zur Folge 125 oder so bis dahin sollte dieser Krieg gegen die anderen Podcaster dann gewonnen sein. Oder wir werden schauen, ob wir zu einem Waffenstillstand. Und ja, es sind bellizistische Zeiten, da will ich also auch nicht so albern pazifistisch tun, wie es da in dem anderen Podcast heißt, sondern jetzt muss man sich halt wirklich bekennen, auf welcher Seite man steht. Und die beiden tun das ja auch sehr gut und sehr offenherzig, dass sie auf der Seite des Westens stehen. Aber ja. Und hier ist mein Punkt. Matthias Bröckers, den ich sehr schätze und dessen Ukraine-Buch ich nochmal aufgreifen wollte, aber heute nicht kann. Er sieht auf diese gegenwärtigen geopolitischen Bewegungen eher zu optimistisch, sage ich, dass er sich davon viel verspricht, dieser Umbau zum Multipolarismus, der multipolaren Weltordnung. Und ich sage, wahrscheinlich wird es aber so sein, dass auch in 100 Jahren die USA noch stärker sein werden. Oder sagen wir mal zumindest in 50 Jahren. Und wenn es also nicht zu dieser Situation kommt, die ich da hoffnungsvoll aufzeigte, der mögliche Bürgerkrieg, vor allem in den USA, aber auch hierzulande, eben wünschenswert. Aber wenn es nicht dazu kommt, dann wird man vielleicht weiter in dieser Machtposition bleiben, die anderen Länder weiter auspressen zu können. Es ist nur die Frage, ob diese ideologische Hörigkeit wirklich so Bestand hat, des globalen Südens, wie ich es eben ganz krass wahrnehme, in Argentinien vor allem immer wieder wahrgenommen habe, dieser Glaube an das Übermenschentum des Westens, dass die wirklich die richtigen Prinzipien haben und man nur so sein müsste wie da. Wenn man das zurückdrängen kann in diesen Ländern, dann kann es vielleicht wirtschaftlichen Aufschwung geben in der Allianz mit China und Russland. Nur ich bin da eben pessimistischer und sehe das nicht so wie Matthias Bröckers, dass ich sage, das würde jetzt schon von allein in diese Richtung laufen und das sei jetzt ausgemacht, sondern da sind auch schwere strategische Defizite ganz klar bei Russland, bei der russischen und der chinesischen Regierung auszumachen. Und es ist aber auch gar nicht klar, worauf diese Strategie hinausläuft und vor allem, was die chinesische Covid-Strategie noch damit zu tun hat, wie plausibel meine Erklärung aus Folge 100 ist, dass die sich auch einbettet in die größere Gesamtstrategie, sich vom Westen abzukoppeln. Und vielleicht auch deshalb es jetzt immer wieder diese Engpässe gab bei den Bauteilen für die Autoindustrie hierzulande, dass China da vielleicht bewusst die Muskeln spielen lässt und zeigt, wie man auf sie angewiesen ist. Ich weiß es nicht, aber ich sag, so durchdacht ist das alles noch nicht. Und wichtig wäre aber klar zu machen, es wäre wünschenswert, China würde das schaffen, einen eigenen starken Wirtschaftsblock aufzubauen mit den BRICS-Staaten, mit anderen Staaten wie Saudi-Arabien, die jetzt beitreten wollen zu den BRICS. Argentinien wollte sowieso schon vor einem halben Jahr, wobei das dann eher symbolisch ist, wirtschaftlich Argentinien völlig am Boden liegt, keinerlei Gewinn für die BRICS-Staaten sein würde, aber gut, auch den anderen Ländern geht es ja oft sehr schlecht wirtschaftlich, die schon Mitglied der BRICS sind. Aber hier könnten viele dazukommen, eben wo es enormes Wachstumspotenzial gibt mit unserer jungen Bevölkerung. Wie Steffen meinte, in Nigeria ist das Durchschnittsalter bei 14 Jahren. Aber ja, das sehe ich eben so, dass es sehr wünschenswert ist und dass man vor allem jetzt aus dem Westen diesen neuen Machtblock und diesen bisher abgehängten Ländern Unterstützung zukommen lassen muss und sie ideologisch darin bestärken muss, zu sagen, ja, es ist richtig, euch vom Westen abzuwenden und ganz klar zu sagen, lieber verbinden wir uns noch mit Russland und glauben einfach mal, dass das alles eine Richtigkeit hat, was sie da machen in der Ukraine. Wissen wir auch nicht, können wir auch nicht genau beurteilen, auch ich ja nicht. Aber zumindest ist es plausibler, einer solchen Macht sich anzuvertrauen, die ganz klar nicht so eine brutale militärische Gewalt entfesselt, wenn wir die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte betrachten, wie die westlichen Staaten. Das ist ganz logisch und ganz richtig, hier auf einen feindschaftlichen Kurs gegen den Westen zu gehen und vielleicht sogar, wie ich sagte, sogar schon präemptiv diesen Schlag auszuführen, wie es ja bei Israel auch geschah. Dazu wollte ich auch nochmal kommen zu Israel, aber auch da ist es ja so, dieser Sechstagekrieg, die ganzen arabischen Führer damals mit dem Ägypter und so weiter, haben so aufgerüstet schon rhetorisch gegen Israel den Krieg irgendwie beschworen und da ist es dann auch irgendwo legitim zu sagen, ja, also die zeigen ja hier mit Worten und Taten hier irgendwie, dass sie militärisch sich positionieren, eine Einheit von gegen Israel, da ist es besser vielleicht einen Präemptivschlag auszuführen und so auch mit China mittlerweile nicht auf Taiwan bezogen, sondern generell gegen den Westen bezogen, dass man China über die letzten Jahrhunderte einkesseln wollte, speziell nach der Revolution durch Mao, weiter unterdrücken und unterjochen wollte und diese Hungertotenlisten gab, die ich erwähnte, die dann aufs Konto von Mao geschrieben werden, von der erbärmlichen bürgerlichen Geschichtsschreibung, die ja aber genauso aufs Konto der USA gehen, die da diese Blockade gegen China verhängten. Und so ist es immer weiter gegangen, natürlich, diese ökonomische Gewalt, sodass nun vielleicht der Zeitpunkt gekommen ist, zum Präemptivschlag überzugehen und zu sagen, der Westen muss ja irgendwann angreifen. Seine innere Logik, das politische System, das er sich gegeben hat, ist so ausgerichtet, dass die Rüstungsindustrie da immer weiter ihre Profite einfahren will, der Deep State sich weiter festkrallt in der politischen Verwaltung und einfach irgendwann der Krieg im Äußeren notwendig wird. Es kommen weitere Wirtschaftskrisen auf den Westen zu, wie wir sehen, wie das schon diese globalen Südländer beutelt. Und jetzt die nördlichen Länder noch nicht so, aber was ist, wenn wieder so eine Krise kommt wie 2008? Dann kommen auch deutlich rechtsradikalere Politiker an die Macht, Faschisten wie Bolsonaro oder auch Trump, und noch deutlich aggressivere Kurse werden dann in der Außenpolitik eingeschlagen. Das kann man sich leicht ausrechnen, eins und eins zusammenzählen, dass es dann gegen China oder andere Staaten geht und es jetzt besser ist, sich da darauf schon einzustimmen und sich vom Westen abzukoppeln. Aber worauf ich noch kurz kommen will, ich muss jetzt ein Lied spielen, weil ich auch schon so ein bisschen heiß gelaufen bin durch die ganze Vorbereitung und mich runterkühlen muss, durch ein melodisches, gemütliches Liedchen. Materialistisch, darauf wollte ich kommen, genau. Für manche ist es so schwer zu verstehen, obwohl sie Marxisten sind wie Wolfgang. Und was ich auch anbringen will hier, wie Wolfgangs Marxismus da immer wieder unterdrückt wird. Ich lese da, was mir jetzt klar wurde, bei Stefans Haltung generell ans Podcast geht er so ran, so ein bisschen mackerhaft, was ja auch nicht schlimm ist, wie ich meinte, ich will auch so männlich sein. Aber dass Thilo sich davon unterdrückt fühlte, wie ich meinte, er hatte nicht diese intellektuelle Potenz, obwohl er einen richtigeren Standpunkt in vielen Fragen vertreten hat, konnte er ihn nicht so gut ausführen. Aber auch bei Wolfgang sich immer wieder, dass seine marxistischen Grundannahmen nicht richtig zur Geltung kommen können, weil sie von Stefan mit so einem gönnerhaften Ton dann aufgenommen werden. Wie es schon am Anfang des Podcasts war, ja, irgendwie sagte Stefan irgendwann zu einer gewissen Frage, ja, Wolfgang, wie siehst du das? Oder so und so. Ah, du bist halt Marxist, ne? Du bist halt so. Und ja, das ist sowas, Marxist. Da kommt auch sowas Bewunderndes rüber, aber irgendwie auch sowas, das ist halt trotzdem nicht mehr ganz zeitgemäß, das ist überwunden, durch die Geschichte widerlegt und ist ja aber trotzdem noch ganz mutig, das höre ich daraus aus Stefans, ganz mutig, sich zum Marxismus zu bekennen. So ist es aber gar nicht mal so toll und mutig von Wolfgang, wenn er dann daraus zum Schluss zieht, China so zu verurteilen und sich auf die westlichen Werte zu beziehen. Aber gut. Es ist also eigentlich recht leicht zu verstehen, dass diese Grundwerte eine Garnierung sind für die ökonomische Brutalität, die sich da Tag für Tag abspielt im Westen. Und dass die Menschen in China wesentlich weniger Angst haben müssen vor der Zukunft, vor der Arbeitslosigkeit, vor der Obdachlosigkeit. Und dass deshalb dieser Universalismus materialistisch zu sagen, wir dürfen hier keinen Bürger unseres Landes so zurücklassen. Wir müssen hier darauf drängen, eine Vollbeschäftigung zu haben, eine Wirtschaftspolitik, in der die Arbeiter an den Früchten der Produktivitätssteigerung teilhaben können. Das ist dann also das Universalistische, dass man es wirklich auf alle Menschen bezieht. Und dann gibt es da kleinere Widersprüche, wie in Xinjiang, in dieser Provinz, wo es diese Lager gibt für die Uiguren. Aber hier ist mir eben wichtig zu sagen, ein Land wie Indien zum Beispiel ist extrem arm. Die Rente reicht nicht, der Staat füllt praktisch komplett aus. Leute, habe ich so gelesen, gehen auf die Straße zum Betteln und stechen sich dafür extra die Augen aus, weil sie so dann mehr Geld einnehmen können. Es sind diese sozialen Verhältnisse in Indien was vielleicht auch ein Licht drauf wirft, warum die jetzt nicht so in Klimatechnologien investieren. Das sind einfach andere Probleme. Wenn dann in 10 Jahren der Klimawandel da ist, okay, dann wird man schauen, aber naja. Das ist nämlich der Punkt. Ein weiterer Clip über dieses Klimaproblem. Warum gibt es da keine Innovation, fragen sich die beiden ganz unglaublich. Ja, was ist das mit dem Klima? Keine Innovation, obwohl es doch klar ist, in Indien wird man die Klimaanlagen brauchen. Nun, und da sage ich also, die Leute da sind gezwungen, betteln zu gehen, sich zu verstümmeln, um überhaupt noch täglich was einzunehmen, materialistisch, ihre Lebensbasis zu sichern. Und das ist aber eine Demokratie, das ist sehr wichtig festzuhalten. Indien hat sich komplett diesem westlichen Modell, diesem Neokolonialismus ausgeliefert, der freien Marktwirtschaft, die diese Länder penetriert und nur förderliche Bedingungen für den Absatz der westlichen Industrien schafft. Und das ist der Unterschied dann zu China, wo ich einfach sage, da wäre ich lieber Bürger eines solchen Landes wie China und würde mich da sicherer fühlen für meine Zukunft. Und als Bürger jetzt von Argentinien oder Indien, die eben grundsätzlich in einer ähnlichen Position sind, dass sie auf diese vulgäre Demokratie setzen, die immer wieder ja, durch die Marktmacht der großen Monopolmedien immer wieder auch diese liberalen Bourgeois-Vertreter wie etwa Macri in Argentinien in die Parlamente spült gegen jede wirtschaftliche Vernunft. Der Kapitalismus verstümmelt sich ja auch schon selber. Es geht bergab mit ihm zum Glück. Aber zum Glück eben nicht für diese Leute, die das dann da erleben müssen in Argentinien. Das ist natürlich dann sehr tragisch für diese Biografien, die dann so gebrochen werden und die exakt deshalb gebrochen werden, weil jetzt diese Niederwerfung der Sowjetunion stattfand und der Rückgang des Weltsozialismus, der Idee des Kommunismus, seit 30 Jahren oder auch 40 Jahren schon, ja, schon früher feststellbar, diese Degenerationserscheinung in der Sowjetunion und im Ostblock, dass man selber schon einknickte, nicht mehr richtig damit glauben konnte, hier das wirklich richtige politische System zu vertreten gegenüber dem Westen. Das ist direkte Folge davon, dass materielle Elend heute in Brasilien und Argentinien. Es braucht diese Dialektik, der Kapitalismus muss maximal unter Druck gesetzt werden und dann kann er diese lohnenswerten Früchte für die Arbeiter generieren und die können partizipieren, aber nicht, wenn wir von vornherein sagen, ja, es gibt wohl jetzt keine andere Möglichkeit, der Kapitalismus ist erstmal gesetzt und dann können wir uns noch Gedanken über die politische Ausgestaltung machen, demokratisch halt schauen, dass irgendwann die FDP so desavouiert ist, sagt Stefan, ja, einmal haben sie schon 2011 mit der Hotelsteuer gemacht und jetzt machen sie wieder irgendeinen Blödsinn, irgendwann wird diese Partei dann unten durch sein und das ist so kindisch, das ist so abgrundtief dumm von Stefan. Ich fasse es einfach nicht. Wann soll dieser Zeitpunkt kommen, wann die FDP dann irgendwann enttarnt ist? Diese Partei ist doch seit 60, 70 Jahren integraler Bestandteil des westdeutschen Parlamentarismus. Es wird nie so sein, weil sie eben diesen starken materiellen diese starke Hilfeleistung immer wieder durch die medialen Produkte hat, die Ideologien, die da wieder reingespült werden, wo die Leute wirklich so dran glauben. In den Journalistenredaktionen, in den Wirtschaftsredaktionen, in den Wirtschaftswissenschaften. Also es ist völlig abgesichert, dass die FDP auch noch in 50 Jahren regieren wird. Aber wie auch immer, ist ja... Nein. Korrekt. Und da kommt also dieser Pessimismus her. Hierzulande gibt es wirklich nichts zu holen. Wir müssen jetzt anderen Ländern die Unterstützung zukommen lassen. Auch an Migration denken, dass wir nämlich dahin migrieren, so wie ich ja nach Südamerika migrieren würde. Vielleicht mit meiner Freundin nach Peru, aber sie ist da eben nicht begeistert, weil die will in Deutschland leben. Und das ist ja legitim, dass die einzelnen Menschen auch in China, in Vietnam, so nach Deutschland blicken, sehnsüchtig und dahin kommen wollen. Aber das ist eben der Weg, wie wir diese Länder ausbluten. Und für die Politiker ist deshalb grundrichtig zu sagen, wir wenden uns vom Westen ab. Vielleicht ist es sogar besser, die Bürger noch im eigenen Land festzuhalten, wie es die DDR tat, da man dieser infamen Strategie des Liberalismus zu sagen, ja, die Menschen sollen frei sein, der Starke darf die Schwachen anlocken, dass sie zu ihm kommen und den Konkurrenzstaat dann somit ausbluten. Aber an grundsätzlicher Entwicklung ist dem Kapitalismus weltweit ja gar nicht gelegen, dass er da in ein System kommen wollte, das nicht mehr so sehr der Staatenkonkurrenz entspricht, sondern der gegenseitigen Hilfestellung. Wie Stefan meinte, Deutschland sollte sich Nigeria rauspicken und da einfach ein Entwicklungsprogramm aufsetzen, wirtschaftlich hier Aufbauhilfe leisten und so jedes europäische Land, ein anderes afrikanisches oder asiatisches Land rauspicken, damit man einfach, ja, und das ist dieser Traum innerhalb dieser Grenzen der bürgerlichen Gesellschaft. Sei das möglich, ein solches, ja, sozialistisches Zusammenarbeiten praktischer, ist für mich immer wieder nur durch diesen extremen Konsensdruck zu erklären, den man hierzulande aushalten muss, im Westen, dass man ideologisch beherrscht ist und deshalb Rezepte vertritt, die, wie Marx schön sagt, ja, logisch eigentlich unerlaubt sind, aber halt innerhalb der Grenzen des polizeilich erlaubt. So ist die stärkste Macht hierzulande eben die Polizei. Und ja, die wird uns auch weiterhin im Griff halten. Hi. Ja, da ist mein Mitbewohner. Irgendwas noch über Materialismus. Genau, dass das in Xinjiang oder so, wo es diese Lager gibt für die Uiguren, wo ich aber auch nicht drüber informiert bin. Und das können wir uns vielleicht noch kurz anhören, aber es ist nicht ganz klar, was geschieht da in den Lagern. Sind das Umerziehungslager, wo die Kinder auch lernen und studieren können. Klar wird vereinzelt dann wahrscheinlich auch Gewalt angewendet gegen solche radikal-islamischen Gruppen, die sich da abspalten wollen, aber das weiß ich alles nicht. Und das sind dann Nebenwidersprüche, da ist vielleicht 1 Million Menschen in den Lagern, aber bezogen auf Gesamtchina ist das wenig. Und was sind also diese Menschenrechtsverletzungen in Indien? Dass den Menschen kein ökonomisch ausreichendes Leben garantiert werden kann. Die sind eben viel krasser, sage ich. Aber da kann der Westen nicht hinschauen, weil er dann ja eingestehen müsste, dass sein eigenes politisches System bankrott ist. Wie Wolfgang sagte, ja, diese Werte, die im Grundgesetz festgeschrieben sind, die könnten wir niemals auf die ganze Welt anwenden. Und dieser Artikel, der da hieß, Demokratie und Kapitalismus, eine Neubestimmung des Verhältnisses, sagte ich, das ist genau stalinistisch gedacht, grundrichtig, dass wir die Produktionsweise demokratisieren, 5-Jahrespläne aufstellen, was produziert die Autoindustrie, dass sie nicht das produziert, was eben gerade nochmal ein Stückchen mehr Absatz bringt, dass der Scheich in Abu Dhabi sich noch einen neuen Mercedes kauft, sondern demokratisch wird mitbestimmt, was braucht die deutsche Bevölkerung an Autos. Klar kann man auch exportieren, um dann wieder andere Güter zu importieren, aber eben nicht so extrem, wie wir es jetzt sehen, dieser Exportfetischismus. Und genau, das wäre also die Demokratisierung des Kapitalismus. Aber das geht nur stalinistisch mit wirklich brachialen Mitteln auch, so wie der heutige Kapitalismus ja brachial vorgeht, die Menschen so verhungern lässt zu ökonomischer, ja, Degradation zwingt, sich als Arbeitsware zu prostituieren. Genau. Aber ich habe jetzt hier viel zu lang schon rumgemacht. Kommen wir zu einem Liedchen, das ich spielen wollte, um das Grundgefühl von heute nochmal auszudrücken. Ah ja, genau, übrigens mein Bitlohn ist hier auch aus Afrika. Er ist aus diesem Land, weiß gar nicht, was war das, Senegal oder so. Aber ja. Es wird nichts dadurch gelöst, dass diese Leute zu uns kommen können. Das wäre ein Bruchteil der Leute, die da wohnen, dann sagen, die können jetzt zu uns kommen. Und das ist sowas von zynisch, so da drauf zu blicken. Aber richtig war halt dieser Gedanke von Stefan, die Zusammenarbeit mit Nigeria eben, da vor Ort die Aufbauhilfe zu liefern. Und jetzt will ich aber einfach dieses Lied spielen, genau was diese Leute denken, die dann hierher kommen oder flüchten. dass sie einfach nur leben wollen. Und so ist dieses Lied I Just Wanna Live die materielle Basis des Lebens. Und das Citoyen-Gesetz ist da eben nicht so wichtig, dass man hier auch liberale Freiheiten hat, Schutz vor dem Willkürzugriff von Polizei und Justiz hier noch ein bisschen besser gesichert ist als in anderen Ländern. Das ist dann eine Auswirkung dieses ökonomischen Reichtums, der zugrunde liegenden Sicherheit unseres täglichen Überlebens, dass wir es uns hier dann mehr leisten können und nicht so eine chaotische politische Situation entsteht wie in anderen Ländern, wo dann immer wieder auch militärische Mittel nach innen angewendet werden oder sehr autoritäre Mittel und systemische Gewalt in den Gefängnissen und so weiter allein aus ökonomischen Bedingungen entsteht, dass man da nicht so viel investieren kann, die Gefängnisse in einem, ja, in einem sanitären, akzeptablen Zustand zu halten. Aber jetzt spielen wir einfach mal dieses Liedchen, um hier auch wieder Fahrt aufzunehmen. Ich muss heute sehr scharf sein. Ja. Das gibt doch wieder ganz schön Schwung und bringt mich hier in Fahrt, in Stimmung, um wieder rum mich zu erheben, aufzuschwingen wie der Adler. Aber natürlich nicht der deutsche oder amerikanische, sondern der Bergadler vielleicht. Also hier wurde nämlich Lenin bezeichnet von Stalin. Sein Bergadel, ja. Oder auch der Andenkondor, der größte Vogel der Welt, glaube ich, der dort seine Kreise zieht mit einer unglaublichen Spannweite, immer wieder Schafe reißt und so weiter. Ähnlich wie der Rotmilan hierzulande, aber natürlich noch viel größer. Hören wir doch einfach mal da rein. Ich habe hier meine Vorbereitung. Ja, vielleicht lese ich hier was von meinen vorbereitenden Notizen einfach mal vor. Nämlich liefert das noch einen Anschluss an den Text zum Jetstream, wie ich sagte, oder ja, man fühlt sich in den nördlichen Gebieten so unterdrückt, man darf nicht an eine Alternative denken. Und in den südlichen, unterworfenen Gebieten wurde der Sozialismus so brachial bekämpft. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs vor allem. Damals. Und genau, da war dieser Text, der dann endete. Ich folgerte, ja, man kann es der Sowjetunion nicht zum Vorwurf machen, dass sie dagegen nicht durchhalten konnte, gegen diese sehr prononcierte Macht des Westens, militärischer, ökonomischer Art. Es war eben nur ein Land, das dann noch mehrere Länder in seinen Einflussreich ziehen konnte in Osteuropa, aber es hat nicht gereicht, vor allem ja, dieses Grundmaterialistische, dass die Menschen ja nach Konsum streben, was ja auch gut ist, dass man das braucht und dass deshalb die Bürger, vielleicht auch die Politiker dieser osteuropäischen Länder langsam sehnsüchtig in den Westen schauten und sagten, da müssen wir rein. Aber jetzt sieht man ja zum Glück in Ländern wie Rumänien, Ungarn und so weiter, dass es keine ökonomische Integration gab. Diese Expansionsstrategie der EU hier gescheitert ist und es klar wurde, auf welcher Segregation ihr Gesellschaftsmodell beruht, dass sie die Länder, die dazugekommen sind im Osten, damals 2004 in weiterer Abhängigkeit und Knechtschaft halten wollen. Und so ist es also grundgut, diese Erfahrung jetzt zu haben, wie es den Leuten dann schlechter geht mit Einführung des Kapitalismus. Und selbst in Ländern wie Polen, die immer sehr antisowjetisch gesinnt waren, selbst da geben viele Leute zu, dass viele Dinge besser waren damals im Kommunismus. Aber gut. Und ja, so ist es eine schwierige Position, wenn man hier argumentiert als westlicher Theoretiker, weil man gehört ja grundsätzlich oder eher der Mittelschicht an. Klar, ist mal meine Klassenposition, habe ich immer wieder reflektiert, aber grundsätzlich der Marxist ist, wenn er nun nicht dieser ganz unteren Klasse des ausgebeuteten Proletariats angehört, das gerade so auf Subsistenzniveau irgendwie existieren darf und 800 Euro im Monat verdient oder so, wenn er nicht dieser Klasse ganz angehört, ein bisschen weiter zur Mittelschicht gehört, wie ist das dann? Man selbst kann sich da ja irgendwie freischwimmen, auch in diesem brutalen liberalen ökonomischen System. Man kann sagen, ich gehöre ja zu den Gewinnern und ja, deshalb ist es dann schwierig, wie kann ich dann noch dafür argumentieren, den Kommunismus einzuführen, aber es kann eben nie so viele geben, nie eine demokratische Mehrheit geben, die in diesem System zu den Gewinnern zählt. Und hier kann man es immer darauf runterbrechen, ja, aber du kannst es ja schaffen. Und das kann das Individuum ja auch. Aber deshalb zieht es ja noch nicht seine ganze Volksgruppe damit. Das ist noch kein Rezept zur politischen und wirtschaftlichen Entwicklung eines ganzen Landes. Und ja. Kommen wir nur zu diesem Text. Das Internet ist ja schon wieder ausgefallen. funktioniert eben nichts mehr. Die Unkunst des Westens liegt eben darin, seine Künstler bezahlt zu haben, um die DDR zu verleumden. Nun mag man sagen, das ist natürlich nur materiell gedacht, dass man da schreibt, wo man mehr verdient. Ganz richtig. Und diese Erkenntnis ist auf den gesamten Kalten Krieg, die ideologische Konfrontation, die von den USA im Bewusstsein der Gefahr für das eigene sinnentleerte Gesellschaftsmodell gesucht wurde, auszuweiten. Denn überall, in Hollywood, in Albuquerque, beim Entwickeln der Atombombe, bei den Raketenstarts ins All und so weiter, da hatte der Westen sein dreckiges Kapital aufgefahren, durch jahrhundertelange Ausplünderung und Unterdrückung anderer Kontinente zusammengerafftes, wertvolles und nur mittels dessen verschwenderischen Einsatzes gelang dann der materielle Sieg über die Sowjetunion und andere Staaten in Europa und Afrika um 1989. Somit zeigt sich die prinzipielle Machbarkeit des sozialistischen Projekts abzüglich der bitteren Einschränkung, dass nur die bürgerlichen und halbbürgerlichen Kreise, die materiell so unbeschert leben, überhaupt die Kraft haben werden, sich revolutionär zu bilden und den Gedanken zu fassen, man billige den proletarischen Umsturz. Naja, die müssen eben dann die anderen weiter Deklassierten dazu anleiten, dass sie den Gedanken auch zu fassen wagen, so wie Lenin damals das ganze Land anleitet. Aber das ist kein Problem. Man kann den mittleren und unteren Schichten die Angst nehmen, indem man ihnen klarmacht, dass sie unentbehrlich sind für den Sozialismus, im Gegensatz zu den heutigen Medien, Politik, Justiz, Polizeibonzen. Genau diesen entbehrlich, da werden wir auch Säuberungen durchführen müssen in der Polizei natürlich, weil das mit Nazi-Ideologie durchsetzt ist. Aber das Volk, grundsätzlich die Arbeiterklasse, ist eben unentbehrlich und sollte sich hier in einer selbstbewussten Position befinden. Es ist normal, erstmal an den eigenen Gewinn denken zu wollen und daher vorzuziehen, in der BRD zu leben. Erst über die Generationen kann sich über politische Kämpfe hier eine moralische Haltung herausbilden, eine ethische Entscheidung, wie zu leben sei, und erst hier bekommt es seinen Sinn, rückblickend zu sagen, es war das einzig Richtige, in der DDR zu leben. Das Spiel, das der Sozialismus zur Jahrhundertwende gegen den Imperialismus verloren hat, war kein Krieg, schreibt Hax. Georg Nostradamus in diesem Essay. Mag sein, es war aber ein Medienkrieg. Ein Krieg der durch Drogen und Drogengeld aufgeputschten Medienheinis. Ein Krieg der Autohersteller, denen höchste Priorität bei der Entwicklung in der BRD zugestanden wurde, um die eigene Überlegenheit zu beweisen. Ein guter Gedanke hier. Der Autoindustrie wird ja auch hier durch staatliche Eingriffe, durch Ausrichtung der Wirtschaft und ihre Prioritäten so viel Raum zugestanden. Ist ja nicht der freie Marktspiel. Das kann es eben nicht geben. Ein komplett rein Imperialismus, wie Hax schreibt. Und ja, deshalb investiert der Westen vielleicht da, wo er denkt, das ist jetzt halt das, was schön aussieht, glänzt. Jeder kann sich damit identifizieren. Dein Auto, das bist du, das ist dein Statussymbol. Und da ist ganz klar, dass das Statussymbol also des Westens, dass er die größeren Autos hat als der Osten mit seinen Trabis. Und dass das aber nötig ist, das ist ja schon... Naja, also ist doch ganz logisch eigentlich, dass viele Leute sagen würden, sie wollen sich diesem vulgären Materialismus auf der Welt entgegenstellen, dass jeder nur ans Geld denkt, für einen Beutel voller Geld werden Tiere geschlachtet und Bäume gefällt, hieß es in dem Lied letztes Mal. Aber das wird sich nie durchsetzen lassen ohne eine starke politische Kraft, die dieser Geldmacht den Kampf ansagt, sondern dann, wenn man alles frei, liberal sich entfalten lässt, dann ist klar, dass sich der Stärkste durchsetzt und dass auch der Einzelne dann stark sein will und das ist ja nicht die Schuld des Einzelnen, sondern ganz normal. Und ja, genau. Aber hier können wir, glaube ich, dann wirklich zu diesem anderen Podcast kommen, weil es ist sehr bewegend, was hier zum Ausdruck gebracht wird. Nicht so sehr inhaltlich, sondern eher formal. Wenn wir da gleich auf Stefans suffisanten Ton achten. Aber erstmal wird Wolfgang uns ein Referat liefern, das gerne noch hätte ausführlicher sein dürfen, über Carl Schmitt, Karl Marx und die chinesische Ideologie, woran orientiert sich Xi Jinping eigentlich. Das wird hier ein bisschen vernachlässigt, habe ich das Gefühl, eben den ja, dürftigen geistigen Erfordernissen des Publikums wohl entsprechend. Aber das ist ja, wie gesagt, nicht das Versagen der Einzelnen, sondern ganz normal in der heutigen Zeit, dass man nicht mehr so viel intellektuelle Kapazität mitbringt, wie auch ich. Noch ich hier wiederum zu diesem etwas improvisierten Setup greife und das hier einfach einspiele und über mein Mikrofon dann wiederum aufnehme. Vielleicht kann ich es direkt über mein Handy spielen, aber nein, warum nicht den Umweg hier?
Mit Hobbes, das ist schon mal klar, Carl Schmitt bezieht sich auf Hobbes, beziehungsweise Carl Schmitt arbeitet sich in seinem Gesamtwerk an Hobbes ab. Es geht darum, den Bürgerkrieg zu vermeiden, Ordnung zu schaffen und eine Freund-Feind-Konstellation vielleicht nicht eskalieren zu lassen, aber diese doch als die Grundkonstellation von Politik zu begreifen. Für Carl Schmitt bedeutet aber diese Ordnung im eigenen Reich oder im eigenen Land dann, dass es eine Homogenität herrscht, also dass man nicht einen Parlamentarismus hat, also kein liberal-demokratisches System, sondern dass theoretisch auch einer allein bestimmen kann, was für alle gut ist. Es gibt diesen Karl-Schmitt-Aufsatz, wo er Hitler rechtfertigt, der Führer schützt das Recht. Diese Idee ist bei Carl Schmitt sehr ausgeprägt. Und er hat noch etwas, er sagt, dass Großmächte das tun, was Großmächte tun. Damit ist ganz klar das Recht des Stärkeren, das geht auf Hobbes zurück, etabliert. Und dann ist noch bei Carl Schmitt das Thema der Menschenrechte. Wer Menschheit sagt, will betrügen, womit Carl Schmitt sagen will, also wer immer Menschenrechte oder sowas anführt, der will eigentlich nur seine politischen Interessen durchdrücken. Und das macht sich jetzt Xi zu eigen, indem er sagt, ja gut, wir sind auch für Menschenrechte, aber andere als ihr.
Hier mal kurz eine Pause, bevor wir zu Stefans suffisante Einlassung kommen. Grundsätzlich also richtig, was Carl Schmitt sagt, auch wenn er ja die Nazis rechtfertigt, was natürlich zu bekämpfen ist, dass aber der Einzelne irgendwie ja, den Willen oder den Wohlstand des Volkes schaffen und repräsentieren kann, dass da schlaue Entscheidungen braucht. Klar braucht es auch Gremien, wie es ja in der Sowjetunion so war mit dem Politbüro und Orgbüro und Zentralkomitee, das da eingeführt wurde und sich auch in China entsprechend, aber grundrichtig, wenn dann in so einer stürmischen Zeit Xi eher die Macht die Macht da eher bei sich konzentriert. Und das ist also nicht mit den Nazis in Verbindung zu bringen, wie es bei Grund hieß, es geht um die Fruchtbarmachung von Legenden der Totalitarismus-Doktrin. Das ist irgendwie, glaube ich, da bin ich jetzt nicht belesen, wirklich, aber diese Theorie von Arendt auch, dass gesagt wird, das eine Faschismus ist totalitär, das andere Kommunismus auch. Es ist irgendwie Teil des Gleichen und die bürgerliche Mitte soll als das Ungefährliche, Unextreme dargestellt werden. Das einzig Richtige, dieser liberale Parlamentarismus eben. Wo aber dann klar ist, wer herrscht, natürlich nicht dieses Parlament, das ist nur so ein Medienzirkus, sondern die Eigentümer der Produktionsmittel. Und das ist sehr schön, was Hax auch ausdrückte damals, als er dann zum Bürger der BRD wurde nach 1990. Ja, wer soll daran irgendwie glauben? Ein Parlament als Eigentümer der Produktionsmittel. Es ist unglaublich. Und so ziehen hier in der BRD diese Mächtigen weiter ihre Kreise. Und Totalitarismus, theoretisch sagt man sich dann, aber es darf nun nicht so werden, dass einer so stark ist. Also mag ja sein, dass unser Parlamentarismus nicht funktioniert, nicht wirklich demokratisch den Willen des Volkes zum Ausdruck bringt. Aber immerhin sind wir schwach, immerhin sind wir nicht so wie Hitler. Und weil Hitler ja auch wie Stalin ist, immerhin wir sind nicht wie die. Und das ist dieses faschistische Denken, wie ich sagte, wer so argumentiert, der ist selber Faschist. Und der ist nicht irgendwie, da ist nicht irgendwie noch eine Differenz einzuziehen. Das macht sich Wolfgang jetzt hier nicht so einfach aus, aber das wollte ich mal ganz klar ausdrücken. Weil klar, seine Ausführungen gehen immer wieder in diese Richtung, was hier ganz klar offenlegen will, einfach, man muss nur wirklich schwach sein, aber das ist leider keine Lösung für diese brachialen Probleme und Krisen auf der Welt, vor der wir da stehen. Einfach nur schwach sein, einfach nur, es darf nicht diesen Souverän geben, der da bestimmt und die Macht auch mal zentralisiert. Nun ja. Können wir schon weitermachen oder gab es noch irgendwas? Ich weiß nicht. Es ist so interessant. Wir müssen wirklich diese Folge jetzt aber wirklich zu Ende behandeln, die aus dem Mai vor allem. Das hier ist jetzt von ganz zum Schluss sogar, aber das war so wichtig. Stunde 4, Minute 39. Dieser Podcast ist sehr lang. Da wäre ich schon neidisch drauf. Ja, diese Legenden des Totalitarismus drin. Genau, was Grun meinte, es sollen die Grenzen verwischt werden zwischen wirkungsvoller linker Regierung und rechter faschistischer Diktatur. Und das ist eben schon sehr perfide. Dessen macht sich Wolfgang hier schon auch schuldig. Nicht nur hier, aber das muss man eben so analysieren. Was ist das Ziel, die Grenzen dazwischen zu verwischen, jetzt zwischen Hitler und einem sozialistischen Staatsführer wie Stalin oder Xi, wo Xi auch nicht mehr die, vielleicht, ja, wo China jetzt ja vom Sozialismus sicher ein Stück abgewichen ist und so weiter, aber grundsätzlich ja trotzdem noch auf diesem prinzipiell richtigen Weg sich befindet. Also, es soll das verwischt werden im Dienste dieser bürgerlichen Mitte. Dieser Liberalismus, der uns, wie Kuhn schreibt, aber ja den ganzen faschistischen Dreck erst einbringt, dadurch, dass er den Menschen reduziert auf eine Mehrwert generieren müssende wahre Arbeitskraft. Und das ist marxistisch. Hören wir deshalb hier jetzt mal weiter. Ja, das ist jetzt so genial von Stefan.
Mit Karl Schmitt sagen will, also wer immer Menschenrechte oder sowas anführt, der will eigentlich nur seine politischen Interessen durchdrücken. Und das macht sich jetzt Xi zu eigen, indem er sagt, ja gut, wir sind auch für Menschenrechte, aber andere als ihr. Das ist also die Schmitt-Lektüre, die sehr basal jetzt von mir runtergebrochen ist, die in China geleistet wird. Und verquickt mit Marx könnte man fragen, wie geht das noch irgendwie zusammen? Nun gibt es auch so ein Links-Schmittianer. Das geht hier aber, glaube ich, darum geht es hier, glaube ich, nicht, sondern was hier viel stärker wichtig ist, dass man eigentlich eine Idee einer sozialistischen Gesellschaft bei Karl Marx zwar ausbuchstabiert hat, aber sich Xi gar nicht mehr darauf bezieht. Also ich habe ja diese Reden auch mal gelesen, nicht alle, aber doch sehr viele. Und da wird Marx immer nur so aufgerufen. Worum es vielmehr geht, ist, glaube ich, diese marxistische Idee, dass man von einem Entwicklungsland natürlich erst einmal in ein kapitalistisches Land sich umwandeln muss, um vom Kapitalismus zu einem Sozialismus zu kommen. Und das geht nur mit einer starken Parteilinie, weshalb es auch eine stark marxistisch-leninistische Rezeption ist, die da erfolgt. Was aber überhaupt nicht heißt, dass China auf dem Wege zu einem sozialistischen Staat ist. Im Gegenteil wird da ja eigentlich bis auf diese Ketten, die Konzern oder so angelegt wird, eigentlich ein sehr kapitalistisches System gepflegt. Aber diese beiden Blöcke gehen da momentan zusammen und momentan geht es, glaube ich, in erster Linie darum, eine größtmögliche Souveränität herzustellen, um dann eine größtmögliche wirtschaftliche Macht innerhalb dieser Souveränität zu erreichen. Und da wird dann auf merkwürdige Weise Marx mit Schmitt verquickt.
Ja, sehr gutes Referat. Und ich will noch anfügen, wir sind ja aus diesem politischen Denken dann auch herausgewachsen.
Ja.
Also in der Hinsicht besteht ja auch die Möglichkeit, dass Sie einfach weiterlesen, jetzt nachdem Sie beim Leviathan schon angekommen sind, dass Sie da so einen
Ja.
kleinen, ein paar Jahrhundertsprünge machen und dann sich auch da noch ideologisch modernisieren.
Dabei gibt es ja auch bei den Menschenrechten tatsächlich chinesische Wurzeln, auch darauf wird noch hingewiesen.
What we also now know, and I think really should not underestimate, is how fully all of those systems were shaped by actors outside the European sphere, the global south, to use the phrase that we were using earlier in the conversation. Just a very few examples, particularly from the mid-20th century, that deal with the issues we've been talking about. It's become well known, but I think it's just worth saying again, the Universal Declaration of Human Rights, UDHR, from 1948, was the product of the input of an awful lot of people. Eleanor Roosevelt has become pretty famous. But at least two of the most distinguished were the Chinese philosopher, P.H. Chang, and Zhang Punjin, and also the Lebanese, and certainly not Western, lawyer and philosopher, Charles Malik.
Ja, hast du noch was Schönes für uns jetzt?
Ja, wir haben China hiermit abgeschlossen und ich dachte mir, wir haben ja angefangen mit Aber.
Genau, wir haben China abgeschlossen und abgeschossen. Ja, wie soll man das verstehen? Diese chauvinistische Bemerkung von Stefan hier. Man kann es ja wirklich nicht anders sagen. Die werden da rauswachsen aus diesem politischen Denken. Das ist sehr schön. Und sie werden dann reinwachsen in diese Anarchie des Denkens, wie wir es hier haben im Westen. Das ist also seine Hoffnung, dass die Leute genauso chaotisch und ich weiß nicht, auf welche Theoretiker zielt er dann ab, weiterlesen. Wo will man weiterlesen nach Marx? Bei Luhmann, ich weiß nicht. Also wichtig, wollte ich hier nochmal klarstellen, ja, Wolfgang referierte ja nur sehr gut, dass in China also diese Carl-Schmitt-Lektüre stattfindet und deshalb ist es ja aber nicht illegitim, das mit Marx auch zu verbinden aus chinesischer Sicht. Und da muss ich das ganz hart anprangern, wenn hier wenn hier das als eine merkwürdige Verquickung gesehen wird, wo man ja auch Schmitt lesen kann, auch aus sozialistischer Richtung, und ja, nur weil er für die Nazis eingetreten ist, ja nicht alle seine Theorien falsch sein müssen, so wie auch bei Heidegger, der sich ja zu Hitler der die Machtergreifung Hitlers unterstützt hat. Trotzdem kann er dann seine Philosophie noch lesen, aber muss eben vorsichtig sein. Und die Kapitalisten in China sind eben diese Klasse an sich, aber sie haben nicht diesen Einfluss auf den politischen Staat, wie das im Westen ist, durch den Imperialismus, die Monopolisierung, dass es diese geballte politische Macht dann gibt, der Staat einfach die Beute, einfach der Bourgeoisie anheimfällt, weshalb es dann nicht mehr diese Spielmöglichkeiten gibt, diesen Spielraum gibt für die Politik, wie sich die beiden das hier so naiv ausmalen. Ja, man könnte ja einfach mal ein Gesetzespaket schnüren für den Green Deal oder für den Social Deal. Und dann wundert man sich so ganz geknickt in diesem Podcast, warum kommt das nicht zustande, warum schaffen wir das nicht im Westen? Ja, vielleicht nochmal bei Marx nachlesen, wie das ist in dieser bürgerlichen Gesellschaft mit der Demokratie und was dazu tun wäre, dass gerade in dieser demokratischen Gesellschaft die Klassenkämpfe aufs Härteste auszufechten sind. Aber okay, da muss man sich vielleicht modernisieren und auf dieses moderne marxische Denken eingehen. Modernisieren vor allem in diesem Sinne, dass man auch militaristisch straff organisiert sein muss. Und ganz klar, was ich damit verbinde mit der Marx-Lektüre, dass einem auch wehtut, auch Disziplin abverlangt und es nicht einfach ist. Oder auch sich zu organisieren in der kommunistischen Partei. Man ja nicht immer dazu geneigt, dazu Lust hat, vielleicht in diese Auseinandersetzung zu treten, mit anderen zu diskutieren und so weiter. Aber da ist es doch nötig. Und wo genau soll man jetzt weiterlesen? Diese Frage, das ist so schön, weil ich das generell als Stefans Verblendung analysiere, diese Technikgläubigkeit, da glauben wir sind jetzt in einer ganz neuen Epoche angekommen. Und es ist ja klar, dass Alte kann nicht mehr tragen. So scheinbar auch in der Theorie sind wir in eine neue Phase eingetreten, jetzt nach Hobbes und dann nach Carl Schmitt. Und dann kann man einfach, wo kann man dann weiterlesen? Frage ich einfach nach. Ich empfehle ja also nur bei Marx weiterzulesen, was ich eben schon nur als völlig auslaugend beschreibe. Es lässt sich nur so erklären. Stefan bezieht sich auf diesen bräsigen Konsens, auf diese Myriaden an Büchern, die sie da pro Monat lesen, aus dieser pluralistischen Öffentlichkeit. Und das ist irgendwie dieser Eindruck, der da erzeugt wird. Wir stehen jetzt ja auf einem breiten menschenrechtlichen Konsens. Ich verstehe es nicht. Man will es auch gar nicht verstehen. Genau, was ich nur meinte, dass ich mir gewünscht hätte, dieses Referat wäre länger gewesen von Wolfgang, dass sich hier das erklärt, was sind diese Links-Schmittianer, was gibt es da noch an Theorien im Gefolge von Schmitt? Gut, wer Menschheit sagt, der lügt, das beweist sich ja heute auf so wunderbare Weise mit diesen ganzen faschistischen Angriffskriegen der NATO, die sie unter dem Banner der Menschenrechte führt, dieses Opfer, das da evoziert wird, wie bei Du schreibt, dass man aber verachten wird, diese armen Menschen, die dort sind in den Wüstengebieten, und die müssen wir jetzt retten, denen müssen wir Menschenrechte bringen und deshalb da alles niederbomben. Und ja, diese Leute, die da implizit verachtet werden, die werden beschworen durch einen menschenrechtslastigen Diskurs. Nun passt hierzu aber diese generelle Debatte. Wie ist das mit dem Universalismus des Westens, dass er seine Werte vor sich her trägt wie eine Monstranz und sagt, jawohl, das müssen wir auf die ganze Welt ausweiten? Kommen wir hierauf zu sprechen.
Erziehungslagern festgehalten und auch gefoltert werden.
Das ist hochinteressant und das kann man sich schon mal für den Salon merken, dass sich Xi hier auf die Menschenrechte bezieht, dann aber sagt, jeder muss seine eigene Vision der Menschenrechte haben, womit es ja keine Menschenrechte mehr sind.
Denn nicht mehr
universelle Menschen sind, können sie nur universell sein. Da kann man nicht sagen, ja, aber Mensch, der 1000 Kilometer weiterlebt, hat andere Menschenrechte. Nein, Menschenrechte sind natürlich nur universell möglich. Und das ist etwas, was Slavoj Žižek in seinem Text auch richtig herausarbeitet. Das ist also mit den neuen Blöcken, die sich da bilden, gerade mit China und Russland, darum geht, dass man sagt, wir relativieren alles, wir lassen den Universalismus nicht mehr zu. Und dann findet jeder seinen Umgang damit und wir lassen uns vom Westen nichts mehr sagen. Ja. Und da ist wirklich Obacht angesagt, denn es gibt ja diese Kritik am westlichen Blick, am Eurozentrismus, und oft darüber hinweg gefegt wird dann auch, wenn es um die Menschenrechte geht, dass man sagt, ah, die wickeln wir auch noch gleich mit ab. Das ist ja so eine europäische Erfindung, weil die ja von europäischem Boden sind. Das wurde ja mal im 18. Jahrhundert. Und wenn man das anfängt zu machen, also wenn man den Universalismus dann auch glaubt, mal schnell historisieren zu müssen und damit über Bord zu werfen, dann kommt man genau dabei raus, dass man sagt, ja, dann sind für die einen das Menschenrechte, für die andere das, und dann können wir auch alle nichts mehr sagen. Dann lebt man so nebenher, hofft, dass es nicht allzu wild wird, dass man sich nicht die Köpfe einschlägt, aber sonst kann dann jeder machen, was er will, immer tun.
Ja, kurz Pause hier. Also wann werden diese Menschenrechte dann mal eingehalten von westlicher Seite? Wann ist es nicht mehr so, dass sie mit ihrem Wirtschaftsimperialismus diese Länder unterdrücken und gar nicht erst in die Position kommen lassen, da ein funktionierendes Rechtssystem, Justizsystem aufzubauen, eine Wirtschaftsentwicklung, die diese Menschenrechte oder materielle Grundierung des Lebens, sauberes Wasser und so weiter garantiert. Also es ist irgendwie nicht ganz zusammenzukommen. Ist auch nicht mehr meine Aufgabe hier. Ist nicht ganz verständlich, was verteidigt Wolfgang hier mit diesem westlichen Universalismus. Der ist eben dieser Vorwand, um dann diese Angriffskriege immer wieder zu führen in Libyen, und das sollte man tatsächlich schleunigst über Bord werfen, diese legitimatorische Basis der brutalen, zynischen Außenpolitik der westlichen Staaten. Gut, also dann kann jeder machen, was er will. Und genau das ist ja die Situation, in der sich die USA jetzt befinden seit mehreren Jahrzehnten, dass sie einfach machen, was sie wollen. Und das gegenüber China anzukommen und da was anzumachen, finde ich halt merkwürdig, wenn doch klar sein müsste, dass man erstmal die USA hier zur Rechenschaft ziehen, zur Raison bringen müsste. Also ja, es ist einfach nicht glaubwürdig, wenn man es nicht so wie Thilo macht, der immer wieder diese Verbrechen der USA auch anprangert, den Drohnenkrieg, die Folterlager. Also dann wird es nicht ganz, dann kann man nämlich nichts mehr sagen, dann kann man nicht mehr sagen, die einen machen das und das ist das wirklich unmenschliche, falsche, barbarische, Und die anderen machen auch was Falsches. Aber wenn man so rangeht, sagt, das sind unsere westlichen universalistischen Werte. Und in anderen Ländern werden die scheinbar noch nicht so eingehalten. Die müssen sich mal am Riemen reißen, diese anderen Länder. Und weil sonst schlagen wir uns noch die Köpfe ein. Ne? Sonst, also völlig Banane. Wir sind es doch, die der ganzen Welt die Köpfe hier einschlagen, wir, die für diese universalistischen Rechte haben. Und das brachte ich ja sehr gut zum Ausdruck, dass die Gewalt dann vor allem im Ausland angewendet wird, man hier in den Grenzen, in den engen Grenzen dieser westlichen Staaten, die einen sehr kleinen Teil der Welt ausmachen, noch sehr sicher leben kann und sagen kann, okay, wir müssen es ja nicht erfahren, was dieser Thronkrieg dann anrichtet. Das sind andere, die dann täglich davor Angst haben, dass da eine Bombe auf ihr Haus fällt. Und gut, so können wir noch ganz in Frieden hier leben. Und wir können auf eine Demo gehen, nicht wahr? Das ist es, was Wolfmann auch anbringt, um anzuführen, dass wir es hier ganz anders haben, viel besser sind als die Chinesen. Wir können hier dagegen protestieren. Während die nicht dagegen protestieren können, aber ja auch nicht so eine unmenschliche Politik von ihrer Regierung vorgesetzt bekommen, gegen die überhaupt zu protestieren wäre. Naja. Also dann kann man irgendwann gar nichts mehr sagen. Das ist wiederum die Angst ums Erbe, die ich damals in Folge 110 anführte. Ja, irgendwie ist dann Wolfgang diese Angst, wir verlieren jetzt unser westliches Erbe. Dabei müsste man genau das alles in Frage stellen. Alles hat wahren Charakter angenommen. Wir müssen die Theorien von Marx nehmen und darauf basierend die Menschenrechte weiterentwickeln. Aber so in dem Zustand irgendwie kann es keine Inspiration, keine Hilfe für den Rest der Welt sein, wie wir diese Monstranz im Moment eben vor uns herdrängen als Westen. Generell finde ich es aber sowieso schwierig mit den Menschenrechten, das soll jedem Menschen zustehen. Und irgendwie wäre es doch logisch zu sagen, aber die einen haben halt ihre eine Vision davon, wie man lebt in den Grenzen ihres Staates. Dass irgendwie die Macht des Staates, die da gilt. Und also ja, es hat ja schon sowas latent kolonialistisches, dass man die ganze Welt damit überziehen will. Der Eurozentrismus, da bin ich mit Žižek einig, dass wir den ja nicht über Bord werfen sollen, weil wir hier im Westen so ein grandioses Erbe an der Philosophie haben. Nicht nur Marx, natürlich vor allem auch die antiken Griechen, die einfach ja allem überlegener waren, was sonst, was ja auch in China gut philosophiert wurde, aber das ist einfach trotzdem nochmal sicher was anderes, obwohl ich mich da auch nicht so gut auskenne, klar. Aber ich glaube einfach, das ist grundsätzlich ein geistiges Erbe, das sehr reichhaltig ist. Da sollte man also nicht so leicht sagen, wir überwinden jetzt den Eurozentrismus und sagen, das ist ja alles das Gleiche, das ist gar nicht so wertvoll, was wir hier an Theorien, an Philosophie, Wissenschaft, politischem Denken hervorgebracht haben im Westen, sondern doch, das ist schon was Besonderes. Nur sollte es genau dazu dienen, die materiellen, staatlichen Gebilde und ökonomischen Herrschaftsverhältnisse in Frage zu stellen, eben vor allem innerhalb des Westens und da nicht so den Blick ins Ausland zu richten und zu meinen, da würde es prinzipiell schieflaufen. Aber gut, weiter hier im Podcast.
Zu müssen und damit über Bord zu werfen. Dann kommt man genau dabei raus, dass man sagt, ja, dann sind für die einen das Menschenrechte, für die anderen das und dann können wir auch alle nichts mehr sagen. Dann lebt man so nebenher, hofft, dass es nicht allzu wild wird, dass man sich nicht die Köpfe einschlägt, aber sonst kann dann jeder machen, was er will und eine Großmacht kann sowieso immer tun, was eine Großmacht tut. Und da sind wir in einem ganz, ganz heiklen Gefilde angekommen. Deswegen, wer postkolonial argumentieren will, darf nicht den Universalismus aufgeben.
Genau. Oder ein guter Lehrer werden, mein Sozialkundelehrer, ich erinnere daran, wenn es nicht für alle ist, dann ist es nichts. Also dann haben wir es mit anderer Politik zu tun. Die Michelle Bachelet war also als UN-Hochkommissarin für Menschenrechte.
Genau, jetzt geht es wieder um diese Lage in Xinjiang. Darüber weiß ich nicht viel, aber ist auch vielleicht gar nicht so wichtig, weil, was Stefan sagte, dass nämlich irgendwie es diese Enthüllung gab, diese Police Files aus Xinjiang. Und was ist rausgekommen? Ja, eigentlich das, was man sowieso schon wusste. Und es wurde auch gar nicht diskutiert, was sonst da was sonst da geschieht in diesen Lagern, sondern einfach war die Aussage von Stefan, ja, was wir schon wussten, wurde uns da bestätigt. Und sehr schön auch, wie er das aufdröselte, was das für eine journalistische Arbeit war, das hört sich schon eher nach Geheimdienstarbeit an, dass die, und ist sicherlich auch mit Geheimdienstgeldern finanziert, da müssen wir uns nicht scheuen, so verschwörungsdenkerisch ranzugehen, aber okay, dass irgendwie herausgefunden wurde anhand von Bildern, wie breit die Gänge sind, mit Satellitenaufnahmen dann verglichen, wo steht dieses Gebäude, also diese Gebäude irgendwie identifiziert wurden, und ganz klar, gut, soll hier der chinesische Staat ausgeleuchtet werden, nackig gemacht, und das ist die Arbeit der westlichen Journalisten. Eine merkwürdige Arbeit, wo ich einfach sage, warum, lass das doch die Geheimdienste machen, die haben doch dazu die eigentlichen Kapazitäten. Und ja, etwas schade fand ich es dann schon, dass von Stefans Seite diese generelle Lage in den Lagern nicht weiter beschrieben wurde, sondern nur diese Reise dieser UN-Beauftragten. Und ja, Stefans Haltung halt, ja, wir wussten schon immer, ne, die Chinesen sind die ganz anderen, da werden die Menschenrechte nicht eingehalten. Und jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Das ist sehr bedrückend, diese Bilder und so weiter. Aber ja, da muss ich mich natürlich auch noch weiterbilden, will das hier nur zum Ausdruck bringen, wie festgefahren da sowieso schon der Westen in seinem ideologischen Blick Richtung China ist. Ja. Aber jetzt hier weiter im Text, weil jetzt kommt ein sehr wichtiges Bütikofer-Zitat, dieser Grünpolitiker, also aus dem EU-Parlament. Das ist wunderbar, was er ja sagt. Das können wir gar nicht hoch genug einschätzen. Hat auch mit Xinjiang wieder zu tun. Und das kann ich hier wirklich nur anpreisen als einen Clip, der sticht wirklich heraus. Das ist wirklich... Also, ich weiß gar nicht, ob ich diesem Clip jetzt gewachsen bin. Ich habe mir hier aufgeschrieben, das ist ein Elfmeter. Bitte sauber verwandeln. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich da nicht auch scheitere am Druck des Schützen hier vor dem Elfmeter. Aber hören wir uns an, was Bütikofer zu sagen hat. Über China. China, die eben keine imperialistische Macht sind, sondern sich gegen die imperialistische Gewalt stemmen. Aber hören wir uns das genauer an.
An irgendetwas gütlich tun. Und wir springen jetzt mal zu den Pazifikinseln. Denn auch da ist in den vergangenen Wochen viel passiert. Das haben wir medial nur ein bisschen aufbereitet bekommen, nicht so stark, wie es eigentlich müsste. Und gerade kann man das immer ganz gut vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs sehen, was Putin sich da immer so mehr genommen hat und erdreistet hat. Und irgendwann geht er dann zum Angriff über. Und jetzt blicken wir mal nach China. Worum geht's da eigentlich? Da gab es eine sehr gute Arte-Doku zu, die das Grundproblem uns ein bisschen markieren wird.
Gleich zu Beginn seiner Amtszeit im Jahr 2012 brachte Xi Jinping alle chinesischen Seebehörden zusammen, um eine einheitliche strategische Marine Streitkraft zu gründen.
Um eine Seemacht zu werden, muss China jedoch zunächst ein geografisches Handicap überwinden. Die gesamte chinesische Küste hat keinen Zugang zum offenen Meer. Er wird von mehreren Inseln behindert, die sich von den japanischen Hauptinseln im Norden über Okinawa und Taiwan bis zu den Philippinen im Süden erstrecken. Diese Inseln sind seit dem Zweiten Weltkrieg alle mit den USA verbündet. Derart eingekesselt zu sein, will Peking nicht mehr hinnehmen.
Die Kommunistische Partei Chinas sieht diese erste Inselkette auch sinnbildlich als ihre Türklingel, ihre Haustüre an. Sie muss diese Eingangstür kontrollieren und den Schlüssel dafür in Händen halten.
Zuletzt hörten wir James Fennell, das ist der Leiter des Nachrichtendienstes der US-Pazifik-Flotte. Und wie geht China nun vor?
Ja,
warte mal,
das ist ja echt interessant. Ja? Ich habe ja nie drüber nachgedacht.
Ja.
China kein Zugang zum offenen Meer. Und
wenn man so auf die Karte guckt.
Ja, wenn man sich auf die Karte so anguckt, denkt man so, ja, stimmt. Das ist ein bisschen wie die Erkenntnis, dass Mailand auf der Höhe von New York liegt. Ja, irgendwann denkt man so, ey, echt, stimmt? Ja, stimmt. New York ist einfach wahnsinnig weit im Süden. Die haben nur keinen Golfstrom, deswegen ist es da unser Klima, obwohl es hunderte Kilometer südlicher liegt. Und jetzt, wo man sich die Karte hier von China anschaut, ja, es ist einfach von Südkorea. Also da ist einfach sehr viel Japan, Taiwan. Dann sind da diese, man sieht bei Google Maps so ein bisschen diese Verklüftungen auch unter Wasser. Genau. Und interessant. Habe ich noch gar nichts mir so vergegenwärtigt.
Nun können die ja nicht einfach irgendwo einmarschieren.
Ja, schon interessant, was man sich so noch nie vergegenwärtigt, wenn man immer in diesem westlichen Diskurs drin hängt und eben so nach China blickt, wie man von hier aus menschenrechtskonform dorthin blickt. Es ist sehr wichtig mit der Geografie. Dieses Buch hatte ich ja angesprochen, die Macht der Geografie. Und wenn China da also keinen Zugang zum offenen Meer hat, ist das ein massives strategisches Problem. Im Kriegsfall, klar, kann die Marine nicht auslaufen, aber auch für die Handelsbeziehungen. Und diese Situation wurde also bewusst herbeigeführt durch die USA. Die Geschichte des Bürgerkriegs damals nach dem Zweiten Weltkrieg, wo die Kommunisten gesiegt haben, aber Chiang Kai-shek, dann war, glaube ich, dieser Anführer der anderen Partei, dann geflüchtet ist nach Taiwan und da massiv von den USA unterstützt wurde bis 1975, bis er dann starb, wo er so diktatorisch regierte. Das sind diese universalistischen Werte. Es ist egal, mit wem wir da zusammenarbeiten, solange es halt gegen unsere ideologischen Feinde geht oder gegen die, die wir als Feinde ausgemacht haben, wie China oder Russland. Dadurch die Zusammenarbeit mit ihm. Später konnte man dann die Demokratie ein bisschen anführen, aber generell ist die ja sowieso nur die Herrschaft der Stärksten. Es wird jetzt halt dieser Hass auf China dort gezüchtet und immer wieder eine neue Generation an Taiwanesen, die so radikalisiert sind, hervorgebracht, die dann diese radikalen Parteien wählen, die jetzt dort an der Macht sind, eben nicht die Kuomintang, die damals noch Großes geleistet haben im antifaschistischen Krieg gegen die Japaner, aber jetzt eben diese demokratische Partei in Taiwan. Naja, da kenne ich mich nicht so viel aus, nur prinzipiell ist es ja ein sehr wichtiges Ding zu sehen, diese geografische Position ist so nicht hinnehmbar, irgendwie umstellt von den Feinden, von den Verbündeten der USA, die sich ja ganz klar gegen China richten und sie einkesseln wollen. Da ist man einfach erstmal so determiniert von den Möglichkeiten, die einem diese Ausgestaltung der Geografie lässt. Und deshalb meine Bemerkung zu Eingang, dass ich eher noch die Potenz der USA als sehr langlebig betrachte und sage, ja, die sind einfach in dieser Position. Das ist geografisch vor allem auch ein sehr viel besserer Ort dort in Nordamerika, von einer Küste zur anderen, in Rocky Mountains, den Wüsten im Süden, wo die Grenze zu Mexiko so abgesichert ist. Große Seen im Norden, gut, gegenüber Kanada hat man eine lange Grenze, aber ansonsten überhaupt keine Grenzen, nur die zwei Seegrenzen dann an den Küsten und ist einfach eine optimale Position, wie es sie so nicht nochmal gibt auf der Welt. Und ja, deshalb sehe ich das eher kritisch und es ist ein langer Weg für China. Klar würde Taiwan, die Wiedervereinigung mit Taiwan, da eben viel bringen. Es ging ja, Taiwan ist eben weiterhin Teil von China, was ja auch so gesehen wurde von der taiwanesischen Regierung. Nun haben sie eben diesen Anspruch, dann ganz China, auch das Festland zu vertreten. Und das ist ja eine interessante Auseinandersetzung. Aber kommen wir am besten zu diesem Clip von Bütikofer, der jetzt hier nicht drin war, da muss ich noch mal kurz zurückspulen. Aber der ist wirklich das Entscheidende jetzt, wo wir auch das gehört haben über die Geografie. Diese Länder sind irgendwie alle mit den USA verbündet, wie auch immer. Da ist jetzt auch in Bewegung, da gibt es auch eine Konferenz von Russland mit diesem ASEAN-Wirtschaftsbündnis in Südasien. Also da ist einiges in Bewegung. Zum Glück kann da vielleicht diese Dominanz der USA gebrochen werden. Aber es ist aus meiner Sicht sehr kritisch einzuschätzen, auch die Lage in China. Die Lage der Bevölkerung, die sicher noch extrem unter der Pandemie, unter den Covid-Maßnahmen gelitten hat als im Westen. Ist es nicht so zu glorifizieren, sage ich ganz klar. Und zu sagen, das ist schon ausgemacht, dass die hier die neue Weltmacht werden, sondern man sollte eben moralisch rangehen und sagen, ja, wenn es eine Chance gibt, wir sollten die auf jeden Fall dabei unterstützen, die Macht weiter an sich zu reißen oder auszubauen, zumindest mal die eigene Souveränität dazu garantieren, an den Grenzen da nicht mehr so umringt zu sein von anderen Militärbündnissen, die, wie man bei den USA sieht, sehr zerstörerisch immer wieder vorgehen im Verlauf der Geschichte und dazu universalistische Menschenrechte anführen. Aber ja, Jetzt zu diesem Bütikofer-Clip.
Und jetzt schlagen sie ein bisschen um sich. Und der Rainer Bütikofer, der ja seit einer Weile für die Grünen da im Europaparlament arbeitet, hat hier eine interessante Verwendung des Wortes Gewalt. Breitet den Begriff mal so ein bisschen aus, ist so mein Eindruck, am 24.05. in den Tagesthemen gehabt.
Ich teile die Befürchtung, dass dieses Regime in Peking keineswegs ein friedliebendes ist. Es ist auch schon Gewalt angewendet worden nach außen. Nicht jetzt in jüngster Zeit militärische, aber die Tatsache, dass China zum Beispiel versucht hat, Litauen ökonomisch zu erpressen, dass China versucht, Australien ökonomisch zu erpressen, versucht hat, Schweden, die Tschechische Republik oder Norwegen so unter Druck zu setzen. Das ist ja schon auch Gewalt. Und Peking hat immer deutlich gemacht, dass man sich vorbehält, im Zweifel auch einen militärischen Überfall auf Taiwan zu organisieren. Ich glaube nicht, dass China so weit ist. Ich glaube nicht, dass das unmittelbar droht. Aber es ist schon auch unsere Aufgabe, die Solidarität mit dem demokratischen Taiwan deutlich zu stärken.
Ja, der Gewaltbegriff ist hier nicht schlecht verwendet, so insgesamt. Denn das ist es im Grunde. Es ist so eine Ersatzhandlung für kriegerische Auseinandersetzungen, die aber die gleichen Ziele verfolgt. Eroberung und so weiter. Vormachtstellung ausbauen, ideologische Sachen verankern. Und das durchzieht doch dieses chinesische Handeln so auf vielen, vielen Ebenen.
Das ist eine ideale Überleitung.
Ja, aber ich kann noch nicht überleiten, natürlich. Das ist so genial. Naja, es ist richtig. Erstmal, was Stefan sagt, komplett richtig, komplette Zustimmung. Es ist der Ausbau von Vormachtstellung, Verankerung von Ideologien auch. Und was nur noch fehlt, ist der kleine Dreh, dass man den Weltkontext, die Gesamtlage der Welt mit einbezieht und sagt, ja, es gibt da aber diesen viel mächtigeren Block als China und in der Auseinandersetzung mit diesem Imperialismus ist das also zu sehen, dass man hier versucht, seine Vormachtstellung auszubauen, nachdem man über die letzten Jahrhunderte so extrem vom Westen in die Ecke gedrängt wurde und weiterhin wird, will man jetzt also auch irgendwie ideologisch das verankern. Und es ist aber nicht das Gleiche, diese brutale Ideologisierung hierzulande, der Zwang zur Freiheit ist, was grundlegend zu verdammenderes als die chinesische marxistische Ideologie. Und das darf man nicht in einen Topf werfen, auch wenn man sagen kann, dass da wird den Individuen das eingepflanzt, irgendwie wie sie auf die Welt zu schauen haben. Aber das ist halt auch was, was auf wissenschaftlichen Prinzipien beruht bei Marx. Und hierzulande dieses Chaos, das angerichtet wird im Kopf von uns allen, das ist dann sehr geschickt für die uns Beherrschenden, dass wir nicht mehr in der Lage sind, uns zu wehren gegen diese Herrschaft. Da macht man grundlegenden strategischen Fehler, wenn man aus linker Seite die heutige chinesische Volksrepublik oder die frühe Sowjetunion oder andere Staaten dafür verdammt, dass sie ihre Leute so erzogen hätten und das eingepflanzt hätten. Weil wenn wir die Ideen der Französischen Revolution verwirklichen wollen, die Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit, wofür so viele Menschen gestorben sind, aber wofür eigentlich? Wenn wir das jetzt doch nochmal zu Ende führen wollen, dann brauchen wir dazu auch entschlossene und gut ausgebildete Menschen, die das irgendwie politisch organisieren. Da brauchen wir eine Partei, die ideologisch gefestigt ist. Da müssen wir dann auch die Volksmassen bilden. Ein gewisser Grundstock an marxistischer Begriffsarbeit muss dann vorhanden sein, auch in den Schulen und Unis. Und ja, das ist eben dann auch irgendwie autoritär von oben. Aber es ja, ist halt die Möglichkeit, wie wir da zum Fortschritt kommen können. Oder man kann sagen, es ist alles liberal frei und das ist wunderbar, dass sich die Macht des ökonomischen Stärkeren weiter in Bahn bricht und diese linksintellektuellen Podcaster auch weiterhin ihre Pfründe abzugrasen haben, indem sie ja die weiter zunehmenden und sich brutalisierenden Verhältnisse so anprangern dürfen mit seiner Kritik und sagen können, ja, im Westen, da läuft auch nicht alles gut. Ne? Schauen wir nach China, da ist es ganz böse und schlimm, aber im Westen, da ist auch noch das und das zu tun und so haben sie ja ihr monatliches Einkommen auch wieder gesichert, weil die Hörer dann dazu hören können und nicken können und sagen können, ja, Es ist auch schlimm im Westen. Man weiß nicht, was soll man tun. Man kann halt zur Wahl gehen nächstes Mal, okay. Aber so wie in China ist es doch noch nicht zum Glück. Irgendwie so ist dann diese verbrecherische Kollaboration mit dem hiesigen, uns beherrschenden Regime, wie ich es zum Ausdruck brachte in dem einen Text. Aber was fehlt, ist ja noch der Elfmeter. Also ich weiß auch gar nicht, ob ich den überhaupt verwandeln kann. Da zittert es ja schon. Es liegt ja auf der Hand. Also die brutale, die ganz simple, basale ökonomische Gewalt, die von den USA angewendet wird, oder auch von uns als Deutschland gegen Länder wie Griechenland und auch Frankreich, die wir auspressen im Zuge der Euro-Einführung. Also diese Gewalten sprechen natürlich für sich, und das ist eine sehr gute Verwendung des Gewaltbegriffs, dass man hier sagt, es ist eine Ersatzhandlung für sonstige kriegerische Zwecke. Die Deutschen haben halt auch vielleicht einfach diese Lust an der Gewalt, an der Unterwerfung ihrer Nachbarvölker, und sie können sich es aber jetzt nicht mehr eingestehen in dieser postfaschistischen Zeit, wo man halt hierzulande glaubte, den Faschismus überwunden zu haben und ihn aber nur pro forma rhetorisch überwindet. Und dann macht sich dann diese Lust eben an der Verächtlichmachung der Griechen breit, und es wird gesagt, ja, es kann wohl nicht sein, dass wir für die und deren Unfähigkeit und Faulheit auch noch aufkommen und bezahlen sollen. Und es werden französische Firmen, italienische, niederkonkurriert durch diese Vertragsbrüche der Deutschen, die sich immer auf die EU-Verträge berufen, aber diese Verträge erlauben ja auch gar nicht einen so hohen Exportüberschuss, wie in Deutschland hat. Und somit bricht Deutschland seit Jahrzehnten diese Verträge und mahnt es dann aber bei anderen an, wenn sie Staatsdefizite haben, was einfach nur der Spiegel dieser deutschen Exportüberschüsse ist. Ja, irgendwer anders muss dann ins Minus gehen, die Schulden machen, Staatsdefizit etwa. Der Staat etwa kann ein Defizit machen, der macht es dann halt in Italien, und da wird es von Deutschland dann angeprangert. Oh, das sind die Südländer, die so verschwenderisch und nicht sparsam sind, ganz anders als wir Deutschen. Und Lars Feld sagt dann, berät dann Christian Lindner und sagt, jawohl, in dem gleichen makroökonomischen Setup, in der gleichen Konstellation haben es seit den 2000er Jahren einige Länder geschafft, sparsam und solide zu wirtschaften wie Deutschland und andere nicht. Und da schreibt Plastik, das ist einfach eine grundsätzliche Lüge. Es gab diesen gleichen Kontext nicht. In Deutschland eben gab es das Lohndumping durch Schröder und in anderen Ländern eine normale, europarechtskonforme Lohnentwicklung wie in Frankreich. Und da ist es also nicht das gleiche Setup, es ist die gleiche Währung, aber mit unterschiedlicher Wirtschaftspolitik, Lohnpolitik ergeben sich dann Ungleichgewichte und die einen holen sich unlautere Vorteile heraus. Und das Ganze wird dann 2015 so kulminiert, aufgebauscht dann zu einer wirklich chauvinistischen Hetzjagd gegen Griechen, die dann veranstaltet wird. Das hat auch schon viel mit Covid zu tun, dieser äußere Feind, der dann da in den Ungeimpften gesucht wurde, aber ja, so zieht sich ja durch die ganze westliche Politik, in der immer wieder dieser Feind evoziert, beschworen wird. Dieses ganz andere Element, das im Gegensatz steht zu uns Deutschen, Ordnungsliebenden, die uns an die Regeln halten. Das liefert auch die Brücke zu Covid. Ne? Wir halten uns doch einfach an die Regeln hier. Aber auch das war eben noch nicht dieser Elfmeter. Da habe ich auch noch leicht vorbeigezielt jetzt, weil dieser Deutschimperialismus, der ist ja auch im Weltmaßstab vernachlässigbar, das ist ja auch wirklich, ja, da sind die Deutschen ja auch eigentlich so die Rechten, also die sich an der Macht befinden oder die vorherrschende Geisteshaltung in der Bevölkerung, die eben so rechtsautoritär ist, da ist man so eher gestimmt, dass man sagt, ach ja, wir müssen auch wie die USA sein, so potent und uns überall einmischen. Wir Deutschen, wir sind noch viel zu friedliebend, wir sagen überall, oh, ist das böse, sagte mein konservativer Freund, haben überall Bedenken wegen Waffenlieferungen. Das ist so diese Sicht der Konservativen, eine sehr schöne, sehr ehrliche Sicht. Man wünscht sich einfach, es ging noch ein bisschen faschistischer zu, wir würden wieder diese eiserne Hand, diese Macht über die ganze Welt ausüben als Deutschland, so wie die USA es tun. Und es ist infam, sagte Adenauer zum Beispiel beim Atomwaffensperrvertrag damals in den 60ern. Es kann ja wohl nicht sein, dass die hier so ein Monopol bilden wollen, dass Deutschland keine Atomwaffen haben darf. Das ist ein neuer Morgenthau-Plan. Morgenthau war also dieser französische Finanzminister, der damals nach dem Zweiten Weltkrieg Deutschland in ein Agrarland verwandeln wollte, was ich damals in Folge 88 oder 87 aufgriff und sagte, jawohl, das wäre die richtige Idee gewesen, dass Deutschland eben nicht wieder in diese heutige, leider sehr unrechtmäßige, schädliche Position für Gesamteuropa kommt, die anderen Länder so zu beherrschen. Und in dieser Machtposition wiederum zu sein, das wäre vielleicht doch bedenkenswert gewesen von Morgenthau. Und Adenauer sagt dazu, ja, wir hätten jetzt auch gerne Atomwaffen, wir können es uns gar nicht erklären, warum soll Deutschland das nicht gestattet werden. Und das uns zu verbieten, das ist gleichzusetzen mit diesem Morgenthau-Plan, dass Deutschland deindustrialisiert und zum Agrarland werden soll. So ist Adenauer also auch so angriffslustig einfach, dass dieser Westen diese brutalen militärischen Drohungen immer wieder. Ja, ich kann es aber nicht zum Ausdruck bringen. Diesen Elfmeter müsste dann selber voll ins Ziel schießen. Mit der ökonomischen Gewalt der USA, die da angewendet wird durch IWF und so weiter, da ist Europa ja auch nur Juniorpartner. Der Chef des IWF muss immer Europäer sein, damit ein bisschen verschleiert wird, dass eigentlich nur eine Institution ist, die dem US-Finanzministerium so hörig und angegliedert ist. Europa hat da nicht so viel zu melden. Es ist so wunderbar, was da zum Ausdruck gebracht wurde. Muss ich eigentlich auch gar nichts weiter dazu sagen. Es ist eine Ersatzhandlung für kriegerische Handlungen. Sehr richtig, sehr richtig. Und da wehrt sich dann eben China dagegen. Da müssen wir jetzt analysieren, wie die Phase ist. Ja, ich weiß es nicht. Ich kann hier nur generelle Überlegungen anbringen. Mit Taiwan bin ich nicht so auf dem Laufenden. Nur diese generelle Überlegung eines Präventivschlags gegen den Westen, die beherrscht schon so mein Denken. Diese Idee, Wandel durch Handel kann es nicht geben. Wir als China haben es jetzt jahrzehntelang versucht, uns mit dem Westen einzulassen. Wir haben dabei Fortschritte gemacht, wirtschaftlicher Art. Aber wir müssen jetzt dieses Regime, diesen Würgegriff, den der Westen immer noch hat, durch seinen Finanzkolonialismus endgültig brechen. Und da sage ich ihm, das mit den BRICS-Staaten, mit den neuen Allianzen, das wird schwierig, das wird nicht so leicht werden, aber wir sollten das auf jeden Fall unterstützen. Auch vielleicht durch Migration, dass wir nach China migrieren als Linke, ja, die es ernst meinen. Das ist nämlich so ein Punkt, ja. Hierzulande gibt es einfach gar keine Hoffnung. So schrieb Nietzsche in etwa, ja, der Arbeiter, damals um 1870, umschrieb er das als sozialistische Bewegung schon erstarken. Ja, der Arbeiter hat hierzulande halt nur die Wahl, Sklave des Fabrikanten zu sein oder Sklave einer Umsturzpartei. Und diese Partei, die Sozialisten, rufen ihn auf, einfach nur bereit zu sein und sonst nichts. Aber das ist ein unwürdiges Leben. Und damit trifft er schon auch so einen Nerv. Was ist das hier für ein Leben für den Arbeiter, der sich mit diesem Opium fürs Volk zufrieden geben kann, die Revolution ins Auge zu fassen? Aber was ist das dann, wenn es keine Kommunisten sind, die so fähig sind wie Lenin, wenn man einfach irgendwann auch zugestehen muss, ja. Es war einfach exzeptionell, dass so ein Charakter da war, wie Lenin vor allem, und dann andere sich langsam in seinem Schatten heranbilden konnten, wie Trotzki und Stalin und andere, die da sehr viel beigetragen haben, aber ohne so einen Mann an der Spitze mit visionären Ideen, mit einem Geist auch, der sehr streitsüchtig ist und immer wieder die Konfrontation sucht, zur Linie der Menschewiki, der Sozialdemokraten. Ohne so einen wird es nicht gehen und es ist nicht so leicht, solche außergewöhnlichen Individuen, wie etwa auch Napoleon, sind nicht leicht herstellbar. Napoleon, der Spätgeborenste aller Menschen, schrieb Nietzsche. Er wurde da geboren, als es eigentlich schon um diese Werte ging, dieses Vorgaukeln, Vorschieben der ideellen Werte, und er aber einfach als Herrscher dahin kommt, der sagt, ja, ich bin so, dass ich einfach durch meine Ausstrahlung, durch meinen Charakter, meine Persönlichkeit, das signalisiere, dass ich ganz herrschen kann, das ganze Land beherrschen kann. Und das ist ja aus Nietzsche etwas Bewundernswertes, was eben ein historisches Rätsel stellt. Wie ist das also mit der Macht? Ja, das ist überhaupt nicht vergleichbar mit Hitler. Und Hitler ist auch nicht dieser einzelne Herrscher, der so mächtig ist, sondern ist nur aus einer Volksbewegung erklärbar. Vielleicht hatte diese Massenbewegung der Nationalsozialismus sogar mehr Grip, mehr Power, also ich meine mehr, hatte die Massen sogar noch mehr bewegt als der Bolschewismus in Russland. Ich weiß es nicht, kann es mir aber vorstellen, es ist schon ja, leider auch plausibel, dass dieser Faschismus sehr anziehend ist für viele Leute, aber das ist kein Argument. Also ja. Es ist ihm trotzdem was ganz anderes mit Napoleon, der da auch einen starken Machthaber spielt. Aber irgendwie noch die grundrichtigen Errungenschaften der Revolution verteidigt und ins Realistische übersetzt, ins zu Verwirklichende. Und dann aber den Reaktionären möchten wir heute die Machthaber im Weißen Haus, im Pentagon und so weiter, die einfach nur ihre Gewalt, ihre ökonomischen Profite immer weiter auspressen wollen. Jetzt aber kommen wir zurück zum Podcast. Vielleicht kann ich hier dann nochmal ein Stück vorspulen. Es ging nämlich jetzt um Covid und diese chinesische Falle, in die sie getappt sind, wo ja auch für mich diese chinesische Covid-Strategie eine Blackbox ist, die ich nicht richtig verstehe. Und wenn es das nochmal kurz an, bitte.
Wir zeigen anfangs bei der Pandemie, wir greifen richtig hart durch, aber wir haben auch so gut wie keine Toten, ja. Und wir machen dann hier Zero-Covid. Und das war ja am Anfang das, was dann bei uns eher zögerlich war, Hammer and Dance. Und der Hammer war natürlich nicht so hart wie bei China. Aber damit ist man eine Zeit lang gut gefahren und hat damit den Systemvorteil herausgearbeitet, was ja auch oft in Talkshows in Deutschland kommuniziert wurde. So, ja, wir blicken immer so arrogant nach Asien, aber gucken wir mal, wie die das machen. Und dies wäre dann natürlich jetzt ein ungeheures Zugeständnis. Nein, das liberal-demokratische System ist doch besser und es hat die besseren Impfstoffe.
Ja.
Die wollten ja selbst mRNA-Impfstoffe produzieren, haben das bis heute nicht geschafft. Kann sein, dass mal jetzt bald irgendwann was zugelassen wird, aber haben es bis heute nicht geschafft. Sind aber zu fein, sich jetzt die Impfstoffe von uns geben zu lassen. Und jetzt muss man eigentlich diese Linie weiter durchpeitschen, damit man beweisen kann, dass man das bessere System ist und auch die besseren Menschenrechte und was weiß ich hat.
Ja.
Und ich glaube, dass es wirklich nur noch diese ideologische Frage gibt, die so vehement ist, dass man damit auch bereit ist, eine Volkswirtschaft zu ruinieren. Was ja verwunderlich ist, während wir ja hier dann doch, zum Beispiel in Deutschland, immer noch die Politiker haben, die sagen, gut, aber am wichtigsten ist uns das BIP. Du hast es ja auch bei der NRW-Wahl gesehen. Es geht am Ende darum, dass sich der Unionskandidat an das gerade anpasst, was so in der Schwebe ist, wonach man gerade gut greifen kann und was ankommt. Und dann wird das irgendwie gemacht. Aber das ist ja keine ideologische Ausrichtung mehr. Der wird ein paar rote Linien irgendwo haben, wenn man länger sucht. Aber eigentlich ist es auch egal.
Ja, das ist die Söderisierung der Politik, dass man einfach alles vom Asylterrorismus. Und einen Tag später rettet man plötzlich die Bienen. Hauptsache, man trifft irgendwie gerade so den Wind, der weht.
Ja, das scheint hier nicht der Fall zu sein.
Nee, genau. Das ist wirklich eine ideologische Falle, in der China da sitzt. Sie haben sich da selber reinmanövriert. Und jetzt schlagen sie so ein bisschen um sich. Und der Reinhard Bütikofer, der...
Ah ja, das war dieser Punkt, den wir gerade schon gehört haben von Bütikofer. Ein bisschen widersprüchlich dann hier. Also ich fand es sehr gut, die Ausführungen von Wolfgang. Hat ja auch in Bezug zu meinen Überlegungen in Folge 100, aber widerspricht dann, wenn Stefan sagt, es ist die Söderisierung hierzulande, klar, es ist alles egal, am Ende geht es ums BIP, aber nicht mal darum, klar, weil die Politiker die Wirtschaft nicht verstehen, weil diese inkonsistenten, nicht empirisch und theoretisch belastbaren Wirtschaftstheorien weiter so massiv vertreten werden in der herrschenden Lehre an den Unis. Aber irgendwie ist es doch so vulgär, dass man sagt, die Wirtschaft wollen wir nicht gefährden und die Wirtschaft wird eben gleichgesetzt mit den Privatinteressen der Kapitalisten, dass eben dieser Punkt, dass der Staat der Bourgeoisie als Beute anheimgefallen ist. was Marx beschreibt. Und gut, wenn aber es hierzulande die Solidarisierung gibt, was ist dann mit, ist es dann nicht grundsätzlich besser in China, da dann irgendwie noch so ein ideologisches Konstrukt zu haben, an dem man sich entlanghangelt und sagt, das ist unsere Theorie, demgemäß wollen wir jetzt die Wirklichkeit, die Gesellschaft umgestalten. Das ist es, was ich so als diktatorisch, diffizil, disziplinarisch bezeichne. Es ist so schwierig, auch sein eigenes Leben in den Griff zu kriegen, aber viel schwieriger noch ein ganzes Land. Und da sind die Chinesen jetzt erst auf dem Weg seit der Revolution, damals 1949 etwa. Also das ist noch sehr jung, ein sehr junges Projekt, aber hoffentlich können sie da weiterkommen. Also ja, eigentlich sagt Stefan ja hier, wenn wir uns eher auf dieses Liberale einlassen, dann haben wir wirklich die Söderisierung. Es ist völlig egal, der zieht gegen Asyltouristen zu Felde, ja, seinen brutalen chauvinistischen Rechtspopulismus packt er aus und am nächsten Tag den ökologischen Bienenrettungstourismus, wo er da auf die Felder und Wiesen fährt und sich ablichten lässt. So ist es völlig egal hierzulande. Und China ist also besser, aber völlig richtig, dass man dann auch in so eine Falle geraten kann, wie jetzt mit Covid, dass man nur noch der Welt beweisen will, dass man es irgendwie besser im Griff hat, besser durchstehen kann, so eine Pandemie. Aber grundsätzlich muss man das ja im größeren Kontext sehen, wie ich damals ausführte, dass es auch die Pandemiestrategie an sich schon eine Antwort sein kann auf die sich zuspitzenden Weltkrisen, die schwelenden Kriege in Syrien, in der Ukraine, im Jemen, dass man einfach dieses grundlegende Bild sieht, der Vernichtung, des Chaos, das der Westen immer wieder anrichtet und sich sagt, wir müssen jetzt eine Lösung finden, auf eine multipolare Weltordnung hindringen, ja, uns irgendwie abschotten und Covid können wir halt so als Anlass nehmen und da müssen dann leider Millionen, ja, über eine Milliarde Menschen darunter leiden, unter extremen Einschränkungen, die auch aus meiner Sicht irgendwie nicht so sinnhaftig sind. Oder ja, die Covid-Sache ich nochmal aufarbeiten will, aber im größeren Bild vielleicht einfach einen Vorsprung gegenüber dem Westen liefert, dass der jetzt glaubt, die Pandemie so hinter sich zu haben, aber gar nicht auffällt, was für Schäden er da in der Psyche seiner Individuen angerichtet hat und dass die wenigsten dann so darüber hinwegkommen können wie Wolfgang und Stefan, die einfach eine gewisse intellektuelle, materielle Sicherheit haben, eine Basis, aber für viele andere Normalbürger ist es vielleicht einfach dann zu verwirrend und ja, ist diese Pandemie wirklich so auch nochmal ein politisches Phänomen, wo das westliche System in seinen Grundfesten erschüttert wurde und jedem nochmal klar wurde, wie ausgeliefert er wirklich dieser Willkür des Staats auch ist, dass all diese hohlen Versprechungen und universalistischen Werte nichts wert sind, mit denen wir früher halt stets diese Überlegenheit gegenüber der DDR begründet haben. Und ja, das ist ein Wendepunkt und wird sich jetzt aber erst ja noch herauskristallisieren. Also das letzte Wort ist nicht gesprochen zur Pandemie. Und diesen einen Kanal kann ich empfehlen, der subjektive Student, der irgendwie selbst unter den Lockdowns litt und da dann seine Aufarbeitung machte. Er ist auch sehr ernst unterwegs. Und vielleicht würde ihm da noch ein bisschen Lockerheit in seinem Habitus gut tun, hier nur als Tipp. Aber er ist sehr aufgeweckt und hat dieses eine Popper-Zitat da in seiner Twitter-Bio stehen. Alles ist irgendwie mit Vermutung durchsetzt und selbst wenn man auf was ganz Wahres stoßen würde, was wäre das, wie würde man das wissen, das wäre immer noch Vermutung, Gewissheit, was soll das denn sein? Also irgendwie, es wird immer eine Vermutung sein. Das ist auch irgendwie relativistisch, finde ich aber sehr schön, obwohl Popper doch sehr kritisch zu betrachten ist und man da eher, kenne ich mich auch gar nicht aus bei diesen Wissenschaftstheoretikern, nur eben sein Nachfolger Thomas Kuhn, glaube ich, hieß der. Der hat dann diese Gedanken der Revolution in der Wissenschaft auch eingebracht, was doch schon sehr weiterführt. Aber ja, diesen Kanal wollte ich nur kurz empfehlen, um das zu erwähnen, was er da aufarbeitete über die Impfungen. Die sind so sicher, ist sich Wolfgang sicher, wie man sich eben sicher ist, wenn man sicher von diesem westlichen System gepampert wird und jeden Tag die Mediengülle in sich einlaufen lässt und davon einfach so, ja, gewärmt wird. Es ist dieser Westen, der mich wärmt. Und vielleicht sind sie aber nicht sicher. Ich kann hier diese Aussage nicht ganz machen. So auch meine Haltung zum Klima, auf das ich in den nächsten Folgen irgendwann dann verstärkt wiederkommen will. Aber schauen wir mal. Egal. Dass ich diese endgültige Entscheidung ja nicht treffen kann über die wissenschaftlichen Debatten. Nur ist es sehr interessant, wie das geführt wird. Das will ich einfach soziologisch analysieren. Und das bei diesen beiden Themen Covid und Klima lässt sich sehr schön parallel irgendwie zeigen. Mit diesen Impfstoffen, die Frage ist, warum sind so viele gestorben? In 2021 lag es an Covid oder vielleicht auch an den Impfstoffen. Es gab eine Übersterblichkeit, die irgendwie zeitlich zusammenfiel mit den Impfkampagnen, vor allem bei den unter 50-Jährigen. Naja, da ist es nicht so einfach. Und man muss sich das noch genauer, muss da noch genauer durcharbeiten, aber diese Covid-Debatte ist jedenfalls nicht zu Ende und das ist das Schöne am Westen, was das auch für explosives Material liefert jetzt. Und diese ganzen Frage der mRNA-Impfstoffe, der Sachen, das ist natürlich ja einfach Unrecht, grobes Unrecht ist, was hier geschehen ist, selbst wenn diese Impfstoffe wirksam sind, aber diese Segregation darauf basieren. Wenn dann solche Sachen sich bestätigen sollten mit Myokarditis und so weiter, dass es also tatsächlich für gewisse Menschengruppen wie die Jüngeren eher nicht ratsam gewesen wäre, sich impfen zu lassen, dann kann hier vielleicht der Westen in seiner inneren Stabilität noch ein bisschen mehr ins Wanken gebracht werden, aber andererseits ist es eigentlich auch alles egal hierzulande. Wir sind dieser Gewalt des Staats ausgeliefert. Niemand wird wirklich so rebellieren und sich das vorstellen, solange man noch materiell gepampert ist. Aber vielleicht, wenn dann diese Energie aus Russland wegfällt, dann könnte vielleicht doch so eine Art revolutionäre Situation entstehen. Naja, das sind sehr gewagte Annahmen hier. Und hier wollte ich nur noch erwähnen, mit diesem Gesetz der Impfpflicht für Pflegekräfte, das relativieren, Stefan relativierte das dann so, dass er sagte, ja, also das ist ja nicht so, dass irgendjemand jetzt darunter leidet oder dazu gezwungen würde zu einer Impfung. Was ja schon Quatsch ist, allein durch 3G werden auch Leute gezwungen, faktisch, dass sie einfach nicht die Zeit haben, weil sie so viel familiär, beruflich um die Ohren haben, dass sie sich jeden Tag noch testen lassen können. Also auch das ist ein direkter oder indirekter, aber genauso gewaltsamer Zwang, sich impfen zu lassen mit einem Impfserum, das irgendwie nicht nach normalen Kriterien der Pharmaindustrie, die ja selbst schon sich immer diese eigenen Kriterien geben und keinerlei Überwachung zu befürchten haben, aber noch nicht mal die normalen Prozeduren wurden da ja eingehalten bei der Impfstoffzulassung. Aber okay. Also auch das ist schon ein brutaler Zwang. Und jetzt im Pflegebereich, wie ich es ja auch mitkriege mit einer Freundin, die da arbeitet, dass da auch diesen Impfzwang gibt. Und Stefan sagt dann, ja, aber du kannst ja auch als Ungeimpfter da weiterarbeiten. Und ist ja überhaupt kein Problem, weil so eine Unterbesetzung ist. Da ist klar, die Pflegeheime suchen händeringend nach Leuten. Und deshalb findest du da, wenn beim angekündigt wirst, sofort am nächsten Tag wieder einen Job. So ist es ja auch, kriege ich ja auch mit von meiner Freundin und ihren Freunden, dass es genauso ist natürlich. Eine Stelle, die da ausgeschrieben wird im Pflegebereich, sagte Wolfgang, bleibt irgendwie 270 Tage lang offen im Durchschnitt. Also ja, da sucht man wirklich händeringend. Die Probleme an der ökonomischen Basis werden nicht angegangen, dass den Leuten mal mehr gezahlt wird, für weniger Stress gesorgt wird politisch. Aber das finde ich dann sowas von zynisch, dann von Stefan zu sagen, ja, es ist ja gar kein Problem mit diesem Gesetz jetzt, dass halt faktisch eine Impfpflicht gilt pro forma. De jure gilt dieses Gesetz irgendwie, aber de facto ist es ausgehebelt, weil diese ganzen Pflegeheime und Krankenhäuser so händeringend danach suchen, dass sie froh sind um jeden, der da arbeitet. Und den dann gar nicht erst kündigen oder halt man leicht wieder einen anderen Job findet. Aber das ist sowas von... Die Leute sind ja trotzdem verächtlich gemacht, stigmatisiert durch dieses Gesetz und den ganzen Diskurs, der darauf basiert, wie Lauterbach dann sagt, ja, wer sich hier der der Wissenschaft nicht offen zeigt und das in Frage stellt, weil er sich nicht impfen lassen will, also da wird auch schon diese Gleichung aufgemacht, wer sich nicht gegen Corona impfen lassen will, ist generell ein Impfskeptiker, ist generell gegen Impfstoffe. Diese demagogische Behauptung, Gleichsetzung wird da aufgemacht. Und deshalb müssen wir da auch nicht so traurig sein, wenn die den Beruf verlassen, weil sie offenbar nicht geeignet sind oder weil sie nicht die geistigen Voraussetzungen nicht qualifiziert sind für diesen Beruf. So also die herablassende Bemerkung von Lauterbach irgendwie. Und ja, das bringt die Stimmung vor allem im Winter im Lande ganz gut zum Ausdruck. Diese Hetzjagd, Hexenjagd auf die Ungeimpften. Und dann aber zu sagen von Stefan, es ist gar kein Problem, weil die leiden ja nicht zusätzlich auch noch unter Arbeitslosigkeit, sondern nur unter dieser sozialen Stigmatisierung. Ja, da weiß ich nicht, was soll ich dazu noch sagen? Diese Leute, diese Podcaster sind also nicht in der Lage, die Grundrechtseinschritte, die grundlegende Verrohung und Barbarisierung des hiesigen Diskurses korrekt wahrzunehmen und anzuprangern in der Pandemie und flüchten sich dann so da jetzt irgendwie raus, dass sie sagen, jetzt haben wir es irgendwie überstanden, irgendwie war alles komisch und wir haben überall mitgemacht, aber jetzt wollen wir doch wieder auch unsere Ruhe haben. Und ja, wir dürfen halt nicht wie China werden, so autoritär dagegen vorgehen, aber hier, ja, war es halt ein bisschen chaotisch. Ich meine, allein schon diese ganzen Regeln, die verschieden irgendwie täglich geändert werden, an Weihnachten hieß es dann ab nur noch mit 10 Leuten treffen. Allein das ist schon so ein psychischer Druck, der im Westen den Bürgern aufgeheizt wird. So eine Beherrschung, wo ganz klar irgendwie das Signal gesendet wird vom Staat, ja, du bist hier unser Opfer. Wir können alles machen, wir können Regeln ausgeben, die kein Mensch versteht, wo sich alle auch einig sind im Freundeskreis, im Familienkreis, ja, niemand blickt mehr durch, niemand weiß mehr, was machen die da, aber wir sind dem halt ausgeliefert, wir sind halt diesen Despoten ausgeliefert. Alle sind sich einig und in China aber nicht so, da sind die Regeln halt klar, da ist es dann irgendwie auch festgelegt für Jahre oder wie auch immer, diese App, wo du einen grünen Code haben musst, du darfst halt keinen positiven Test haben, klar, das sind dann brachiale, ganz harte Regeln, aber es ist irgendwie klar, was man zu befürchten hat, es gibt irgendwie nicht diese Art des psychischen Terrors, mit dem der Westen, hier in Deutschland hat zumindest, die Leute so bombardiert wurden. Und ja, weiter werden jetzt dann weiter die Corona-Regeln eingeführt werden. Aber das reicht zu diesem Thema, weil wir müssen hier weiter voranschreiten. Es gibt andere Themen, die wichtig sind. Putin hat sich in der Ukraine immer mehr genommen, hatte Wolfgang gesagt. Auch sehr interessante Sicht auf die Historie dieses Konflikts, dieses Kriegs. Und genau, so ist die Ukraine einfach vielleicht diese Blaupause für China, wo sie jetzt wirklich sagen müssen, die westlichen Intellektuellen, die sind auch Sklaven ihres Regimes, von denen wir haben keinerlei Hilfestellung mehr zu erwarten. Selbst die Marx gelesen haben, die bekommen das dialektisch nicht mehr mit der heutigen Wirklichkeit zusammen. Und okay, wir können überhaupt nicht mehr auf diesen Westen setzen. Und das mit der Ukraine zeigt, wie der Westen erstmal seine eigenen Bürger in der Gewalt hat, da immer weiter seine Propagandalügen zu verbreiten. Die Leute müssen das einfach runterschlucken, weil sonst der soziale Tod droht, der völlige Ausschluss. Es ist ein sehr enger Meinungskorridor, wie Steinmeier sehr richtig sagte. Man darf nicht mehr da einen Fehltritt machen. Und so ist es vielleicht deshalb diese Situation 2019, 2020 dann, dass sich China darauf einlässt, zu sagen, wir müssen jetzt die große Wende vollziehen, auch unter extremen ökonomischen Einbußen. Die Volkswirtschaft sogar teils ruinieren, aber es ist jetzt irgendwie diese größere Auseinandersetzung mit dem Westen, in die wir geworfen sind, wo wir sind, der Westen will an die Grenzen solcher Länder wie Russland immer weiter heranrücken und in der Ukraine, also ein Land, das so essentiell irgendwie immer war für die Kooperation mit Russland, will er dieses Land also irgendwie auf seine Seite ziehen mit militärisch-geheimdienstlichen Mitteln, dort eingreifen und ja, da ist irgendwie klar, also was ist das mit dieser Gewalt der USA, die angewendet wird, diese Vormachtstellung, Das müsste man irgendwie sauber analysieren, was da alles passiert ist seit dem Zweiten Weltkrieg. Und wie dieses Regime wirklich, das macht, was in ihrer Macht steht, da keinerlei Skrupel hat oder moralische Empfindung, sondern sagt, wenn wir es machen können, dann ist es auch richtig, das zu tun. Gut, kommen wir hier jetzt zu einer kurzen Sache. Wie nämlich diese Projektionen sind zwischen Westen und China, der Westen blickt nach China und stellt sich dann vor, wie blickt China zurück auf den Westen. Also es ist, das nochmal im Hinterkopf behalten, was ich hier sagte. Wie ist diese Politik der USA seit dem Zweiten Weltkrieg einzustufen? Was ist das für ein Imperialismus, Kolonialismus oder direkter Faschismus, der nicht im Innern, aber im Äußeren immer wieder erzeugt wird? Faschistische Regimes, Diktaturen, Milizen aufgebaut und in Stellung gebracht werden gegen die geopolitischen Gegner der USA. Hören wir hier kurz rein.
Wenn es China gelingt, Taiwan einzunehmen, würde das ein großes Loch in diese erste Inselkette schlagen. Die Volksbefreiungsarmee würde die Insel dann kontrollieren und befestigen, so wie sie es auch mit den kleineren Inseln im Südchinesischen Meer getan hat. China würde von dort aus operieren und weiter in den Pazifik und nach Japan vorstoßen können.
Das wäre das Ende der USA im asiatisch-pazifischen Raum. Sie würden keine Rolle mehr spielen, weil vor allem ihre Glaubwürdigkeit zerstört wäre. Wenn sie erst einmal aus dem westlichen Pazifik vertrieben wären, könnten die Chinesen früher oder später an die Westküste der USA vorstoßen.
Es geht bei dieser Solidarisierung mit der Bevölkerung in Taiwan selbstverständlich nicht um die Bevölkerung in Taiwan primär, sondern wir haben es hier ganz klar von Geostrategen skizziert bekommen, einmal von einem australischen und einmal von James Fennell, darum, dass der Westen seine Vormachtstellung verlieren würde auf See, wenn Taiwan eingenommen werden könnte. Bis dahin ist es sicherlich noch ein weiter Weg oder es muss auch vielleicht nie dazu kommen, aber es tut sich dann in anderen Regionen schon sehr viel. Und wir hören jetzt mal einen Beitrag von CBS zum Thema Sicherheitsabkommen mit den Salomoninseln.
China and the Solomon Islands this week agreed to a controversial security deal. Now, the nation is located in the South Pacific, a little more than 2,000 miles east of Australia. It's in the middle of a vital shipping region. Its pact with China would allow Beijing to send police and military personnel to the nation, and China could also port some of its warships there.
Es wird jetzt auch klarer nochmal, warum Olaf Scholz auch mal nach Japan jetzt als erstes gefahren ist. Gut, Merkel ist immer nach China, das wäre jetzt sowieso wegen der Lockdowns schwierig. Aber wir sehen schon, Japan kann nochmal ein sehr wichtiger Verbündeter werden, nicht nur wirtschaftlicher Art, sondern auch was die Sicherheitsinteressen anbelangt. Und was sind denn nun die Interessen Chinas? Hier nochmal CBS.
So why is China so interested in the Solomon Islands?
Well, for a very long time, we know that China has been trying to expand its influence and project its power outwards. So what's important is that the Solomon Islands is between Australia and the United States. What's also important to note is that while the Solomon Islands might seem like a small isolated point, it's part of a larger pattern where we see China expanding its presence and ramping up its military infrastructure in the South Pacific, in the South China Sea, in the Indian Ocean region and all the way over to East Africa.
Ja, es ist echt, vielleicht darf man auch nicht unterschätzen, wie viel BIP Plus es bringt, so Aufrüstungsprogramme zu fahren. Das sind so sehr kontrollierte Absatzmärkte, die man da nochmal bedient, einfach die eigenen Soldaten so auszurüsten. So wie auch diese, als er meinte, diese Vormachtstellung, wenn man dann auf Taiwan ist, ist man auch ganz schnell an der Westküste der USA. Ich würde sagen, wenn man auf Taiwan ist, hat man erstmal diese ganze Chip-Produktion in der Hand und hat so ein richtiges Erpresserpotenzial der Welt gegenüber und so weiter. Also.
Genau, das ist sehr gut, aber worauf ich hier mal eingehen will, ist, was Stefan auch wieder erwähnte, ganz vom Anfang dieses Clips. wenn man in Taiwan ist, irgendwie, wenn die USA von der Westküste, vom Westpazifik vertrieben werden, also von der Ostküste Chinas und der anderen Staaten dort, Russland ist ja auch dort, grenzt an China da im Norden, Vietnam im Süden. Also wenn sie da vertrieben werden, heißt es, dann könnte China ganz schnell sich an der Westküste der USA festsetzen. Dann würden sie einen Sprung machen über den großen Teich, über den Pazifik und die USA betonen. Das war nicht so entscheidend. Weil dann kommt das zum Ausdruck, was ich also sagte, die USA gehen da so ran, sie überziehen die ganze Welt mit Gewalt, brutalsten Bombenabwürfen wie in Vietnam, das ganze Land verseucht mit Napalm. Sie gehen da so ran, sie sagen, es gibt doch nichts Unethisches, also wir sind hier die gute Macht und was wir deshalb vertreten und bomben, das geschieht im Namen des Guten. Und deshalb denken sie jetzt, alle anderen, die denken auch so, die denken auch einfach, alle anderen Mächte auf der Welt, die müssen ja auch so denken, dass sie uns also niederwerfen wollen. Und so ist diese, das ist eine Art faschistische Ideologie, dass man, wie Hitler glaubt, der Jude, der bedroht uns. Und insofern ist es ja auch nur Selbstschutz, sagt sich Hitler dann. Ja, wir haben keine andere Wahl, als die Juden ganz klar auszurotten, weil ansonsten bedrohen die ja die Einheit unseres deutschen Volkes. Und auch diese Ostmenschen, auch die Kommunisten, hieß es dann, die, von denen wollen wir sogar die Kinder vor allem töten. Vor allem die Leute in den kommunistischen Jugendverbänden wurden dann zusammengepfercht und in KZs gesteckt oder direkt erschossen oder russische Soldaten auch, die gefangen genommen wurden. Das ist sehr brutal und basiert auf dieser faschistischen Ideologie. Wir müssen uns eigentlich auch nur schützen gegen die anderen, weil die werden wohl genauso verachtend auf uns blicken, wie wir auf sie blicken und uns auslöschen wollen. Deshalb, wir schützen uns eigentlich nur. Das ist, finde ich, ein sehr wichtiger Punkt, dass der Faschismus auch auf so einer Art Angst basiert, wie ich es ja zum Ausdruck bringe, die sehr kompatibel ist mit dieser imperialistischen Angst, dass diese innovativeren Länder jetzt in Südasien uns niederkonkurrieren werden, weil man da den Eindruck hat, die haben so wenig, die sind dann so motiviert, wie ich meinte, Lewis Hamilton, der zu Rosberg sagte, er kommt aus der Armut und ist deshalb motivierter. Das ist auch dieser heutige imperialistische Blick auf diese beherrschten Gebiete. Oje, wir müssen hier den Gürtel enger schnallen, damit die uns nicht überholen, überkonkurrieren. Das ist noch nicht gleichzusetzen mit dem Blick der Nazis, aber geht schon in die Richtung. Aber was eher gleichzusetzen ist mit den Nazis, ist das, was hier vorkam in diesem Clip von dem amerikanischen Fernsehsender, dass man glaubt, nur weil China sich jetzt wieder vereinigt und dieses Gebiet Taiwan einnehmen würde, das ihnen einfach zusteht, das einfach seit jeher integraler Bestandteil Chinas war und das einfach aufgebaut wurde vom Westen aus der Lust an der Provokation und der militärischen Eskalation heraus. Ganz klar muss man das so sehen, dass die Rüstungsindustrie diesen expansionistischen Drang immer wieder unterfüttert. Es ist nicht nur so einfach zurückführbar auf ökonomische Profitzwänge, Absatzmärkte, aber doch schon was ganz Wahres dran. Wie auch Stefan sagte zum Schluss, auch für China, auch da kann es durchaus sein, wie er meinte, ja, mehr Rüstung bringt einfach auch mehr BIP. Kann auch sein, das sind gesicherte Absatzmärkte, vielleicht auch ist das auch ein Schießhinterkopf, aber auch hier wieder, wenn wir das Gesamtbild mit einbrechen, ist es viel mehr in den Hinterköpfen der westlichen Politiker, die auch viel mehr determiniert sind durch diese Industrien, durch diese Kapitalisten, die Macht über sie ausüben, so wie es in China nicht ganz so ist, sondern da eher der Staat die Macht über die ausübt. Aber auch da sind es natürlich harte Kämpfe, wo es nicht klar ist, wie wird das ausgehen, werden die Kapitalisten da wieder die Macht dann erringen und dann unter dem Applaus von Stefan und Wolfgang so ein demokratisches System wie hierzulande einführen und dann sagen wir, jawohl, jetzt haben wir es. Ist nicht klar, wohin es geht. Sehr wichtig fand ich schon von Stefan diese Überlegung. Es ist vielleicht so, dass einem da nichts mehr einfällt und dann einfach sich so ausbreitet, um der eigenen Industrie noch ein bisschen Absatzmärkte zu eröffnen. Und ja, das war mir einfach wichtig, diese Verbindung zum Faschismus, dass man es projiziert auf den anderen, dass man den genauso als minderwertig, also dass man den als minderwertig betrachtet und eigentlich an den Rand drängen oder im schlimmsten Fall sogar vernichten will. Und deshalb glaubt, die Chinesen, die müssen genauso auf uns blicken und die wollen sich gleich an der Westküste der USA festsetzen. Und ja, so komme ich also zurück, dieser Überlegung des präemptiven Schlags. Vielleicht ist es also so, wenn wir sehen, wie der Westen hier einfach in seiner aggressiven, expansionistischen Strategie gefallen ist, dass man dann sagt, wir müssen wirklich losschlagen gegen die. Und Taiwan ist da auch nicht der entscheidende Punkt, das ist nicht der entscheidende Brocken, sondern diesen Würgegriff der USA, vor allem da im Südpazifik, um uns herum brechen. Und ja, das ist eine diffizile Überlegung. Aber machen wir hier weiter. Es kommt vielleicht noch ein Clip jetzt zur Sprache. Hier kurz springen wir an den Anfang dieses Podcasts. Ja, jetzt habe ich eine Stelle rausgesucht. Es gibt viele interessante Stellen. Und man muss sich, wie ich meinte, auch ein bisschen von diesem Sozialen freimachen, dieser sozialen Infektion der Frage, was würde der andere denken? Deshalb stöbere ich hier auch immer weiter und ja, ist mir, muss ich dann auch rücksichtslos sein hier gegen die Gefühle meiner Hörer, die vielleicht, ja, die Sprecher dieses Podcasts sich angegriffen fühlen können. Aber hier gibt es nicht so sehr viel anzugreifen, sondern hören wir uns das an über den Klimawandel.
Wenn du jetzt diese Bilder aus Indien siehst, von diesen enormen Hitzewellen, und dann hörst, die brauchen Klimaanlagen, müssten wir nicht jetzt, wenn wir präpariert sein wollen für das, was kommt und was auf jeden Fall ja nicht aufzuhalten ist. Eine Erwärmung wird es geben und wahrscheinlich wird das 1,5 Grad Ziel nicht erreicht werden. Müssten wir dann nicht auch jetzt schon anfangen, uns zu präparieren und nicht wieder jeder Einzelne und alles ganz privatwirtschaftlich geregelt und die Reichen haben die tollsten Klimaanlagen, sondern müsste man nicht eigentlich jetzt schon, zum Beispiel als eine linke Partei, die Forderung ins Programm aufnehmen, jeder Mensch muss einen Raum haben, der gekühlt werden kann. Also ja. Jeder muss eine Klimaanlage haben dürfen, dass er die Möglichkeit hat, wenn diese Hitzewellen kommen, und es gibt ja diese Prognosen für den Sommer 2030, 35, 40, dass dann einfach 10, 12 Tage es so heiß ist, dass es auch nachts nicht mehr richtig abkühlt und dass man dann auf meistens beengtem Wohnraum, wir haben ja diese katastrophalen Zahlen gehört, dass man dann da sitzt und keine Möglichkeit hat zu kühlen. Mhm. Also dass quasi die Klimaanlage genauso wichtig jetzt ist oder fast so wichtig ist wie die Heizung, die in der Wohnung sein muss.
Genau, wir haben uns ja total dran gewöhnt hier, dass einfach eine Wohnung eine Heizung hat. Das ist ja in Portugal schon wieder ganz anders. In Portugal baut man Wohnungen üblicherweise ohne Heizung, weil man sie auch im Winter nicht braucht. Und dieses Mindset, ja, die Wohnung braucht keine Heizung, die braucht eine Kühlung, ist natürlich genau die richtige. Und jetzt haben wir ja verschiedene Sachen auf der Welt, die ja wirklich grotesk sind, wie zum Beispiel Abfahrtshänge für Skifahrer irgendwo in Abu Dhabi oder so.
Ja.
Das sind gekühlte Räume. Gleichzeitig haben wir, und das höre ich immer häufiger in amerikanischen Podcasts, neue Werbung, Matratzen, die dich sanfter in den Schlaf bringen, weil es ganz wichtig ist fürs Einschlafen, dass deine Körpertemperatur so um ungefähr 1 Grad gesenkt wird. Du hast also Matratzen, die kühlen, oder Auflagen auf Matratzen, die genau dieses Problem lösen, die also kühlen. Die kosten allerdings 3.000 Euro. Wir brauchen die als Massenware für ein Land mit mehreren hunderten Millionen Einwohnern. Und wo sind eigentlich die Innovationen, ja? Das so hinzubekommen, dass wir, und die Perspektive ist ja da, dass Indien in weniger als 10 Jahren mehr Energie allein fürs Kühlen aufwenden muss, als Indien jetzt gerade insgesamt für Indien aufwenden muss.
Ja.
So, und warum das so wenig eingepreist wird, warum daraus kein Wirtschaftsmodell gemacht wird, von mir aus dann auch mit privaten Investitionen. Es ist ein bisschen schleierhaft, aber die Frage, die du gestellt hast, wir haben uns an die Heizung gewöhnt, sollten wir jetzt nicht auf die...
Ja, genau, das kann man leicht beantworten. Warum gibt es da keine Innovation? Weil eben hier diese kommunistische Partei nicht an der Macht ist im Westen. Und generell ist dieser Blick auf Indien sehr fragwürdig, als ob es uns, dem Westen, darum gehen könnte, da für eine Verbesserung der Situation der Leute zu sorgen, wo wir doch sehen, wie wir die dort dahin vegetieren lassen eben. Und wie es für Indien nicht den gleichen Aufschwung gab für China, eben weil man sich diesem demokratisch pluralistischen System ausliefert und glaubt, der Westen hätte ein Konzept zur Integration, zur wirtschaftlichen und politischen Integration, was nicht der Fall ist, weshalb dann wieder so autoritäre Herrscher wie Modi rankommen und die Bevölkerung aber leidet. Sie leidet also jetzt schon völlig ohne Klimawandel, aber irgendwie mit dem Klimawandel, da soll es dann sowas sein, wo wir doch mal Mitgefühl haben und wo Stefan jetzt ganz überzeugt ist, ja, wir müssten da was machen, um den Indern dann diese Klimaanlagen unter diese kühlenden Matratzen zu verkaufen. Ich finde es einfach sehr rührend, sehr kindlich hier, was hier für Prämissen im Spiel sind. Das ist ja auch schön, das will ich auch weiter offenlegen. Dieses Klimathema ist eben ganz zentral für mein Denken. Dahinter muss vielleicht sogar die Liebe dann zurückstehen in den weiteren, meinen weiteren Podcast-Feldzügen. Aber das werden wir dann herausarbeiten. Also es gibt keine Innovation, es gibt niemand, der irgendwas lenken und planen wollte. Aber es gibt noch Habeck, der einige gute Bemerkungen machte. Hören wir da bitte mal kurz rein.
Weshalb wir jetzt solche Umwege über so Weltrechtsprinzipien machen müssen. Und da erkennt man doch, wie verquer das eigentlich alles ist. Und da ist es auch total lohnend, sich zumindest die etwas aufgeweckteren Juristen hier in Deutschland, die so ein bisschen freier in ihrer Argumentation jetzt sind, sich das dann einfach mal durchzulesen, was da steht.
Ja, wir müssen aus dem Modus der Betroffenheit heraus, denn die führt uns zu nichts. Da kann man dann nochmal ein bisschen Gratisapplaus sich abholen, aber das bringt nichts in der Debatte. Und dann kann man nur glücklich sein, dass Habeck jemand ist, der auch nicht in diese Betroffenheit hineingeht, sondern uns auch einen Spiegel vorhält, wenn er befragt wird.
Dazu zwei Sachen. Was ist die Alternative? Deutschland fährt nur mit Öl aus Deutschland. Na, viel Spaß, dann werden wir nicht so besonders weit kommen. Dann ist die Energiefrage nämlich gelöst, weil wir dann alle die Autos zu Hause stehen lassen. Wir sollten uns nicht immer einreden, dass wir auf der moralisch besseren Seite stehen, wenn wir singuläre Entscheidungen nicht treffen. Wir haben ein Problem, wir verbrennen fossile Energien, wir produzieren sie nicht mehr in Deutschland, sie müssen irgendwo herkommen und nicht alle Länder folgen unserem Wertekodex. Das ist so, aber wir sind natürlich Weltmeister im Verdrängen und finden dann immer singulär einen Punkt, wo wir unsere Moral dann aufhängen können. Manchmal Katar, manchmal Russland und dann sagen wir, wenn wir das Problem lösen, dann sind wir wieder auf der Seite der moralisch Richtigen. So ist es natürlich nicht, sondern wir müssen sehen, dass wir insgesamt zu einer faireren, besser gestalteten Welt kommen. Also die partnerschaftliche Idee schließt mit ein, dass nicht alle Länder den gleichen Wertekanon haben wie wir, dass wir aber daran arbeiten, zu einem besseren Wertekanon insgesamt zu kommen.
Ja, Habeck einfach sehr gut. Er hat jetzt auch Indien nochmal explizit in den Schutz genommen. Denn ja, Modi muss, also wir können nicht von Indien verlangen, weil die jetzt auch Getreideexportstopp haben und weiter Öl aus Russland kaufen, dass sie auf Kosten der eigenen Selbstzerstörung für uns jetzt irgendwelche moralisch richtigen Entscheidungen treffen.
Genau, moralisch richtig heißt also im Sinne des US-Imperialismus, im Sinne der Unterwerfung der ganzen Welt. Ups, ist ein bisschen laut hier. Unterwerfung der ganzen Welt unter unsere Doktrinen hier, unter die Militärmacht der USA und angeschlossen darin Europa. Das ist das Moralische eben im westlichen Diskurs. Aber eigentlich ja ganz richtig, was Habeck gesagt. Und er ist doch so, ja, ich muss schon sagen, in seinen Auftritten überzeugt er auch mich als Politdarsteller eben, als Schauspieler da, der das Schauspiel der Demokratie hochhält. Was ja was Schönes ist, aus meiner Sicht auch. Auch wenn es uns leider politisch nicht weiterbringt, aber doch besser als so eine Politpuppe wie Merkel zu haben, wo man schon in Frage stellt, ob sie überhaupt lebendig ist. Oder eben wie Biden oder ja. Also hier prophezei ich Habeck eine goldene Zukunft. Ich glaube, er wird schon noch eine sehr große Rolle spielen in der deutschen Politik die nächsten Jahrzehnte. Und das, was er hier ausdrückt, ist ja auch gut, dass nicht alle den gleichen Wertekanon haben wie wir und eine partnerschaftliche Idee müsste sich darauf einlassen. Das ist so genial eigentlich. Und Stefan kann das dann eben nur auf Indien beziehen, was ja auch richtig ist. Aber man muss eben den Schritt weitergehen, es auch auf Russland zu beziehen oder China. Aber das sind dann diese inhärenten Barrieren eben. Diese Barrieren, diese Grenzziehung, ja, die so wichtig sind, hören wir jetzt an einer anderen Stelle weiter. Aber ja, langsam muss ich dann, aber wie auch immer, ich mache einfach weiter, solange es geht, solange es in meiner Macht steht, wie die USA, alles, was in meiner Macht steht. Ja, oder wie es in dem Podcast, im Neue 20er Podcast sehr schön zitiert wurde von John Maynard Keynes, der Ökonom, der ausdrückte, ja, alles, was der Staat tun kann, das kann er sich auch leisten. Also die Frage der Finanzierung ist nicht das Problem für den Staat. Wenn er was tun kann, wenn er irgendwie da seine Maschinen anwerfen kann, um da was zu bauen, eine Straße zu bauen, dann kann er sich auch leisten. Genauso, wenn er einen Krieg führen kann, ja, wenn er die Soldaten hat und das Militärgerät. Das ist eben leider die Logik des Kapitalismus, wie Stefans auch gut ausdrückte. Das kurbelt noch das BIP an, das kann er sich in besonderem Maße leisten, immer diesen Krieg, der, wie wir es eben bei den USA sehen, leider. Ja, aber das muss ja nicht sowas sein, sondern auch Klima, völlig richtig. Auch das könnte man sich eigentlich, könnte sich der Staat eigentlich leisten, diese Matratzen zu bauen, die wir jetzt vielleicht nicht so nötig haben, aber in Indien, diese Klimaanlagen für Indien, das demnächst so viel Energie braucht. Oder die dort vor Ort zu unterweisen, wie man dann eine effiziente Produktionsstruktur aufbauen kann, wie man die Klimaanlagen selber fertigt. In der Tat, das wäre machbar. Und man muss sich aber nicht mehr darüber wundern, dass es im heutigen System nicht geschieht, sondern damit spielt man nur als Einfallspinsel im Grunde dieses pluralistische Spiel mit und gibt zu erkennen, dass man ja doch diese westliche Welt und die westlichen Werte als das Fortschrittliche ansieht, wozu sich andere Länder erst nochmal emporarbeiten müssten, wie China, damit wir sie als uns gleichrangig betrachten, wo es ja genau anders ist. Wir müssen uns hier anstrengen, die Revolution endlich ins Werk zu setzen und erst dann können wir uns wieder auf einem Niveau mit China begreifen. Jetzt weiter im Podcast.
Ja, wir haben natürlich vor 20 Jahren so angefangen, uns die Welt anzuschauen, zu sehen, da sind Absatzmärkte, also gehen wir da mal rein und hoffen dann auf Wandel durch Handel und so. Und dann gab es aber jedes Mal diese Momente, wo man festgestellt hat, nee, der Xi hat irgendwie andere Pläne. Und der Putin hat sich da auch einsam radikalisiert und plötzlich schlägt er über die Stränge und das Projekt hat nicht funktioniert. Also sie haben sich gedreht. Und jetzt gibt es, wie du sagtest, zwei Möglichkeiten. Entweder wir folgen da Jens Stoltenberg.
Kurz, das ist dieses Gouvernantenhafte, wie es bei Marlon Kohn hieß. Diese BRD ist jetzt halt in dieser Machtposition durch Arisierung und Nazi-Raubzüge, nicht nur dadurch, aber auch eben durch die ganze Geschichte der Jahrhunderte der Kolonialisierung. Ja, jetzt ist sie in dieser Position, dass sie sich so aufspielen kann als Gouvernante für aufstrebende Schwellenländer, für solche Länder, bei denen das alles mit dem Rechtsstaat, mit den Rechten des Individuums noch nicht so verankert ist. Vor allem die ökonomische Basis, wie in ihnen völlig fehlt, die Leute überhaupt irgendwie zu ernähren, ein würdiges Zuhause, einen Wohnraum zu geben. Ja, für viele Millionen Menschen dort einfach nicht möglich. Und aus dieser Position können wir das also nehmen. Ja, im Grunde ist es ja so, dass man da immer den Neuzwanziger Podcast oder ich manche auch materialistisch in den Schutz nehmen muss. Er verwertet halt nur das, was ihm vorliegt, diesen westlichen Diskurs, ja. Und das muss man aber ausdrücken, dass man sich damit diese Position zu eigen macht, sich hier als Gouvernante aufzuspielen für solche aufmüpfigen Kinder, die wir zu erziehen hätten, wie jetzt den Putin, der sich da einsam radikalisiert. Ja, genau, das war einsam, das war nicht irgendwie beeinflusst durch die sonstige Außenpolitik der EU und NATO, die da eben ihn am langen Arm verhungern ließ nach dieser brillanten Rede damals im Bundestag mit Schröder, als er die Kooperation anbat, oder auch in den USA die Frage ja stellte, ob er in die NATO, ob Russland in die NATO aufgenommen werden kann und auf eisigen Widerstand stieß bei den Beratern Clintons. Das war es irgendwie, was Putin dieses Jahr, glaube ich, kurz vor Kriegsbeginn ausdrückte oder nach Kriegsbeginn. ja, dass es einfach keinen Weg gab. Die NATO ist ein Instrument, um weiter den Militärapparat zu pampern, diese Absatzmärkte, und es braucht halt einen Feind, deshalb ist klar, man kann nicht alle aufnehmen, also man kann nicht die ganze Welt zur NATO machen, weil wir brauchen ja auch noch diesen äußeren Feind, gegen den sich dann unsere Angriffswaffen richten. Und gut, aus dieser Gouvernantenposition hören wir uns hier noch mal kurz weiter das an.
Der einfach als NATO-Chef in Davos steht und sagt, Freiheit ist wichtiger als Freihandel. Der also sagt, nee, da muss jetzt eine Grenze eingezogen werden. Wenn diese Länder nicht nach unseren Regeln mithandeln, dann handeln wir nicht mehr mit ihnen. Oder Olaf Scholz, der sagt, die Globalisierung ist alternativlos. Wir handeln auch mit den Ländern, mit denen wir, und da muss es ja irgendwo einen Mittelweg geben, indem man, du hast das Lieferkettengesetz angesprochen, es gäbe ja noch unendlich viele mehr, der Green Deal in Europa, der einfach sagt, ja, wenn das eine Gut, und sei es der Stahl, so oder so hergestellt wird, gibt es einfach eine Importbarriere, so wie man das ja auch im Freihandel zwischen Amerika und Europa hat. Ein VW Sprinter kostet halt einfach 25% Steuern, weil die Amerikaner damit irgendwas regeln wollen, sei es Protektionismus für den eigenen Transport-Kleinbus-Sektor, wie auch immer. Warum kann man das nicht einfach mal durchziehen? Warum haben wir nicht so ein riesig großes politisches Projekt, wo einfach mal alles so schön in Gesetzespakete gepackt wird, also Green Deal, Social Deal, ja, die ganzen Kriterien sind ja so langsam entwickelt, und dann sagt man, wir machen Freihandel, aber hier und da eben nicht. Wir kommen nachher drauf zu sprechen, der DSA, der Digital Services Act, man versucht so ein bisschen jetzt Internetgrundgesetze zu schreiben, sodass eben nicht mehr jeder einfach alles machen kann und trotzdem aber auch nicht alles endet. Ja, und das, da hängen wir so nach 15 Jahren Merkel, wir sehen es ja gerade, ja, was Habeck da plötzlich anstößt, plötzlich wird da in der Nordsee ein europäischer Windpark eröffnet. Nicht mehr eine Firma oder ein Land macht ein Projekt, sondern nein, Europa selbst baut jetzt Windparks. Das ist ein totales Novum. Warum ist das so spät? Warum haben wir das nicht 15 Jahre früher gemacht? Und man kommt immer wieder drauf, Merkel, Merkel, Merkel. Also wir haben hier so viel aufzuarbeiten noch. Alle warten irgendwie auf Merkels eigenes Buch. Ich frage mich, wo sind denn jetzt eigentlich die ganzen Bücher, die sich mal sehr kritisch mit diesen 16 Jahren Merkel da befassen? Also da ist so viel liegen geblieben, dass wir jetzt gerade nichts haben. Man fragt sich ja auch ehrlicherweise, warum haben wir nicht seit 15 Jahren schon E-Mobilität, sodass jetzt die erste Generation der Akkus einfach mal durchgefahren ist und mit 80% in den Kellern verteilt werden kann, sodass es sich auch mal lohnt, in Deutschland die jetzt sich so langsam anbahnende Pflicht für Solaranlagen auf dem Dach dann auch wirklich mal durchzusetzen zu können, sodass es sich auch für diejenigen, die die Solaranlage auf dem Dach haben, lohnt. Stattdessen macht man immer dieses Einspeisezeug und subventioniert hier und da ein bisschen und niemand kommt so richtig vorwärts. Also es ist alles in einem ganz schlimmen Zustand.
Ja, der aber von vielen gar nicht so gesehen wird. Also ich würde sagen, dass Habeck da doch einer der wenigen ist, der das auch so klar erkennt und auch in der eigenen Partei so klar erkennt. Ich hatte eine Podiumsdiskussion in Oldenburg, das war so ein Klimakongress, da war Rebecca Harms, die war auch bei den Grünen im Europaparlament, ich weiß nicht, wird jetzt so um die 70 sein. Und das war interessant, dass sie gar nicht auf irgendein MMT-Argument das hat sie überhaupt nicht interessiert.
Ja, MMT, die Geldtheorie, eben das, genau das, was Keynes ausdrückt, der Staat kann es eigentlich machen. Und ja, das treffen wir auf die Betonköpfe bei den Grünen, die eben sich auch schon so neigen müssen vor der hegemonialen Richtung, dieser halbfaschistische Diskurs. Das hat viel damit zu tun mit den Griechen, die wir niederkonkurrieren müssen mit unserer Disziplin und so weiter. Da müssen die Grünen also anschlussfähig sein an dieses braune Lager, das sich so durch die deutsche Öffentlichkeit und Gesellschaft zieht. Aber gut, das hier ist jetzt nicht so wichtig. Springen wir noch mal kurz vor in eine halbe Stunde. Grundsätzlich ja, Stefan essentialisiert das halt hier, bezieht das auf Merkel, als ob das jetzt ihr persönliches Versagen wäre. Dabei ist es ja systemisch. Und jetzt durch Habeck meinte ich ja, vielleicht kann er diese systemischen Widersprüche wirklich ein bisschen besser verstehen und besser angehen, thematisieren. Was dann aber leider uns wieder weiter weg von der Revolution führt, so wie damals vor der russischen Revolution es auch diesen einen Ministerpräsidenten Stolypin gab, der da noch ein paar progressive Gesetze zur Verbesserung der Lebenssituation der Menschen eingeführt hatte. Und das ist aber gar nicht so das, worauf wir drängen müssen, sondern wirklich aus revolutionärer Sicht auf die Zuspitzung der Widersprüche. Aber gut, das ist ja sowieso im Weltmaßstab trotzdem nur Makulatur, auch was von Stefan wieder angebracht wird, Elektroautos und so weiter, Elektromobilität, die soll uns dann so weiterbringen. Aber Habeck ist ja, auch wenn er klüger und strategischer ist als Merkel, doch ein Vertreter der deutschen Bourgeoisie, und das wird keine positiven Effekte für Indien haben, sondern wenn überhaupt halt diese Position, die Marktmacht der deutschen Konzerne stärken. Und ja, da kann man die Elektromobilität ausbauen, aber ist jetzt nicht das Ding. Hören wir hier deshalb rein, noch eine halbe Stunde vorbei, eine Stunde 39.
Die Küche irgendwie selbst gefliest haben oder so. Und das Gegenargument ist natürlich immer, naja, also dein Haus ist so viel wert, weil Frankfurt einfach eine super geile Stadt ist. Warum ist Frankfurt eine super geile Stadt? Weil hier sehr viele junge Menschen herziehen, die dann sozusagen ihr eigenes Zutun, nämlich sie haben die Stadt einfach zu einer coolen Stadt gemacht, selber noch bezahlen müssen, weil die Alteingesessenen, die damals hier wohnten, als Frankfurt noch keine coole Stadt war, einfach mal die Entscheidung getroffen haben, Eigentum zu erwerben, und dann ist es einfach zehnmal so viel wert. Und diese Menschen sind auch dann nicht davon abzubringen, für ihr eigenes kleines Haus eine 500.000 zu wollen, obwohl es eigentlich gar nicht so viel wert ist, wenn man ihnen sagt, naja, aber guck mal, du hast jetzt eine 15-jährige Tochter, die kommt in 3 Jahren zu dir und sagt, Papa, ich brauche mal eine Bürgschaft für eine Mietung, denn ich will in Stuttgart studieren und ich brauche aber 1.200 € im Monat. So, und dann sagen die, ja, das ist dann schon blöd. Aber deswegen verzichte ich doch noch nicht auf meine 500.000 € hier, ja. Also es hängt halt einfach alles so miteinander zusammen, dass man von seinem eigenen kleinen Besitzstand, materiell oder ideell, nicht abrücken möchte. Und wenn man sich
einmal... Und du meinst, das geht auch auf so ein Thema wie Abtreibung oder Fötung, dass sie sagen, naja, ich habe ja Kinder und damit ist ja für mich alles so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe, und deswegen soll jetzt aber auch alle den Lebensentwurf von mir teilen, und da werde ich auch zur Not die entsprechende Partei wählen, die das so durchsetzt.
Das ist eine ideelle Besitzstandswahrung, die ihnen von den Politikern, die sie mögen und unterstützen, da die ganze Zeit reingedrückt wird. Und das ist in Amerika eben besonders paradox, weil wir auf der einen Seite gerade diese harte Schutz des ungeborenen Lebens Diskussion haben und auf der anderen Seite genau das Gegenteil bei dem Schutz des geborenen Lebens. Wir hatten jetzt wieder den Fall, dass in einer amerikanischen Grundschule einfach jemand reinrennt mit einer Maschinenpistole.
Genau, es ist schön, diese Gewalt in den USA anzusprechen. Und was Stefan referierte über seine Suche, glaube ich, wollte er privat ein Haus erwerben in Frankfurt. Sehr gut fand ich da seine Ausführung, dass er sagt, ja, durch die Leute, die nach Frankfurt gezogen sind, die haben diesen Grundwert der Häuser ja so extrem gesteigert. Und die sehen sich jetzt aber in der Position gegenüber den Alteingesessenen, dass sie dann so extreme Mieten oder Preise für den Kauf zahlen sollen. Und das ist eine Besitzstandswahrung. Man will daran festhalten, auch wenn man weiß, es ist ungerecht. Da müsste der Staat eingreifen. Oder wie Stefan vorschlug, die Mietpreiserhöhungen in den letzten 10 Jahren hätte der Staat so abgreifen können, dass also das alles durch Steuern abfließt, statt in die Taschen der Immobilieneigentümer. Das geschieht natürlich nicht, weil diese Stadt die Beute der Bourgeoisie ist und die ihre Pfründe immer weiter auspresst, solange es halt noch geht. Es geht gar nicht mehr so lange. Wissen Sie wahrscheinlich auch selber, im Gegensatz zu diesen Podcastern, die an das 1000-jährige Reich, das Demokratische ist das 1000-jährige Reich, so ist es irgendwie bei Marx, daran glauben. Aber die Kapitalisten, die sind vielleicht schon schlau und wissen, also es läuft hier alles auf die große Krise zu. Wir sehen es in den USA, wie krisenhaft es ist. Wie gewalttätig die Auseinandersetzungen sind oder ideologisch die Fronten da ganz verhärtet sind, wie bei dieser Abtreibungssache. Also ja, es ist schon irgendwie klar, es läuft auf die Krise zu, und es ist wünschenswert, dass es so weit kommt, dass der Westen sich wirklich selbst zerlegt. Aber hier muss ich nochmal kurz zurückspringen. Jetzt müssen wir wirklich langsam zum Ende kommen. Es gab noch eine andere Stelle, kurz vor dieser Stelle, die interessant war.
Wo es um Abtreibung geht und dann sogar um Verhütung, ist ja nun jeder mehr oder weniger betroffen, beziehungsweise muss sich ja da auf eine Seite schlagen plötzlich und könnte ja auch vorher eine Haltung haben, die rein privatistisch ist, zu sagen, für mich würde jetzt eine Abtreibung nicht in Frage kommen, aber generell bin ich für das Gesetz so, wie es ist, oder dergleichen. Und jetzt plötzlich aber gibt es diese starke Politisierung und die damit einhergehende Positionierung. So frage ich mich, welcher Wähler ist damit zu erreichen, beziehungsweise gibt es dafür wirklich eine republikanische Mehrheit für solche radikalen Gesetze? Und was sagt das dann über Amerika aus?
Ja, es ist ganz verrückt, aber analog gibt es das auch in Deutschland so ein bisschen. Ich wohne hier in der Gegend mit relativ vielen Hausbesitzern, die in ihren Gärten sitzen und natürlich so miteinander darüber reden, dass sie sagen, klar kann ich für mein Haus, wenn ich das verkaufe, 800.000 Euro verlangen. Ich habe ja da auch voll viel reingesteckt, ja, weil sie mal zum Baumarkt gefahren sind und die Küche irgendwie selbst gefliest haben oder so. Und das Gegenargument ist natürlich immer, naja, also dein Haus ist so viel wert, weil Frankfurt einfach eine super geile Stadt ist. Warum ist Frankfurt eine super geile Stadt? Weil hier sehr viele junge Menschen herziehen, die dann sozusagen ihr eigenes Zutun, nämlich sie haben die Stadt einfach zu einer coolen Stadt gemacht, selber noch bezahlen müssen, weil die Alteingesessenen, die damals hier wohnten, als Frankfurt noch keine coole Stadt war.
Genau, das war, hat man ja gerade gehört. Also ich finde es das nicht mehr, es ging um Problemstau, hatte ich mir notiert, das ist aber egal, jetzt kommen wir wirklich zum letzten Clip. Ja, letzten Clip, weil das mit der Besitzstandswarnung finde ich sehr, sehr gut. Ist vielleicht noch ein bisschen was liegen geblieben, wie es schön ist bei Stefan. Das war, glaube ich, dieser Spruch von Steinbrück damals 2013, als er gegen Merkel antrat. Das ist mir auch haften geblieben. Er sagte, ja, bei Merkel ist viel liegen geblieben. Und so personifiziert man. Aber es ist egal, ob Steinbrück, Merkel oder Scholz regiert. Letztlich umso besser, umso schlechter regiert wird, damit wir schneller auf den Umsturz zusteuern können. Und jetzt aber nochmal, ja, es wird sehr schlecht, sehr aggressiv regiert hierzulande und in, noch westlich von uns in den USA, von denen wir so abhängig sind. Es wird so regiert, dass am anderen Ende der Welt dann Menschen sterben, Menschen brutalst ermordet werden aufgrund der Entscheidungen, die da getroffen werden in den Machtzentren. Hören wir uns aber nochmal an, was ist das trotzdem Gute, was uns abhebt von China? Laut Wolfgang hier. Minute 43.
Es wurde alles nachgearbeitet und ja, da gab es diese Versuche. Und jetzt sehen wir das gerade nicht in Europa, weil Europa nicht das Propagandaschlachtfeld. In Europa und in Amerika hat Putin als Person und Russland als Volk komplett verloren.
Ja.
So, und diese Sachlage wird aber gerade in den afrikanischen Ländern ganz anders thematisiert. Warum eskaliert Europa eine kleine regionale Konfliktlage zu einem weltweiten Wirtschaftskrieg? Das ist die Frage, die man sich da gerade stellt.
Und du hast jetzt auch schon, glaube ich, den Unterschied angesprochen, auf den wir dann im Salon nochmal kommen. Aber ich will den schon mal hier ein bisschen herausarbeiten, um diesem Verdacht des Whataboutismus und des Relativismus ein bisschen etwas entgegenzuhalten. Denn es ist ja so, du hast es gesagt, als der Irakkrieg startete, gab es hierzulande in ganz Europa, in den USA, Proteste dagegen. Jetzt kann man sagen, aber was unterscheidet jetzt die Invasion? Und momentan, wenn man jetzt nur Bodycounts macht, dann ist die Invasion im Irak sogar tödlicher gewesen. Was unterscheidet uns aber von Russland? Und das ist die Tatsache, dass da Demonstrationen stattfanden. Dass es zur gleichen Zeit schon kritische Reportagen darüber gab. Dass es eine andere Form der Debatte gibt. Dass wir nicht gesagt haben, ja, wir nennen das eigentlich nur militärische Operationen, wer Kriegshack fliegt raus. Also das ist genau der Universalismus, wo man also sagen kann, wir können zur gleichen Zeit auch noch eine Selbstreflexion möglich machen. Leider dann nicht von denen, die dann den Krieg befehlen gerade, sondern die versuchen natürlich alles, um ihre Ziele durchzusetzen, namentlich George W. Bush und Dick Cheney und so weiter. Aber es gibt zugleich auch diese Art der Öffentlichkeit, wo das möglich ist, während das in Russland nicht der Fall ist oder auch in China nicht der Fall ist. Wir sprechen ja auch heute über China mehrmals, wo natürlich nicht Proteste gegen den Lockdown stattfinden können, während das in Deutschland möglich ist. Also das hat man dann zwar versucht, ein bisschen einzuhegen, aber das ist natürlich eine ganz andere Situation als in China, wo man dann einfach Bretter vor die Tür genagelt bekommt und nicht mehr raus kann und die Hunde auf der Straßen totgeschlagen werden, weil die auch vielleicht das Virus übertragen könnten. Und diese Unterscheidung, also der Umgang mit auch einem Unrecht, das man verursacht, das die Regierung verursacht, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Unterschied, den man ausmachen muss, womit man dann auch sagen kann, das ist eigentlich auch der Universalismus, der tatsächlich nicht darüber hinweggehen darf, wenn das Unrecht geschieht. Deswegen muss immer auch die Forderung sein, um das jetzt mal ganz platt runterzubrechen, Nawalny frei und Assange aber auch. Also das muss sozusagen selbstreflexiv mitgedacht sein, weil wenn wir jetzt nur sagen, ja die, aber wir nicht und wir wollen auch gar nicht thematisieren, dass wir da im Irak und so, dann kommen wir natürlich ganz klar in diese Diskussion, die dann international so wahrgenommen wird und sagen, ja, hier, wenn ihr was macht, ist das immer gut, aber wenn das von anderen Seiten kommt, dann ist es nicht gut. Zum Beispiel der ein Sprecher von Kenia, ein Chefdiplomat, hat ja in der UN auch argumentiert, gar nicht mit diesen moralischen Standards, die wir haben, sondern er hat deutlich gemacht, wir als kleines Land wollen einfach nicht, dass Großmächte nach dem Recht des Stärkeren sich einfach nehmen können, was sie wollen. Und deswegen sind sie gegen das, was Russland tut. Und es ist...
Ja, das ist ja ein sehr schöner Punkt hier von China. Deshalb, also aus dieser Warte die russische Invasion zurückweisen, verurteilen, dass man sagt, es kann ja nicht gehen, dass man da einfach, dass kleinere Länder zum Spielbein der größeren Mächte werden. Sehr schön, sehr richtig. Nur natürlich müsste man das anwenden auf diese NATO-Länder. Und Wolfgang, da hat man es sehr schön gesehen in diesem Clip, diese inhärente Hörigkeit gegenüber dem westlichen Konsens, dass er noch nicht mal für sich in Anspruch nimmt, das zu durchdenken. Er will sich nicht dem Whataboutismus aussetzen, dass man sagt, ja, die Russen marschieren da ein, aber what about Irak, also was ist damit dann, das ist ja viel schlimmer, sondern er sagt, ja, es könnte halt sein, im Ausland wird das dann so wahrgenommen, wie Stefan das am Anfang beschrieb, in Afrika, im Ausland wird es dann wahrgenommen als Doppelmoral, aber ja, man kann auch den Schritt weitergehen zu sagen, auch wir im Inland sollten das als Doppelmoral wahrnehmen und anbringen und sagen, wir sind nicht bereit als Bürger jetzt die Kosten zu tragen für diesen Wirtschaftskrieg gegen eine Macht, die sich hier vielleicht auch moralisch nicht so akzeptablen Sache schuldig macht, indem sie da einmarschiert in die Ukraine, aber das ist noch nicht mal annähernd gleichzusetzen mit dem, was die USA schon die ganze Zeit machen und woran wir als Deutschland auch direkt beteiligt sind durch diese Rammstein-Drohnenkriegs-Relais-Stationen und so weiter. Also das ist prinzipiell noch nicht mal vergleichbar und selbst wenn es vergleichbar wäre mit der Gewalt der USA, dann ist ja immer noch so, dass wir da nie Sanktionen ergriffen haben gegen die oder uns da halt erstmal überlegen sollten, was ergreifen wir jetzt eigentlich für Sanktionen gegen die USA. Und wenn wir da so Konsequenzen haben, können wir es auch darauf anwenden. Aber ja, es ist schwierig. Natürlich ist es. Aber ich finde es halt nicht ganz ehrlich, diese Position der beiden Podcaster. So kann man nicht argumentieren, sich immer wieder auf diesen Westen richten und glauben, es gelte jetzt noch ausgehend von unserem Universalismus anzupreisen, wie der den anderen Entwürfen überlegen ist aus anderen Ländern. Das ist einfach völlig desavouiert zu Recht. Der Rest der Welt blickt da deshalb so auf den Westen, dass sie, ja, dass das eine Doppelzüngigkeit, Doppelmoral ist. Ja, es sich nichts geändert hat seit den Zeiten, als die Kolonisatoren ankamen und da ihre Länder ausplünderten mit roher Gewalt. Und heute ist es halt mit ideologischer Gewalt, dass man sagt, wir müssen jetzt diesen Sanktionskrieg führen, wie Stefan schon meinte. Warum eskaliert Europa eigentlich diesen lokalen Konflikt zum globalen Wirtschaftskrieg? Ja, es ist die ideologische Gewalt. Es wird gesagt, ja, wir hier im Westen sind schon so beherrscht. Stimmt, wir können im Großteil das gar nicht mehr in Frage stellen, dass die wirkliche Despotie hier zu Lande ist und nicht Putin. Dass Putin im Vergleich zu den Despoten hier, wie Scholz und Merkel, die uns beherrschen, ein sehr kleiner, aufmüpfiger Präsident da ist. Aber das eigentliche Problem hier liegt, das ist hierzulande nicht denkbar. Und ja, also es ist sehr traurig. Eine Sache noch, dann hieß es in Wolfgangs Monolog, dass die russische Invasion jetzt ja auch nur eine Spezialmilitäroperation genannt wird und wir machen das nicht so klar. Beim Irak wurde es Krieg genannt, weiß ich nicht genau, aber generell ist dieser Punkt eigentlich so lächerlich. Es ist ja genau dieses Spielchen des Westens seit Jahrzehnten, seine Kriege und faschistischen Angriffe immer wieder so zu framen und zu, mit Phrasen zu überziehen. Ja, das Recht zu schützen, Right to Protect, das damals angeführt wurde im Jugoslawienkrieg, aber ja, auch im Irak, im Libyenkrieg immer weiter, eben sich dieses Recht rausgenommen wurde, zu sagen, ja, aus einer höheren Verantwortung müssen wir jetzt diese Gewalt halt anwenden. Und vor allem dieser eine Begriff, mit Robert Pfaller kann ich das noch ansprechen, die Folter in Guantanamo und anderen Lagern, die dann nicht Folter genannt wird, sondern Enhanced Interrogation Methods. Und Pfaller analysiert da, ja, das ist so sehr schön zu beobachten, diese Verzerrtelung in diesem postmodernen Diskurs, dass man sagt, wir wollen ja alle inkludieren, die Sprache muss inklusiv sein, keine Gewalt mehr. Und das ist dann aber genau die Wahrheit die, dieser Verzerrtelung in den, durch die politische Korrektheit, die Pfaller ja immer wieder sehr schön angreift und desavouiert. Diese Verschönerung der Sprache, die also laut diesem naiven Postmodernen zu einer Verbesserung auch der Weltwirklichkeit führen wird, wenn wir einfach nur die Sprache von unreinen Begriffen befreien. Und ja, das ist dann aber die Wahrheit davon, dass die USA noch brutalere Methoden als früher anwenden jetzt in diesen Folterlagern und das aber mit schönen Worten garnieren. Und Pfaller schreibt dazu, ja, das ist so wie ein irgendwie ein kindisches Spielchen zwischen einem bockigen Kind und einem anderen. Der eine sagt, ja, es muss alles politisch korrekt sein. Der Doktor da rum in den Worten, das und das kann man so und so sagen und hier immer Binnen, Sternchen und wie auch immer. Und der andere, diese Militärmacht der USA, sagt dann, ja, jetzt werde ich dir mal eine Formulierung sagen, die genauso lächerlich ist wie deine verkrampften Beschönigungsversuche die ganze Zeit. Also diese Postmodernen versuchen da rumzustochen und verkrampft in der Sprache da was zu regeln, dass es nicht mehr so hässlich aussieht, dass irgendwie die hässliche Wirklichkeit überdeckt. Und die USA, die diese Wirklichkeit so beherrschen, mittels militärischer, ökonomischer Potenz, die reflektieren dann dazu und sagen, ja, stimmt, das ist ja wirklich, das ist ein bisschen lächerlich, aber wir können es für unsere Zwecke nutzbar machen, indem wir jetzt einfach diese Dinge neu framen und als verbesserte Interview-Methoden, Interrogation, Befragungsmethoden. Das sind verbesserte Befragungsmethoden, die wir hier mittels Waterboarding durchführen. Und ja, das war ein guter Punkt von Pfaller, aber dann schließen wir das damit ab. Ich will dazu nicht mehr viel sagen, das ist gruselig, ist nur durch die Beherrschung zu erklären. Und ja, auch ich bin jetzt leider davon angesteckt, infiziert wieder. Da kann man sich nie ganz frei machen, so wie auch die beiden. Auch ich bin ja einfach in diesem Bewusstsein jetzt gefangen. Und es ist immer wieder deprimierend gewesen über die letzten Wochen. Deshalb machen wir hier noch ein Stückchen weiter, auch wenn ich schon weit fortgeschritten bin. Aber jetzt vielleicht mit meinen eigenen Texten. Lese ich hier gerade mal weiter an diesem Text, den ich vorher schon angefangen hatte. So wunderbar. Jetzt ein Zitat aus Kommunismus für Erwachsene von Krohn wiederum. Der als Kind von seinen Eltern geprügelte Stalin gibt seine Gewalterfahrungen in der nächsten Generation weiter. Sehr weiser Satz. Ob Stalin unnötige Gewalt anwendete oder sich diese Exzesse der Säuberungen etc. aus der Weltsituation und komplexen sozialen Kettenreaktionen, Klammer Aufstieg des Faschismus in Westeuropa, Klima der Denunziation, wodurch ein Klima der Denunziation entsteht, ohne dass von oben noch eingegriffen werden kann, ohne den im Ganzen wichtigen Säuberungsprozess abzubrechen, Klammer zu. Also komplexe soziale Kettenreaktionen ergab, es bleibt letztlich gleich. Na, was ich hier zum Ausdruck ging, Stalin, auch ihn kann man nicht so als Person beurteilen und sagen, das und das, war er vielleicht einfach so gewalttätig oder misstrauisch gegen seine Parteigenossen oder hat es sich aus so einer Massenhysterie ergeben, dass der eigentlich ja richtige Säuberungsprozess, dass es dann noch militante Antikommunisten gab in Militär und Partei, dass der durchgeführt werden musste, aber dann eben aus dem Ruder geriet, auch viel zu ja, willkürliche Gewalt angewendet wurde, Denunziationsklima entstand. Also was ist da überhaupt der Einfluss von Stalin? Das ist diese Frage, aber es ist gar nicht so das Entscheidende, sagt hier dieser Satz aus. Denn, genau, aus diesem Zitat von Malcolm erklärt sich das, Auch Stalin wurde ja als Kind geprügelt, noch nicht mal von seinem Vater, sondern eher von seiner Mutter, glaube ich. Aber ja, das waren eben bescheidene Verhältnisse damals in Georgien. Und ja, er gibt das weiter. So kommen wir, diese Sowjetgesellschaft ist schon einen Schritt weiter als damals die Despotie des Zarismus, aber ist noch nicht die gewaltlose Gesellschaft, aber kann vielleicht dazu führen, dass die Kinder dann wiederum in besseren Verhältnissen aufwachsen und dann, ja, aber prinzipiell von einem Kind, das unter solchen Verhältnissen wie Stalin aufwächst, kann man nicht verlangen, dass dann irgendwie als Erwachsener so gewaltfrei ist und hier nicht mehr in diesen Zusammenhängen der Weltgewalt und der verschiedenen Strömungen, die da um die Macht kämpfen, dass er da keine Gewalt mehr anwendet, ist keine sinnvolle Forderung. Also weiter im Text. Egal ob Tyrann aus Vorsatz und Neigung oder aus Beruf und Zwang. Fakt bleibt, dass die Gesellschaft, in die Stalin 1878 hineingeboren wurde, eine höchst ungleiche, ständische, gewalttätige war, und zwar eine, in der sich die Gewalt mittels der Ökonomie Bahn bricht und etwa sein Vater keinen guten Job fand, kein Auskommen, über das er seine Familie hätte ernähren und stolz machen können. Diese Demütigung graviert sich in Stalin ein, auch mittels der Backpfeifen seines Vaters, oder biografisch korrekt eher von seiner Mutter, aber das ist zweitrangig, die er aber als Ausdruck der Verhältnisse und nicht als persönliches Unrecht versteht oder zumindest zu verstehen versucht. Naja, zumindest hat Stalin sich als Marxist gebildet und somit liegt die Vermutung nahe, er konnte gesellschaftliche Verhältnisse mittels gesellschaftstheoretischer Begriffe analysieren und nicht mit dem Verweis auf Charaktermasken. Was genau schief lief in der Anfangszeit des Sozialismus und in der Vorkriegszeit, es muss auch marxistisch analysiert werden. Und das bedeutet, mit jeder Gewalt lagen die Bolschewiki innerhalb des schon vor ihnen etablierten Gewaltzusammenhangs. Diesen zu verlassen hatten sie nicht die Kraft, was ihnen nicht anzulasten ist. Sie versuchten es wenigstens und setzten auf eine vielversprechende Theorie, während der Westen stets auf eine widerlegte, durch und durch reaktionäre Praxis setzt und dann behauptet, bei ihm kämen solche Gräuel und systematische Gewalt, aber nicht vor. Klammer, natürlich sind auch die zahlreichen Schießereien in den USA Ausdruck der ökonomischen Gewalt, der Klassenwidersprüche und der Verächtlichmachung jener Individuen, die von der Gesellschaft nichts mehr zu erwarten haben und lieber mit einem großen Knall abgehen. Diese Gewaltorgien müssen also verglichen werden mit den sowjetischen Prozessen von 1936 bis 1938 und den von Stalin angeordneten Erschießungen. Das eine dient der Herrschaft des Reaktionären, der Restauration des Kapitalsystems, also in den USA. Stalins Politik diente dessen Überwindung und Ersetzung durch fortschrittliche Strukturen. Das eine läuft automatisch ab, indem den natürlichen, naturwüchsigen Zwängen stattgegeben wird und beispielsweise durch Verzicht auf die Erbschaftssteuer die mächtigen und reichen Familien mächtig und reich bleiben. Die bolschewistische Politik dient der Entwicklung der geistigen und materiellen Produktivität der Volksmassen, die so erst ein erträgliches, würdevolles Leben ermöglicht bekommen. Kurz, Stalin war kein Heiliger, aber selbst wenn er das gewesen wäre und wirklich stets die Konsequenzen jeder Entscheidung im Auge habend nur diejenigen hinrichtete, bei denen es besondere Umstände wegen nötig war, Klammer, verantwortungslose Generäle im Zweiten Weltkrieg, wie jenen, der Minsk zu Kriegsbeginn an die Deutschen verlor und dann per Standgericht exekutiert wurde, oder auch ganz gewaltlos sein und die bolschewistische Autorität festigen hätte können, hätte das keinen wirklichen Unterschied gemacht. Stalin und alle Bolschewiken waren Produkte ihrer Zeit und daher auch noch mit jenen Gewaltmuttermalen beladen, die einst ihre Väter ihnen auflegten. Der Geist der Hybris, der im Westen herrscht, geht davon aus, Kolonisierungen und Völkermorde aus der eigenen Geschichte seien Schnee von gestern. Wir selbst mussten eben blutige Taten begehen, um auf unseren Stand der Produktivkräfte zu kommen, die großen Industrien im 19. Jahrhundert aufzubauen. Genau, das wirft wieder den Blick zurück nach Xinjiang. Das ist ja Fakt, dass in China gewisse zivile Rechte nicht so geschützt sind wie in Deutschland, aber man kann es sich in Deutschland leisten, weil man auf so eine jahrhundertelange einen Aufbau dieser Produktivkräfte zurückblickt, diese anderen Länder ausgesogen hat und es auch sehr wichtig ist, die ökonomische Funktion des Kolonialismus zu begreifen. Wie ich las oder wie, ja, so behauptet wurde, dass die Engländer, für die Engländer ihr Weltreich auch ganz entscheidend war, um ihre heimische Industrie aufzubauen und da eben das zu exportieren. Wie es sich gezeigt hat, ist das Opium, das sie von Indien nach China liefern konnten, um dann die chinesischen Waren praktisch gratis zu erhalten. Begehrte Seide und Porzellan konnten sie dann von dort einfach ausplündern, weil sie ja das Opium im Austausch mitbrachten, das die Chinesen gar nicht wollten, sondern noch dazu gezwungen wurden, ihre Bevölkerung das rauchen zu lassen. Also ja, wir blicken da irgendwie so zurück und sagen, ja, ja, war schon ganz schön gewalttätig, auch wie wir in unsere heutige Machtposition gekommen sind. Und jetzt ist aber irgendwie diese neue Zeit, der Modernismus, die Chinesen müssen einfach nur mal weiterblättern, bei Marx kann man ja wohl nicht stehen bleiben, müssen einfach ein bisschen weiterblättern. Ne? Und also ja, da ist es dann in Xinjiang so, dass Leute irgendwie da in die Lage kommen. Und ja, das ist dann eben zu vergleichen mit den Gewalttaten, die in einer ähnlichen Phase unseres Aufbaus der Produktivkräfte geschahen. China ist jetzt noch in einer deutlich nachgeordneten ärmeren Position als wir im Westen, aber dabei aufzuholen, ja, zum Glück. Aber ja, die Gesellschaft macht da eben Transformation durch. Und deshalb ist logisch, dass sie in der heutigen Epoche noch heftigere Kämpfe auszufechten haben, auch im Inneren, als jetzt wir heutzutage, wo einfach schon jeder so materiell gesichert ist, dass er sich denkt, ja, selbst wenn dieses Corona-Regime hier völlig meine Autonomie beschneidet, ich gar nicht mehr verstehen kann, worauf soll das basieren, bin hier einfach Lauterbach und Drosten und Wieler ausgeliefert, aber okay. Selbst dann bleibt ja noch diese ökonomische, man kann immer schön bei Amazon was einkaufen oder, ja, also das muss man historisch analysieren, der historische Materialismus, hier ist dann mal bei Badiou und diesem wunderbaren Werk. Die Ethik, was ich glaube Nummer 53 vorlas. Weiter. Wir selbst mussten eben blutige Taten begehen, um auf unseren Stand der Produktivkräfte zu kommen, die großen Industrien im 19. Jahrhundert aufzubauen. Aber wenn die Bolschewiki das für Russland im 20. Jahrhundert nachholen wollen, dann ist da was Schmutziges dabei. Wenden wir uns von diesen Ostmenschen ab und den USA zu, die überall in der Welt Vernichtung und Zerstörung säen, aber immerhin daheim nicht ihre eigenen Politiker umbringen. Klammer, was fürs Weltganze eigentlich durchaus wünschenswert wäre. Klammer. Genau, das war dieser Gedanke, den ich schon ausgeführt hatte. Eigentlich das wünschenswert. Da würde wirklich so eine Welle der, ja, ziellosen Gewalt durch die USA schwappen. Vor allem die Politiker und Wirtschaftsboss aus dem Spiel nehmen. Ein Zitat hier von Steffen Seibert, was er mal irgendwie sagte, auf eine Nachfrage von Thiele in der Bundespressekonferenz, ja, irgendwie bei der Deutschen Bank, da lief es nicht gut, Bilanzen immer wieder im Minus, was ist da los, fragt Thiele und Seibert dann nur so, ja, also Herr Jung, bei der Deutschen Bank, wie auch bei allen anderen privaten Unternehmen, da glauben wir, dass der Vorstand eine sinnvolle Strategie verfolgt. Das sind eben diese privatrechtlichen Unternehmen, denen Stefan auch immer wieder die Tore öffnen will, wie wir davor gehört haben. Aber ich fand es so erhellend. Das öffnet einem ja die Augen. Das ist so ehrlich, auch von Seibert, es geht um nichts anderes, als darauf zu vertrauen. Die Aktieneigentümer, die werden schon wissen, was sie damit ihrem Kapital machen, die setzen dann den Vorstand an oder verfolgen eine sinnvolle Strategie, klar, zur Profitgenerierung. Und ja, dass das eben aber nicht dazu führt, irgendwas zu machen gegen Probleme wie den Klimawandel. Okay, ich finde es nur sehr gut, sehr schön von Seibert. Es ist logischer, so eine Position zu vertreten, als was die beiden Podcaster vertreten, dass sie innerhalb dieses Systems dann darauf dringen, ja, ja, so und so könnte das noch besser laufen. Eigentlich grundlogisch zu sagen, ja, natürlich, die machen das ja schon im Vorstand. Die werden das schon schaukeln. Das ist halt unsere Position. Jetzt kann ich hier aber zu einem Clip von Schäfer kommen, aus diesem Aufwachen-Podcast Nummer 62. Aus dieser Zeit damals von 2015, 16, als ich anfing, den zu hören. Hören wir uns das bitte mal kurz an. ging darum, dass in Kanada Justin Trudeau neu gewählt wurde und Thilo fragte danach, ja, wurde denn jetzt schon gratuliert? Und da hieß es dann wohl irgendwie, nein, das haben wir vergessen, haben sie dann nachgeliefert. Irgendwie ja, wurde es vergessen, Trudeau zu gratulieren, wie auch immer. Aber egal, Schäfer ist ja, war ja dieser Sprecher im Auswärtigen Amt, sehr geschätzt von mir nochmal. Der steht nochmal einige Stufen über Seibert, was seine Ehrlichkeit, seine ja, einfach Grundtugend der Ausführlichkeit auch anbetrifft, mit der er da die Politik erklärt. Das ist, war sehr schön und schade, dass er dann abberufen wurde. Klar, in Härte, die Zeit, wo die Klassenkämpfe härter werden, da kann es wahrscheinlich auch nicht mehr so, kann man auch nicht mehr so ehrlich rangehen oder so offen alles ausplaudern, wie Schäfer das macht. Und hier plaudert er wirklich etwas aus. Was dann Stefan zu weit geht. Sehr schön, dieser Einwand von Stefan. Ihm geht das eigentlich auch gegen den Strich, weil er der Partei der Ordnung angehört, geistig irgendwie dieser Partei sich zugehörig fühlt, die sagt, es muss alles beim Alten bleiben. Und ja, auch wenn die Leute, die nur in Besitzstand waren wollen, die hat er auch auf dem Kieker, aber ja, hören wir hier kurz rein. Was ist diese Democracy at Work?
Aber Achtung, jetzt die Frage war ja an
über die Seibert, über die Schäfer gelacht hat am Ende, ne? Als du nochmal nachlegst mit oder weiter bombardieren. Wird Deutschland Kanada raten, weiter zu bombardieren?
Pass auf.
Ja, was soll man sagen? Democracy at work, nicht wahr? Ist doch schön, dass es in Ländern, die in ihrem demokratischen Verständnis schön. Deutschland nahe kommen, so etwas möglich ist. Das ist ganz bestimmt auch in Deutschland möglich. Sowas ist doch toll. Machtwechsel, demokratischer Machtwechsel ist genau das, was die Essenz der Demokratie ausmacht. Die kanadischen Wähler haben entschieden, so ist es eben. Und die Entscheidungen des neuen kanadischen designierten Premierministers, die steht es, glaube ich, von dieser Seite uns nicht an zu kommentieren. Das ist etwas, was im Wahlkampf von ihm angekündigt worden ist, dass er die Beteiligung der kanadischen Luftwaffe an Luftschlägen über dem Irak sofort abstellen möchte, sobald er die Wahlen gewonnen hat. Ich glaube, das hat er als eine seiner ersten Amtshandlungen dann auch gleich umgesetzt. Das nehmen wir zur Kenntnis. Wir nehmen genauso zur Kenntnis, dass der designierte kanadische Premierminister das nicht mit der Entscheidung verbunden hat, aus der Koalition im Kampf gegen ISIS auszutreten. Wir sind ganz zuversichtlich und gewiss, dass die neue kanadische Regierung genauso engagiert, mindestens so engagiert wie die Vorgängerregierung, an dem für uns alle wichtigen Kampf gegen ISIS teilhaben wird, dann eben in anderer Weise als bisher. Ich glaube an Mangel an Flugzeugen der internationalen Koalition, die über dem Irak agieren und Luftschläge durchführen, mangelt es zurzeit im Kampf gegen ISIS sicher nicht.
Okay, dieser Clip, da hat vielleicht noch ein bisschen was gefehlt am Anfang. Und dann der Kommentar von Stefan. Am Ende hat, glaube ich, noch gefehlt, dass er sagt, ja, Schäfer wünscht sich das eigentlich für Deutschland. Wäre auch logisch, ich glaube, SPD-Mitglied, dass er sagt, diese Regierung stürzen und eine bessere an die Macht bringen. Aber ja, diese ISIS-Koalition, darauf hatte sich die Frage von Thilo nämlich bezogen. Was werden Sie dem neuen Premierminister raten? Soll er sein Wahlkampfversprechen wahrmachen, dass er aus der sogenannten Anti-ISIS-Koalition aussteigt, die da irgendwie Syrien kaputt bombardiert? Und ja, also darauf Schäfer dann, ja, das ist ja genau das Gute an der Demokratie. Die Regierung kann gewechselt werden. Und das fand ich einfach, ja, wunderbar. Nur, dass wir dann noch ein bisschen weitergehen müssen. Nicht nur die Regierung, sondern auch das prinzipielle institutionelle System wechseln, austauschen, okay. Aber ja, ganz wunderbar eigentlich, was Schäfer hier zum Ausdruck bringt. Hier habe ich dazu nur eine kurze Notiz aufgeschrieben. Schäferstündchen. Ja, die Mächtigen verlangen, dass wir sie aus den Ämtern putschen. Wie viel klarer soll es noch werden? Nur leider bibbern wir und stellen uns vor, nackig und den Naturgewalten ausgeliefert zu sein. Angeblich trete dieser Worst Case ein, sobald das Kapital aufhörte, uns lieb zu haben. Aber es hat ja schon aufgehört. In den 60ern, ja, in einer kurzen Phase der produktiven Systemkonkurrenz gelang dem Westen, seine Arbeiter mitzunehmen. Seither herrscht wieder Krieg gegen das Proletariat. Und ja, ich gestehe es zu. Nur wegen meiner familiären Klassenposition war mir vergönnt, einigen Reichtum und Mobilität noch über Kontinente hinweg zu genießen. Die brutalen Konkurrenzkämpfe brachten ja auch wenige Siege hervor, zu denen mein Vater gehört. So bin ich grundsätzlich in anderer Position als Stefan. Für ihn ist Amerika der Fallback, das verheißene Land, das Freiheit bringt. Für mich ja auch, nur stelle ich diese Ausbeutungsfreiheit in Frage und überlege, ob man nicht auch materiell etwas beherrschter, Klammer, Reisen, Gütervorrat im Osten in der DDR hätte leben können. Die Sehnsucht nach dem einen bringt das andere hervor. Dieser letzte Satz, nicht ganz deutlich, aber okay. Dieser persönliche Blick hier nochmal, ja. Es ist ja auch in gewisser Weise abgehoben, wenn ich aus dieser Position argumentiere. Gerade von dieser Kapitalmacht so profitiert zu haben, diese Vorstände, die da einfach machen dürfen, was sie wollen, laut Seibert, dass sie dann entscheiden, wir müssen dann noch mehr Produkte, unsere Autos in Südamerika verkaufen und deshalb konnte mein Vater dann dahin ziehen und die ganze Familie mitnehmen. Aber aus dieser Position dann da argumentieren, dass doch auch im Osten ganz gut war, wo man gar nicht reisen konnte. Naja, aber so ist es ja irgendwie, wir alle sind auf dieses Materielle angewiesen und ich sage es ja auch irgendwie, dass das was Schönes ist, was Anzustrebendes, so ein Reichtum zu genießen, vor allem ein Reisereichtum, andere Länder, Kulturen kennenzulernen, um einen anderen Blick auf die Welt zu bekommen. Und genau mit diesem Deutschland dachte ich einfach, irgendwie ist es so, dass mir früher, bevor wir dann nach Argentinien sind etwa, als ich 15 war, dass einem da Deutschland als die ganze Welt erscheinen kann. Man kann so denken, wir in Deutschland haben ja auch Konflikte und es gibt Sachen, die hier im Süden anders sind als im Norden oder im Osten. Und ja, da gibt es ja auch relevante Unterschiede schon. Irgendwie bildet sich in Deutschland so die ganze Welt ab. Wir sehen im Fernsehen so über andere Länder, okay, da ist nochmal ganz anders irgendwie in Afrika. Ganz andere und viel schwerere wirtschaftliche Probleme dort. Die Leute kämpfen ums Überleben. Aber irgendwie denkt man dann, das zählt gar nicht so mit. Also wir in Deutschland sind ja hier noch so. Und was wir hier innerhalb der Grenzen dieses Staates haben, das ist schon das Ganze, das Wahre. Diese Welt, die ist da irgendwie noch so ein Kontext, die uns umgibt, so eine Umwelt. Und ja, so ist es aber falsch, aber genau das ist die Position von Stefan und Wolfgang, wofür sie halt nichts können, wenn ich das hier so analysiere, materialistisch, ja, wenn man nie aus reinem Profitzwang, dass man ja selber arbeiten, Profit generieren muss, das also nicht sich leisten kann, mal so lange im Ausland zu leben, wie sich ein Angehöriger eines solch mächtigen Konzerns dann leisten kann. Da ist es dann aber, da lässt man sich ein. Ja, ich kann mich nur wiederholen, wirklich auf die Grundprämissen, auf den Diskurs. Ich weiß nicht, auf was ich mich, auf die Kommunikation, wie es bei Luhmann heißt. Man reproduziert diese Kommunikation des Westens und richtet sich da vor allem an das Volk hierzulande oder an die politisch-mediale Elite, die eben nur die Macht der Bourgeoisie repräsentiert und sagt so, ich kann auf die einwirken, wir wollen doch alle irgendwie, wir sind doch alle vom Klimawandel bedroht, das ist doch nice, wir können da auch alle gemeinsam was dagegen tun. Es ist aber falsch, man muss sich dazu in Feindschaft stellen. Und ja, irgendwie, na, jetzt ja, bin ich heute schon in einem etwas pessimistischen Tonfall unterwegs, habe ich das Gefühl, das ist auch ja, jetzt nicht mehr zu leugnen. Aber ja, ich muss auch ganz offen ausdrücken, dieser Podcast, dass der mir auch nicht so viel Spaß macht zu hören, aber ich ihn deshalb hören musste, um ihn zu kritisieren. Und ja, vielleicht kann man da eine Verbesserung erwirken, aber es ist auch nicht so wichtig. Ich muss das einfach verdauen, damit fertig werden. um es ganz klar zum Ausdruck zu bringen. Daran will ich nicht anschließen irgendwie. An einen nationalen Diskurs, der sich hier auf die BRD oder die EU richtet, der aber imperialistisch grundlegend davon ausgeht, wir sind im Recht, indem wir diese Weltgebiete weiterhin beherrschen. Wir sind grundlegend im Recht und müssen nur mal schauen, wie organisieren wir das ein bisschen anders. Wie Habeck meint, eine andere Weltordnung. Aber dass wir dieses größte Problem und dieser größte Hemmstein an der Weiterentwicklung der Weltordnung sind, das fällt einem da leider nicht mehr auf, wenn man so schon darin sitzt, in den geistigen Vorbedingungen, dieser Selbstreflexion hierzulande, dass wir diese Selbstreflexionsschleife haben. Aber die führt eben zunächst mal. Nun gut, ich glaube, damit kann ich vielleicht, ich weiß nicht, kann ich damit schon zum Abschluss kommen? Ja, ich fühle mich schon so etwas unterjocht heute. Also das, was ist das bitte? Ja, also ich habe hier ein neues Werk auch angefangen, das nennt sich Neue Ideen und das ist sehr schön, weil das versucht gerade eine Aktualisierung von Marx, was ich mich bisher noch nicht traute, weil ich marxistisch so ungebildet war und mir das vorwarf. Aber Wolfgangs Beispiel zeigt ja auch leider, muss ich das ganz klar sagen, selbst wenn man sich positiv auf Marx bezieht, kann man da völlig falsch abbiegen und diesen westlichen Selbstlügen aufsetzen. Genau, aber deshalb so schön den Bezug zu dem, was Stefan sagte, die Chinesen sollen einfach mal weiter blättern. Und es ist aber so paradox zu verstehen, dass das, was wir heute neu entwickeln müssen, genau auf Marx basiert, auch wenn es schon so lange her ist, dass er das aufgeschrieben hat. Aber dass seitdem dem nichts wirklich Entscheidendes hinzugefügt werden konnte, außerhalb jetzt dieser praktischen Entwicklung in der Sowjetunion und China, konnte dem theoretisch nicht viel hinzugefügt werden. Und es ist ja auch so, dass viele Westintellektuelle weiterhin Marxisten sind. Oder ja, dass irgendwie ganz selbstverständlich ist, da Marxist zu sein, aber es ist so ein Disconnect zwischen dieser Intelligenz ja, die da schwebt und ja, den Marxismus studiert. Aber im Volksbewusstsein, da ist man ideologisch weiter so geknechtet, nach der Zerschlagung der Sowjetunion jetzt darauf eingestimmt, dass der Kommunismus das ganz andere ist. Das sind diese Hemmschwellen, diese Grabenkämpfe, die man überwinden muss, indem man den Gewaltbegriff genau nochmal genau aufgreift und ihn sehr in richtigen Kontext verwendet, wie es Bütikofer getan hat. Das war sehr richtig in Bezug auf China und überhaupt kein Vorwurf an ihn, auch nicht an Stefan, sondern einfach nur mein Hinweis, es gibt auch noch andere Länder, wo man diesen Kontext richtig verwenden und analysieren müsste, was ziehen wir daraus für Konsequenzen und was ist überhaupt das Handeln, wie ist das Handeln Chinas zu bewerten im Gesamtkontext der Weltlage, ist ja auch erst das erklärbar, dass die da gewisse Bestrebungen haben, ihre Macht auszubauen. Also machthabend und mehr Macht bemüht, das ist einfach autoritär sein, wie Krohn schrieb, ist das Normalste der Welt. Ja, aber ich muss dann bald wirklich zum Schluss kommen, stelle ich hier fest. Ich verstehe nicht, was ist hier los mit meinen Büchern. Was soll das bitte, Leute? Was soll das? Sag mal. Ja, dann, was ich hier nämlich vorhabe, ist Matthias Bröckers zu lesen, wie ich es vorher anmahnte. Diese anderen Themen, Covid und Klima, darauf muss ich zurückkommen, aber mir da auch eine lange Einflugschneise bahnen, da will ich nicht so viel zu früh verfeuern, wie in Folge 107 etwa. Das vielleicht etwas ja, abschreckend für den einen oder anderen war, was ich da für gewagte psychoanalytische Deutungen zog. Aber ich glaube, die Psychoanalyse ist ein wichtiger Punkt. Die können wir auch gewisse politische Entwicklungen analysieren, wie anhand von meiner Theorie über den westlichen Makro. Genau, ich glaube, hier kann ich einfach los. Das bin ich durch Zufall jetzt hier draufgeschossen. Genau, die Kriege in Jugoslawien schreibt er hier unter dem Banner humanitäre Intervention und in Afghanistan als Krieg gegen den Terror, unterscheiden sich aber nicht von den kolonialen Feldzügen der Briten im 19. Jahrhundert. Vielleicht muss ich weiter vorne anfangen. Ja, das ist jetzt hier Kapitel 15 von Bröckers Buch Wir sind die Guten über den Ukraine-Konflikt. Ist einfach los. Da gibt es sicher noch andere relevante Stellen, die ich dann aufgreifen muss. Ja. Im Bürgerkrieg in der Ukraine geht es nicht um Demokratie und Menschenrechte, sondern um die Macht im großen Spiel, um Ressourcen und Kontrolle des Planeten. Russland und Iran, die zusammen über die Hälfte aller Öl- und Gasreserven der Welt verfügen, stehen der einzigen Supermacht nicht wegen ihrer religiös-fundamentalistischen oder autokratischen Ausrichtung im Wege, sondern weil sie die Profite aus ihren Bodenschätzen selbst einstreichen und transnationale Konzerne weitgehend außen vor halten. Das wäre eigentlich ein ganz normaler Vorgang, der keinem Land zu verübeln ist, es sei denn, ein Imperium beansprucht, einzige Weltmacht zu sein. Dann stehen solche Länder, zumal wenn sie so groß und reich sind, diesem Geschäftsziel im Wege. Genau, kurzer Einschub hier. Damals zu diesem gewalttätigen Putsch gegen Salvador Allende 1973 am 11. September in Chile, der sehr wichtig war für Südamerika, sehr gut gezeigt hat, die westliche Degeneration. Das ist sehr gut, auch wenn viele Menschen darunter leiden mussten, aber dass die Südamerikaner jetzt hoffentlich so auf ihre Geschichte blicken können und sagen können, das ist wirklich diese kolonialistische Macht, die immer wieder bei uns einfällt. Wir müssen uns um jeden Preis von denen lossagen, sei es selbst noch, dass wir unsere Volkswirtschaft ruinieren, erstmal uns unabhängig machen von denen und lieber mit Russland und China kooperieren. Und genau darüber sagte Hux nämlich, dass er da auch schon gesehen hat, also warum wurde dieser Putsch gegen Allende ausgeführt? Weil er zu schnell, er war eben Sozialist, aber demokratisch gewählt, zu schnell das Ganze verstaatlichen wollte, was die ausländischen imperialistischen Konzerne da bisher abbauten an Rohstoffen, da gibt es natürlich auch viele Minen, Bergbau und so weiter. Und er wollte das einfach verstaatlichen und hat gesagt, ja, manche Dinge kann man einfach nicht so schnell durchziehen. Also da muss man irgendwie auf die historischen Gegebenheiten Rücksicht nehmen und das endet dann böse, wenn man da das nicht genau durchdenkt, mit wem man sich da anlegt, dass diese Konzerne dann eine sehr große Macht haben, politische Verbandelung und dass man dann einfach mal so durch einen Militärputsch sterben kann, wie dann Allende eben getötet wurde, der Militärputsch vom chilenischen Militär ausgeführt, aber mit ideologischer und materieller Unterstützung der USA. Und ja, dass dann infolgedessen hunderte, tausende Chilenen ermordet werden, die ganze linke Blase dort, die sehr stark war in diesem aufblühenden Sozialismus, den Allende schaffen wollte. Ja, viele Leute in Lager gesteckt, ermordet werden, wie Roberto Bolaño das auch schreibt, der damals aus Chile dann emigrieren musste. Genau, und da ist es so, ja, man will es nationalisieren und da sollte man aber schon vorher drüber nachdenken. Also, was macht man da eigentlich? Hat man wirklich die Kraft, dann auch dieser geballten US-Macht zu widerstehen, wenn die hier absehbarerweise dann wieder auf einen Regime-Change drängt? Deshalb dieses Naive im Demokratismus, da hätte Allende vielleicht erstmal andere Strukturen schaffen müssen, autoritärere, militärischere Strukturen, Säuberungen im Militär durchführen, dass er hier wirklich Leute hat, auf die er sich verlassen kann, seine Generäle hinter der sozialistischen Ideologie stehen. Und das muss man ganz klar so ansprechen, dass das auch diese Schuld derer ist, die weiterhin diesen Liberaldemokratismus vertreten und predigen und glauben, das sei die Lösung. Dass man ja aus der Geschichte sieht, wie sich immer wieder faschistische Diktaturen etablieren und dann tausende Menschen darunter zu leiden haben und es wäre da besser, vorher schon ein Bollwerk dagegen einzubauen, dass sowas nicht passiert, dass diese Regierung erstmal fest ist, nicht in Frage gestellt wird und nicht von einem rechtsgerichteten Regime übernommen werden kann, also einfach im Handstreich. Genau, es ist prinzipiell gut, erstmal, auch wenn man selbst noch nicht den Sozialismus einführt, die Profite auch in den nationalen Grenzen hält, da zumindest eine kleine Bourgeoisie aufzubauen, das kommt dem Land auch schon viel mehr zugute. Auch heute ist Peru zum Beispiel noch extrem beherrscht durch solche Bergbaukonzerne aus Nordamerika, die da immer wieder kommen und dann das Wasser vergiften. Es gibt Proteste dann. Und dann werden aber die Aktivisten aus Peru, aus diesen Bergdörfern auch einfach hingerichtet, ermordet für ihren Aktivismus, damit die Konzerne da weiter ihre Profite machen können. Es wäre aber gut, auch unabhängig vom Sozialismus, den zum Beispiel der Iran nicht verfolgt, aber immerhin können sie irgendwie ihren Reichtum dann mal für ihr eigenes Volk auch verwenden. Und das ist schon mal besser, als sich diesem internationalen Großkapital auszuliefern. Aber weiter im Text, das ist zu wichtig, da darf ich jetzt nicht mehr so abschweifen. Weil eine klare Benennung solcher Geschäftsziele öffentlich schlecht ankommt, versucht man diese zu umschreiben. Als die Briten ihr Weltreich in Asien aufbauten, operierten sie zu diesem Zweck mit dem Begriff Freihandel. Nicht mit Silber wollten sie in China die begehrten Produkte wie Tee, Seide und Porzellan bezahlen, sondern mit dem von ihren neuen Sklaven in Indien massenhaft angebauten Opium. Als der chinesische Kaiser ein Importverbot verhängte, fuhren die Briten mit Kanonenbooten vor, um in zwei Opiumkriegen 1839 und 1856 den Freihandel zu erzwingen. Mit dem bei 10 Millionen opiumabhängigen Chinesen damals umsatzstärksten Produkt des Weltmarkts. Weltmarkts? Das umsatzstärkste. Der Londoner Korrespondent der New York Herald Tribune, Karl Marx, hatte die negativen Folgen dieser Politik schon 1858 vorhergesagt. Falls England nicht durch den Druck der gesamten zivilisierten Welt gezwungen wird, den Zwangsanbau von Opium in Indien und dessen gewaltsame Verbreitung in China einzustellen. Warum dies dann noch fast 50 Jahre dauern sollte, bringt eine wissenschaftliche Studie über den Stoff, auf dem das Reich, der damals einzigen Weltmacht, aufgebaut war, auf den Punkt. Ohne Opium kein Empire. Wenn wir nun 150 Jahre fast forward spulen, willkommen in Afghanistan, sehen wir dort die größte Opium- und Heroinproduktion aller Zeiten wachsen und gedeihen. Unter Aufsicht des US-Imperiums und der tapferen deutschen Bundeswehr, die unsere Freiheit verteidigt, indem sie am Hindukusch Opiumfelder bewacht. Dem Freihandel sind deren lukrative Produkte durch internationale Gesetze mittlerweile zwar entzogen, doch das macht sie nur noch profitabler, denn wo das Imperium militärisch eingreift, werden diese Gesetze unter der Hand außer Kraft gesetzt. Diese Gesetze gelten also nur für uns, dass man kein Heroin konsumieren darf, aber das ist ja interessant, was er analysiert. Das könnte ein sekundärer Faktor gewesen sein, warum die USA einmarschierten damals. Den Krieg gegen den Terror war vor allem ein Krieg für das Opium, weil die Taliban aus religiösen Gründen den Opiumanbau komplett unterbunden haben. Und das konnte natürlich nicht gehen. Es ist eine interessante Theorie, kann ich jetzt nicht ganz durchschauen, wie viel da dran ist von Brückes, aber doch bedenkenswert, dass er sagt, ja, darüber kann man einfach auch, also die Profite steigen dadurch ja, dass illegal ist, das Opium, und die ganzen westlichen Konzerne profitieren dann auch indirekt davon. Das ist eben Geldwäsche wieder, was da eingeführt wird in die USA, aber grundsätzlich wissen die USA ja, dass da enorme Profite dranhängen und dass man das am besten auch noch mit geheimdienstlichen militärischen Methoden unterfüttert, dass dieser Opiumhandel wirklich frei fließen kann über die Welt. Und Afghanistan ist ja irgendwie dieses größte Land, das da 90% der Produktion in der Hand hat. Aber ja, weiter hier im Text. Drogengeschäfte finanzierten so nicht nur Kriege im goldenen Dreieck zwischen Laos, Kambodscha und Vietnam in den 60ern und in den mittelamerikanischen Ländern wie Nicaragua, Iran-Contra-Affäre. Nach der Befreiung in Anführungszeichen des Kosovos Ende der 90er Jahre entstand dort neben dem riesigen US-Stützpunkt Bond Steel auch der größte Umschlagplatz für Heroin in Europa. Und in Afghanistan, wo die Taliban-Regierung die Opiumproduktion 2001 fast auf Null heruntergebracht hatte, explodierte sie nach dem Einmarsch der USA geradezu auf über 8000 Tonnen im Jahr 2012. Auch wenn die Kriege in Jugoslawien unter dem Banner humanitärer Interventionen und in Afghanistan als Krieg gegen den Terror geführt wurden, unterscheiden sie sich in dieser Beziehung nicht von den kolonialen Feldzügen der Briten im 19. Jahrhundert. Damals wie heute geht es um weltpolitische Macht und Geschäfte. Und damals wie heute werden Völkerrecht, nationale Souveränität und Gesetze außer Kraft gesetzt, wenn die globale Supermacht die Sicherheit nicht ihrer Landesgrenzen, sondern ihres Status und ihrer Einnahmequellen bedroht sieht. Genau, das mit den Landesgrenzen, sehr schön. Vorher zu dem, die Verbindung zu dem Clip vor mit den Chinesen, da fühlt man sich schon bedroht von China, wenn der Westen jetzt Taiwan verliert oder da auch nur nicht mehr seinen Fuß in der Tür hat an der chinesischen Küste im Westpazifik, dann stehen die Chinesen gleich schon an der Westküste der USA. Und ja, so stellt man sich's vor, so redet man sich's ein. Ja, ja, wir machen das hier nur, um unsere nationale Sicherheit zu schützen, ne? Unsere Grenzen. Es ist halt unser Überleben steht eigentlich auch auf dem Spiel wegen diesen äußeren Feinden. So ist es leider die Wahnwelt, in der sich dann die größte Potenz der Welt einrichtet. Aber ist vielleicht auch nicht ihre Schuld. Auch da können wir es psychoanalytisch vielleicht analysieren. Aber jetzt erstmal weiter im Text. Und noch immer gilt, wie schon bei der antiken Supermacht Athen, das Diktum: mit uns oder mit den Terroristen. Ein drittes, Neutralität, ist nicht erwünscht, denn es führt zu ständigem Misstrauen. Bei einem Individuum, das von ständigem Misstrauen erfüllt ist und in seinem Orbit nichts dulden kann, was nicht unter seiner Kontrolle steht, würde man wohl eine wahnhaft paranoide Persönlichkeitsstörung diagnostizieren. Bei einer ebenso misstrauischen Nation, die globale Kontrolle auf allen Ebenen anstrebt, Full Spectrum Dominance, könnte man insofern von einer größenwahnhaft paranoiden Störung sprechen. Im politischen Diskurs wird ein solches Verhalten aber nicht als pathologisch, sondern eher als konsequente Umsetzung einer an Hobbes und Machiavelli orientierten Machtpolitik bezeichnet. Eine Politik, die Böses, Gewalt und Krieg tut, um Gutes, Ordnung und Gerechtigkeit zu erreichen, die Ethik und Moral im Ausnahmezustand außer Kraft setzt, um sie im Normalzustand zu bewahren. Das gehört auch den Verweis auf Schmidt, irgendwie, ja, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand verfügt, so auch die USA, die einfach sagen, hier, das Völkerrecht mal außer Kraft setzen oder hier selbst die inneren verfassungsmäßigen Rechte nach 9-11 mit dem Patriot Act außer Kraft setzen. Wir verfügen halt darüber und deshalb sind wir souverän. Soweit die ordnungspolitische Theorie. In der Praxis aber ist für die Vereinigten Staaten seit den Anschlägen vom 11. September 2001 der Ausnahmezustand zum Dauerzustand, der Bruch rechtsstaatlicher Norm zur Norm geworden. Entführung, Folter, illegale Gefängnisse, flächendeckende Kommunikationsüberwachung, ferngesteuerte Drohnenmorde und militärische Interventionen sind nicht nur die Ausnahme. Der monströse Leviathan, der im Notfall Staatlichkeit und Recht mit Gewalt wiederherstellt, sondern die Regel. Also, ja, von dem her ist einfach bizarr, diese Bemerkung von Stefan. Die Chinesen sind da ja genau auf der richtigen Spur, wenn sie bei Schmidt nachlesen, weil das genau die Vorgehensweise, eigentlich die ideologische Grundierung der westlichen Außenpolitik ist. Und ja, einfach wichtig, sich da vielleicht auseinanderzusetzen und zu überlegen, wie bringen wir es aber das mit unseren eigenen marxistischen Überzeugungen zum Ausdruck. Aber wenn der Gegner schon ja, mit solchen Machtmitteln operiert, dann müssen wir uns im Gedanken machen. Also da ist sicher nicht die Zeit, jetzt weiter zu blättern, sondern jetzt erstmal eher noch bei Schmidt nachzulesen, weil man dadurch erst diesen Imperialismus verstehen kann. Dass der Weltpolizist in Anführungszeichen so im Zuge seines Kriegs gegen den Terror selbst zum größten internationalen Terroristen geworden ist, dieser Vorwurf ist keinem dumpfen Anti-Amerikanismus geschuldet, sondern schlicht den Tatsachen. Diese Verwilderung der internationalen Sitten begann damit, dass der Weltpolizist USA sich zusammen mit seinen europäischen Hilfs-Sheriffs mithilfe des Menschenrechts über das Völkerrecht hinwegsetzte und Kosovo aus dem serbischen Staatsverbund befreite und damit ein Gewaltmonopol reklamierte, das nach Gusto die Souveränität und territoriale Integrität von Nationen verletzen darf. Sei es präventiv, um angebliche Massenvernichtungswaffen oder Terroristen zu beseitigen, sei es humanitär zur Eliminierung bestimmter, aber bei weitem nicht aller Diktatoren. Sei es im Namen farbenfroher Demokratieförderung zur Destabilisierung unkooperativer Regierungen. Dieser Modus operandi der USA und ihrer Vasallen hat einen Status quo der Weltinnenpolitik geschaffen, angesichts dessen der Anschluss der Krim an Russland geradezu als vorbildlich bezeichnet werden kann, weil er gewaltlos und unblutig vor sich ging. Die Operationen des US-Imperiums hingegen haben nicht nur ganze Regionen entstaatlicht, in denen fanatische Milizen, marodierende Mafiabanden und martialische Warlords das Regiment führen, sondern auch Berge von Leichen und Millionen von Vertriebenen und Traumatisierten hinterlassen. Ein Ende ist nicht abzusehen. Der von ständigem Misstrauen erfüllte amerikanische Patient sieht sich zur Fortsetzung dieser Politik weiterhin nicht nur im Recht, sondern sogar in der Pflicht. Das wirft die Frage auf, ob ein solches Verhalten noch als hobbsistische, machiavellistische Ordnungspolitik gelten kann oder als gewalttätiger, paranoider Größenwahn schon pathologische Formen angenommen hat. Wenn ein Welt- und Menschenbild, das zwanghaft alles und jeden unter seine Kontrolle zu bringen versucht, eher dem Reich des Wahnsinns als der Vernunft zuzuordnen ist, wäre da nicht auch eine Politik, die einen derart paranoischen Kontrollwahn mit Gewalt durchsetzt, wahnsinnig? Und wenn dem so ist, wie geht man dann mit diesem kontroll- und schießwütigen Verrückten um? Wie macht man ihm klar, dass sein Tun verrückt ist? Wie kann man seine gestörte Persönlichkeit, die sich für einzigartig und unverzichtbar hält, zumindest so weit entstören, dass sie ihrem Umfeld, welches in diesem Fall von globalem Ausmaß ist, nicht mehr mit aus ständigem Misstrauen resultierender Gewalt begegnet? Und genau, hier will ich nur einschieben, er bezieht das auf den USA, aber aus heutiger Sicht sollten wir es vielleicht eher aus Europa sehen, weil wir auch in dem jetzigen Stand, der jetzigen Phase des Ukraine-Kriegs sind, wie planlos die USA sind, dass sie irgendwie auch innenpolitisch schwierige Probleme haben. Und klar, Biden schickt da seine Rüstungspakete und so weiter, Rekordsummen damit, 30, 40 Milliarden, was weiß ich. Aber letztlich ist für die USA die Ukraine vielleicht im Moment gar nicht so ein wichtiges Thema, sondern sie auch Biden innenpolitisch unter Druck jetzt wegen den Wahlen. Und generell haben die USA jetzt eher als noch 2015 mit ganz anderen hausgemachten innenpolitischen Problemen zu kämpfen. Wir müssen jetzt eher den Blick auf EU und die moralische Verkommenheit hier richten, wo wir die ganze Zeit bei diesen Intervention, Eskalation militärischer Art, die Leute vertreiben, traumatisieren oder ermorden, mitgemacht haben als Hilfschefs eben. Und da wir uns auf diese Länder richten und das enttarnen. Auch die sind eben Patienten, die da in ihrem Wahn gefangen sind. Und genau. Jetzt weiter im Text, sehr wichtig hier. Der erste Schritt müsste wohl sein, einem solchen Akteur die Gefolgschaft zu verweigern und ihm sanft und freundlich, anders geht man mit Patienten nicht um, zu verdeutlichen, dass seine ausschließliche Wahrnehmung der Welt als Krieg aller gegen aller nur die Hälfte der Wirklichkeit abbildet, während die andere Hälfte Kooperation und Koexistenz heißt. Man müsste ihm erklären, dass Marktwirtschaft und Demokratie zwar historisch in derselben Epoche entstanden, aber nicht dasselbe sind, dass die Öffnung einer Nation für den Markt nicht automatisch zur Demokratie führt, schon gar nicht, wenn diese Öffnung mit Gewalt herbeigeführt wird. Kurz, dass sein Rezept des Nation Buildings scheitern muss, weil demokratische Verhältnisse von unten nach oben wachsen müssen und kein Exportartikel sind, den man mit ein bisschen PR und Marketing global etablieren kann. Na, da bin ich natürlich nicht ganz einverstanden, von unten nach oben ist auch richtig, wie in China das von oben nach unten einzuführen, aber es ist ja trotzdem demokratisch, dass die Leute partizipieren können an dem, was produktiv hergestellt wird. Könnte es sein, würde der einfühlsame Seelenarzt den auf der Couch liegenden Uncle Sam dann vielleicht fragen, dass ihr ständiges Misstrauen daher rührt, dass sie sich unterbewusst im Geheimen diese Monster selbst erschaffen? Dass irgendeine Instanz in ihrem Inneren dauernd Feinde aufbauen muss, um eine Rechtfertigung für ihr expansives, gewalttätiges Verhalten zu haben? Könnte es sein, dass dieser Komplex etwas mit dem militärisch-industriellen Komplex zu tun hat, vor dessen unbefugten Einfluss auf die Regierung schon Präsident Eisenhower gewarnt hat? Ein halbes Jahrhundert später müssen wir feststellen, dass diese Warnung vergeblich war. Genau, hier noch kurz zu einem Text, den ich da vorgelesen habe vor ein, zwei Folgen. Es ging gar nicht so sehr um die ideologischen Konfrontationen damals in den 40ern nach dem Krieg, dass die USA den nächsten Feind brauchten dann. Klar, die Wirtschaftskrise war überwunden, vor allem eben durch die Kriegsmaschinerie, nicht so sehr durch den New Deal von Roosevelt. Aber dann muss es ja irgendwie weitergehen gegen die Russen und das ist irgendwie, man braucht diesen Feind und gar nicht so sehr dieses Ideologische ist auch irgendwie bedrohlich, dass man sagt, die machen daher den Kommunismus und gefährden so unser kapitalistisches Modell. Es könnte sein, dass die Menschen bei uns daheim das in Frage zu stellen beginnen. Aber der eigentliche Grund ist eigentlich dieser militärisch-industrielle Komplex, dass ein Feindbild erzeugt werden muss und gebraucht wird. Es hat so materielle Ursachen, das brachte ich damals zum Ausdruck. Und das, was der Irakkrieg dann bewies, dass nach dem Einsturz der Sowjetunion man direkt übergehen muss zum nächsten Feind und dann findet man, fällt man halt ein bisschen wahllos so über kleinere Länder her, die völlig wehrlos sind wie der Irak. Ja, da wird es dann schon ein bisschen peinlich eigentlich, dass man zu solchen Mitteln greifen muss, wo man sich eigentlich für die ganze Weltöffentlichkeit sichtbar damit unglaubwürdig macht. Aber Scheinbar sind sie noch nicht so unglaublich. Scheinbar hat nur Russland, wie Stefan sagte, hier in Europa völlig verloren und einfach kein, ja, die europäische Bevölkerung nicht mehr erreichbar für Putin. Und sie sehen, dass er dieser absolut böse, verrückte Präsident ist. Aber jetzt hier das Zitat von Eisenhower. Die Macht und der Einfluss des militärisch-industriellen Komplexes bei der Förderung einer Serie von Kriegen hat sich in außergewöhnlichen Profitraten niedergeschlagen. Einer neuen Studie von Morgan Stanley zufolge sind die Aktien der größten US-Waffenhersteller in den vergangenen 50 Jahren um 27.699% gestiegen. Verglichen mit 6.777% Wachstum des allgemeinen Markts. Allein in den letzten drei Jahren haben Raytheon 124%, Northrop Grumman 114% und Lockheed Martin 149% für ihre Investoren eingebracht. Das ist auch diese monetäre Staatsfinanzierung, wurde im Neu-20-Podcast angesprochen. Ja, natürlich ist es so, der Staat finanziert das hier und über Umwege es wird so getan, als sei das privatwirtschaftlich, aber im Grunde sind diese Unternehmen ja auch anhängig an den Staat und völlig abhängig. Ende Juni, jetzt weiter von Bröckers. Ende Juni 2014 hat Präsident Obama weitere $500 Millionen für die moderaten Rebellen in Syrien bereitgestellt. Während ihre nunmehr nicht mehr moderat genannten, unter der Hand aber akzeptierten Kollegen der islamistischen Terrorgruppe ISIS derweil an der Dreiteilung des Irak arbeiten. Auch diese heiligen Krieger sind Geschöpfe der amerikanischen CIA und des britischen MI6, finanziert von den Feudalregimen Saudi-Arabiens und Katars, deren Pipelines zum Mittelmeer Präsident Assad im Wege steht. Aus diesem Grund müssen wir diesen, obwohl gerade mit großer Mehrheit wiedergewählt und mit seinem Clan seit Jahrzehnten an der Macht, in den Medien als Monster aufblasen, denn nur so wird überhaupt vermittelbar, dass wir, der Westen, dort für Menschenrechte und Demokratie kämpfen und uns dazu mit absolutistischen Monarchen und fanatischen Terrorgruppen verbünden. So wie wir, der Westen, nicht davor zurückschrecken, uns in der Ukraine mit faschistischen Milizen zu vereinen und mit Gewalt einen Putsch durchzudrücken, der zu einem Bürgerkrieg geführt hat. Genau, und hier ist dieser Punkt. Stefan, noch Thilo im Aufwand-Podcast, einfach zu versöhnlich, aber vielleicht eher dieser Einfluss Stefans. Als ich damals das erste Mal reinhörte, 2015 in der Griechenland-Krise, war es mir auch zu versöhnlich, als sie in der deutsche Talkshow kommentierten. Und ja, es ist ja auch logisch, man kann nicht bei jedem Thema so mitmischen, man schaut sich einfach an, was in den Nachrichten kommt. Aber grundsätzlich muss man diesen Bias offenlegen und klar aufdecken. Wenn man die ganze Zeit das konsumiert aus den Massenmedien, dann wird man auch in die Richtung gelenkt, das irgendwie als ja, legitim zu akzeptieren und zu sagen, ja, also es gibt, kritisieren wir hier noch ein bisschen dran. Aber prinzipiell ist ja wohl richtig, dass irgendwie Assad hier noch böser ist als zumindest wir, unsere gegen Merkel, und wir uns eher auf die Seite von Merkel stellen mit ihrer Anti-ISIS-Koalition, wo Trudeau dann aussteigen wollte, und das ist eher noch zu unterstützen als jetzt so ein brutales, autoritäres Regime wie Assad. Was aber einfach ja, die Gewalt, die dort stattfindet, ist Ausdruck ökonomischer Schwäche, dass sich Assad dann mit Russland verbünden muss. Oder wenn er dem Würgegriff des Westens entgehen will, aber dann kommt er halt auf die Abschussliste des Westens, weil dann diese Pipeline nicht gebaut werden kann, zum Wohl der europäisch-amerikanischen Profitinteressen, und dann wird da ein Krieg angezettelt. Und auch also in der Ukraine mit faschistischen Milizen verbündet. Es ist eigentlich undenkbar. Dieser Essay von Foster Wallace, das wird sehr viel zitiert, This is Water, ist ja beliebt unter heutigen Intellektuellen, aber mir hat, ja, ich habe mal gelesen, ganz bisschen, ja, zu banal, zu klar eigentlich, aber völlig richtig, dass der Grundgedanke ist, die Fische schwimmen da und, ja, da kann einem ja schon gar nicht mehr auffallen, da kann man denken, was ist das? Das ist ganz normal, dieses Element hier, das ist gar nicht da, letztlich dieses Wasser, aber doch, schreibt er da, wir müssen es immer wieder vergegenwärtigen, dass das ist dieses Element oder dieses chemische Produkt, das Wasser, das uns hier umgibt, auch wenn es gar nicht mehr auffällt, so wie uns Menschen eben die Luft umgibt. Und ja, das ist einfach das Heroische, das auszusprechen in einer Welt, wo alle anderen das schon so akzeptieren und sagen, Water, Wasser, was soll das sein? Wir schwimmen hier halt einfach so, das ist für, ich sehe nichts, von was redest du da, Wasser? Und genau so ist es hier, man muss es einfach aussprechen, das sind faschistische Milizen, die hier direkt unterstützt werden von der EU, gegen Russland also, die sich ja auch nicht alles richtig machen und den Krieg angeheizt haben, aber ja, wer ist da jetzt mehr schuld? Das ist schon eine relevante Frage. Wer hat mehr Anreiz, wer hat sich da immer mehr und mehr rausgenommen, wie Wolfgang es formulierte, und da ist dann am Ende zur Gewalt übergegangen? Das ist eine gute Frage. Und ja. Deshalb auch in Syrien das wichtig so auszusprechen. Ja, Assad wendet auch Gewalt an, aber was ist die Ursache davon? Die westliche Geopolitik. Die Geopolitik der Staaten, die so potent sind, dass sie nach innen nicht diese Gewalt anwenden müssen, wie bei Assad, wo es dann heißt, er wirft Fassbomben auf seine Bevölkerung. Aber hier ist es nicht nötig, weil wir so stark sind und unsere Interessen, unser Imperium, unsere Einflussgebiete weltweit ausweiten, die sind schon generell so einprogrammiert in die Kapitalmacht, ins Gesetz, dass alle Leute irgendwie ja, nach materiellem Reichtum streben und wir deshalb eine Dominanz ausüben können, weiter über ferne Gebiete. Und gut, aber weiter. Sind wir noch die Guten, wenn wir uns für Freiheit, Zivilgesellschaft, Menschenrechte, Homosexuelle oder Klimaschutz einsetzen, aber auf solche Mittel, Terror, Bürgerkrieg und Drogenhandel und solche Verbündeten, Islamisten, Faschisten und Mafia zurückgreifen? Oder sind wir nicht längst schon die Dummen, die es zugelassen haben, dass diese ehrenwerten Ziele vor einen ganz anderen Karren gespannt werden? Von einem imperialen Moloch, dem es um nichts anderes geht, als seine Macht bis in den letzten Winkel der Erde zu verbreiten. Ein Imperium, das uns seinen permanenten Krieg als Friedenspolitik verkauft, seinen Überwachungsstaat als Freiheit, seinen von Plutokraten dominierten Kongress als Volksvertretung, sein Einparteiensystem mit zwei rechten Flügeln, Klammer Gore Weidel, als Demokratie und sein von Räuberbankiers beherrschtes Finanzsystem als alternativlos? Wäre es nicht an der Zeit, unter Freunden jetzt endlich Nein zu sagen und zu einer Politik, die dieses System mit Gewalt der gesamten Welt aufzwingen will und für ihr Ziel der Full Spectrum Dominance auch nicht dafür zurückschreckt, den Krieg wieder nach Europa zu tragen? Wäre es nicht an der Zeit, die seit 100 Jahren betriebene angloamerikanische Geopolitik, die ein Zusammenwachsen des europäisch-asiatischen Heartlands unter allen Umständen verhindern will, auf den Prüfstand zu stellen? Müsste Old Europe, wie Donald Rumsfeld die Kernstaaten der EU verächtlich nannte, weil sie bei dem imperialen Feldzug gegen Irak nicht so willig mittaten wie gefordert, müssten Deutschland und seine direkten Nachbarn bei einer solchen Prüfung nicht feststellen, dass diese angloamerikanische Politik ihren eigensten Kerninteressen als europäische Nation zuwiderläuft? Müssten sie nicht ein vitales Interesse an Handel, Wandel und friedlicher Koexistenz mit ihren kontinentalen Nachbarn in Russland und China haben? Wären nicht langfristige Abkommen über Rohstoffe aus Russland und Hochgeschwindigkeitszüge von China nach Duisburg für die Zukunft viel wichtiger als geheime TTIP-Verhandlungen über transatlantischen Junkfood-Handel? In wessen Interesse liegt es, die schon begonnene South Stream Pipeline, die Bulgarien, Ungarn, Österreich, Slowenien und Italien mit russischem Erdgas versorgen soll, nicht zu Ende zu bauen? Im Interesse der Energieversorgung Europas sicher nicht, sondern im Interesse der angloamerikanischen Konzerne und des Pentagon, das die Konfrontation und Isolierung Russlands anstrebt. Auch die Idee, dass die Ukraine sich unbedingt mit der EU assoziieren und für NATO-Truppen öffnen muss, ist nicht in Paris oder Berlin entstanden. Ebenso wenig hat die aus Washington betriebene und geförderte rasend schnelle Erweiterung der EU zu einem starken und einigen Europa beigetragen, sondern ganz im Sinne der einzigen Supermacht zu einem verwässerten und streitenden Konglomerat, dessen nicht vorhandene Außenpolitik weniger eigenen Interessen, sondern denen des Imperiums folgt. Wir wissen nicht, inwieweit die Kommissare in Brüssel und die Regierenden in Paris, Berlin oder Rom diese Strukturen durchschauen und wissentlich eine Politik betreiben, die nicht dem Wohl ihrer Bevölkerung, sondern den Weltmachtplänen der USA dient, oder ob sie als Vasallen kaum noch anders können, als den Vorgaben des Imperiums machtlos zu folgen. Wir jedenfalls glauben nach unseren bisherigen Erkundungen des großen Spiels und der Rollen der USA und Russlands, dass es falsch ist, diesen Konfrontationskurs weiterzufahren. Wir glauben auch, dass es falsch ist, die Ukraine mit Gewalt zum Frontstaat dieser Konfrontation zu machen und dass dieser Konflikt weder im europäischen noch im russischen Interesse liegt und sicher auch nicht im Interesse der Ukraine. Die nämlich könnte als blockfreier Brückenstaat sowohl mit der EU als auch mit Russland verbunden sein und ihre multiethnische und mehrsprachige Zerrissenheit als Chance begreifen. Nicht zur endgültigen Spaltung, sondern zur Geburt einer neuen Nation, die aus Hitler und Stalin gelernt hat und ihre Mythen nicht aus Hass auf Russen oder Faschisten schöpft, sondern aus der Vision eines neutralen Brückenstaats, des zusammenwachsenden Kontinents Eurasiens. Ja, das muss ich hier natürlich schon ganz klar zurückweisen. Wiederum diese Gleichsetzung von Hitler und Stalin. Es ist ja andersrum, dass wir aus Stalin lernen sollten, dass wir also da nicht keine Kompromisse eingehen dürfen mit dem Imperialismus. Und dass eben auch das Problem war, Stalin dann nicht, vielleicht nicht mehr auf der Höhe war, nachdem er diese großartige Leistung im Zweiten Weltkrieg geleistet hat, den Krieg zu gewinnen gegen die Faschisten, aber dann ja eben der Niedergang der Sowjetunion begann. Die Frage, dass sie sich nicht mehr ja einfach ideologisch auch nicht mehr behaupten konnten gegen den Westen, der damals schon so aggressiv heranrückte und diese Blockbildung überhaupt erst vorantrieb. Aber ja, das ist hier etwas, das ist ja alles so optimistisch, ja, so und so kann das gehen. Bla 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 bla. Aber ja, wie auch immer. Das meinte ich, das ist etwas zu optimistisch. Sondern man sollte es ganz klar sagen, ja, es ist, moralisch eben zu befürworten, dass sich vor allem diese Länder wie Russland losmachen vom Westen und sagen, okay, wir haben es versucht, wir haben es im Guten mit euch versucht, aber es gibt dann nichts. Flassbeck beschrieb, die wirtschaftlichen Doktrinen zielen darauf ab, diese Länder in Sklaverei zu halten, dass die einzige Lösung für ihre Bürger ist, zu emigrieren in den Westen. Aber das kann ja nicht für alle eine Lösung sein. Also wir haben es versucht, aber jetzt müssen wir wirklich Schluss machen damit und vielleicht wieder zurück zum Kommunismus, einfach diesen Schluss ziehen. Es war falsch, aus Stalin dann diesen Schluss zu ziehen. Er sei irgendwie so ein Tyrann gewesen, wie das Khrushchev dann gemacht hat und dann dieses revisionistische Geschichtsbild aufgekommen ist in der Sowjetunion selber, dass nicht mehr über die Verdienste Stalins geredet werden konnte, bis zum Ende der Sowjetunion dann eigentlich das so ein Tabu war, ein ambivalentes Thema. Oder zumindest Hax, das so beschrieb für die DDR. Also das war der grundlegende Fehler in der Geschichtsbetrachtung. Stalin hat auch nicht alles richtig gemacht, war auch gewalttätig, aber ist grundsätzlich ein anderer Kontext, in dem er agierte. Grundsätzlich das Richtige, was er vertrat, im Gegensatz zu dem US-Imperium. Ja, gut. Dann an der Stelle muss ich dann wahrscheinlich Schluss machen. Und hier kurz nochmal. Das liefert eigentlich, hier gibt es noch eine gute Stelle, die ich vorlesen muss, weil das liefert die Verbindung zu meinem eigenen Text. Vom Anfang, wie es hieß, ja, der Westen hat es nötig, die Künstler des Ostens zu ködern, ihnen zu sagen, ja, mit hartem Geld bezahlen wir euch, damit ihr hier schön aufschreibt, was gibt es Schlimmes an der Sowjetunion. Und so ist es irgendwie logisch, dass sie dann dagegen nicht bestehen konnte. Lese ich hier einfach mal vor. Unter Lebeds Führung, irgendwie so ein CIA-Mann, wurde in New York eine Art Kulturprogramm gestartet. Die CIA gründete dazu eine private Organisation namens Prolog Research Corporation, die ukrainische Zeitungen und Bücher veröffentlichte sowie Radioprogramme produzierte. Parallel wurde eine Außenstelle in München namens Ukrainische Gesellschaft für Auslandsstudien geschaffen, wo die meisten Prolog-Veröffentlichungen entstanden. Prolog bezahlte eine ganze Reihe von ukrainischen Schriftstellern im Exil, von denen die meisten nichts vom CIA-Hintergrund der Organisation wussten. Die schönen Künste wurden zur Propagandawaffe. Das CIA-Programm unterstützte in den 70er Jahren sogar Ausstellungen ukrainischer Kunst in den USA, wobei der Schwerpunkt auf Arbeiten von Dissidenten lag, die in der Ukraine verboten waren. Ein erst kürzlich freigegebener CIA-Bericht zu Prolog und der Gesamtoperation Aerodynamic von 1972 erklärt den Zweck des Ganzen in offenen Worten. Dieses Projekt unterstützt die Dissidenten unter den Intellektuellen der Ukraine, von denen die meisten unter 40 Jahre alt sind, durch politische, moralische und materielle Hilfestellung, indem es die Untergrundliteratur der Dissidenten veröffentlicht. Diese Schriften werden unter den Intellektuellen im Westen bekannt gemacht, aber vor allem in die Sowjetunion eingeschleust in Form der politischen Monatsmagazine und ausgewählter politisch-literarischer Werke des Projekts. Besonders hervorgehoben wird im Bericht das in München erscheinende programmeigene Magazin Suchasnist, Modernität. Eine Literaturzeitschrift, die großes Ansehen in Emigrantenkreisen genieße und von der Sowjetunion stark angegriffen werde. Der Bericht erwähnt auch die Genehmigung des Projekts durch das sogenannte 40-Committee, das zu der Zeit unter dem Vorsitz von Henry Kissinger stand und das sämtliche verdeckten Operationen beaufsichtigte. In den 60er und 70er Jahren beeinflusste Prolog eine ganz neue Generation von Ukrainern, die weder ahnten, dass die USA der Zahlmeister vieler ihrer Ideengeber waren, noch wussten, dass diese Unterstützung ihres nationalen kulturellen Selbstbewusstseins nur ein Mittel zu einem größeren imperialen Zweck sein sollte. Lebed setzte sich 1975 zur Ruhe, blieb aber weiterhin Berater von Prolog. Bis in die 90er Jahre hinein wurde er von der CIA vor Ermittlungen durch das Justizministerium wegen seiner Nazi-Kollaboration geschützt. Noch 1992 erklärte die CIA auf Anfrage, es seien keinerlei Akten zu Lebed auffindbar. Er starb 1998. Ende der 70er Jahre weitete Zbigniew Brzezinski, damals Nationalsicherheitsberater von US-Präsident Jimmy Carter, das Programm weiter aus, da er von dessen Erfolg überzeugt war. Sein familiärer Hintergrund spielte wohl ebenso eine Rolle. Brzezinskis Vater, ein polnischer Diplomat, war selbst im Gebiet der späteren Ukraine aufgewachsen. In den 80er Jahren wurde das Programm auf weitere Nationalitäten innerhalb der Sowjetunion ausgedehnt und galt letztlich als eines der erfolgreichsten dieser Art für die CIA. Parallel wurden die Projekte zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung organisatorisch auf neue Beine gestellt. Nachdem die Watergate-Enthüllungen in den 70er Jahren auch zur Aufdeckung vieler illegaler CIA-Operationen im Ausland geführt hatten, waren die Kompetenzen des Geheimdienstes von Präsident Carter stark eingeschränkt worden. Als Ronald Reagan 1980 im Weißen Haus einzog, überlegte man dort, wie man diese neuen gesetzlichen Beschränkungen umgehen könnte. Reagans Wahlkampfmanager, der spätere CIA-Chef William Casey, verfiel dabei auf die Idee, die verdeckten Programme zur Meinungsbeeinflussung in eine offizielle Stiftung zur Demokratieförderung auszulagern. Dazu schuf man 1983 eine seltsame Hybridstruktur namens National Endowment for Democracy, NED. Diese nationale Stiftung für Demokratie wurde offiziell vom Parlament gegründet und vom Außenministerium finanziert, firmierte aber formell als private, überparteiliche und gemeinnützige Stiftung. Diese Konstruktion ermöglichte es, ausländische Organisationen zu unterstützen, ohne dass die US-Regierung direkt Gelder überwies oder in Haftung genommen werden konnte. Zugleich behielt die CIA über Mittelsmänner ihren Einfluss. Die Washington Post schilderte 1991 in einem euphorischen Artikel diesen Wandel hin zu mehr Offenheit. Wir leben jetzt im Zeitalter der offenen Aktion. Die große demokratische Revolution, die in den vergangenen Jahren über den Globus fegte, war ein Triumph der offenen Aktion. Die alten Veteranen der CIA haben eine Generation lang von dieser Art weltweitem antikommunistischen Putsch geträumt. Doch als es dann passierte, geschah es im Offenen. Es gab keine geheimen paramilitärischen Armeen und fast kein Blutvergießen. Genau hier auch wichtig, das ist auch ein Punkt, den man den Kommunisten zugutehalten kann. Immerhin, dass ja, andererseits kann man es auch so sagen, sie hätten mehr an der Macht festhalten können, aber klar, Gorbatschow war dann auch ideologisch einfach kein Kommunist mehr, kein marxistische Basis mehr vorhanden. Immerhin konnten sie es so ermöglichen, dass friedlich dann die Auflösung vonstatten ging, was im Imperialismus leider nicht so leicht möglich sein wird, da müssen wir uns ganz hart drauf einstellen, diese Leute, die Elite hierzulande, die herrschende Klasse wird mit Zähnen und Klauen daran festhalten an der Macht und das wird nicht so ablaufen wie in der Sowjetunion, aber das darf uns nicht davor zurückschrecken lassen, dass diese Revolution zu machen ist. Als Schlüsselelemente in der Verschwörung erwiesen sich Telefone, Fernseher und Faxgeräte. Im hellen Tageslicht konnten die Vereinigten Staaten und ihre Alliierten Dinge erreichen, die im Verborgenen undenkbar gefährlich gewesen wären. Der Zahlmeister offener Operationen ist die Nationale Stiftung für Demokratie, eine quasi private Gruppe, die von Carl Gershman geleitet und vom US-Kongress finanziert wird. In den späten 1980er Jahren organisierte sie offen, was einst unaussprechlich geheim war, Geld an antikommunistische Kräfte hinter dem eisernen Vorhang zu verteilen. Wer die Liste der Empfänger von NED-Geldern liest, ein öffentliches Dokument, der unternimmt zugleich einen Streifzug durch die Geschichte der Demokratiebewegung. In der Tschechoslowakei begann die Stiftung 1984 damit, demokratische Kräfte zu unterstützen. In Ungarn startete die Förderung 1986. Dazu gehörte Hilfe bei den Wahlen sowie Geld für Ungarns erste unabhängige öffentliche Meinungsumfrage. In Rumänien und Bulgarien unterstützte die Stiftung neue Zeitschriften intellektueller und andere Hilfsmittel der Demokratie. Die Stiftung war auch in der Sowjetunion aktiv. Sie gab Geld an sowjetische Gewerkschaften, an die liberale interregionale Gruppe im Parlament, an die ukrainische Unabhängigkeitsbewegung und an viele andere Projekte. Die verdeckte Finanzierung wäre, falls enthüllt, der Todeskuss für diese Gruppen gewesen. Die offene Finanzierung war, so scheint es, ein Geburtshelfer. Sehr interessant, Sie sagen. Also das war völlig im Offenen und nur dadurch erfolgreich. Nicht so eine Geheimdienstaktion, sondern ein ganz offenes, privates Unternehmen firmiert hat das, obwohl es direkt der US-Regierung untergeordnet war. Und ja, die Russen haben sicher auch ihre Operationen, aber grundsätzlich kann man sagen, es ist einfach mehr Kapitalmacht im Westen vorhanden. Sie sind da deshalb noch profitgieriger, noch zynischer und auch korrupter, ganz klar muss man das so sagen. In Südamerika gibt es auch Korruption, aber generell gibt es da ja nicht so einen großen Kuchen zu verteilen wie hier zu Lande, wo das Kapital ist, und deshalb gibt es da auch viel Korruption, immer wieder mit den Politikern, Drehtüreffekten. Und ja, weiter. Noch kurz von Bröckers jetzt wieder. Das war ein langes Zitat jetzt von der Washington Post. Beflügelt von ihrem Erfolg hat die Net in den 25 Jahren seit dem Mauerfall konsequent weiter ihr Geld verteilt und Netze der Einflussnahme geknüpft. Der Jahresetat beträgt ca. 100 Millionen Dollar. 2012 ließ die Stiftung laut Jahresbericht 3,4 Millionen davon zur Demokratieförderung in die Ukraine fließen. Die Größenordnung scheint konstant zu sein. Aktuell listet die offizielle Webseite der Net mehr als 50 geförderte Einzelprojekte in der Ukraine auf, die sich auf derzeit 2,8 Millionen Dollar summieren. Im Durchschnitt erhält jeder der unterstützten lokalen Vereine und Verbände somit etwa 50.000 Dollar pro Jahr. Gut, dann zählt auf, was waren das für Gruppen, die sollen die Marktwirtschaft entwickeln, Geschäftsklima verbessern. Ja, ein Witz, wie wir da gesehen haben bei Flassbeck, dass da keinen wirtschaftlichen Aufstieg gab, weiterhin eine Oligarchie. Aber gut, es geht also eher darum, weiterhin antirussische Ressentiments zu sehen oder ja, weiterhin wie auch immer. Also Mykola Lebed, das war anscheinend auch ein ukrainischer Nazi-Kollaborateur, der dann später für die USA gearbeitet hat. Ebenso wie Bandera, der dieser Volksheld ist, Lebed weniger bekannt. Nun gut, aber ich glaube, also das reicht dann auch. Dieses Werk kann man sich nochmal anschauen, aber ist jetzt auch, es ist alles bekannt. Es ist das Gute, wie Marlon Kurz schreibt, das einzig Gute am herrschenden Pluralismus, dass wir der Bourgeoisie auch noch die Produkte, die Bücher verkaufen können, in denen wir ihnen ihre zukünftige Abschaffung ankündigen. Und so ist es aber ein bisschen am Thema verfehlt, wenn man wie Matthias Bröckers ja immer noch auf diesem demokratischen Pfad ist, aber ja trotzdem schon deutlich weiter in seinem Denken ist als solche Podcaster, die ich heute nochmal so hart dran nahm. Aber trotzdem hält er ja auch daran fest, irgendwie das mit der Demokratie. Und ja, es muss aber darum gehen, zu sagen, okay, diese Länder können sich erstmal für sich selbst entwickeln, wir wissen es auch nicht besser, wir wissen nicht mal für uns, was eine richtige Regierungsform ist. Dieses System ist bankrott, vor allem in den USA, dieses Plutokratensystem. Sogenannte Volksvertretung ist der Kongress, aber ja, das habe ich ja alles abgehandelt, das ist ja bekannt jetzt, das ist der Machthaber, das ist ein diktatorisches Regime und so weiter, da muss man nicht mehr viel dazu wissen, sondern nur noch sich fragen, wie stürzen wir das, wie kommen wir dahin, uns unabhängig zu machen. Ja, aber Bröckers ist eben auf diese, ja, ist ja aber auch verständlich irgendwo. Irgendwo komme ich dahin zurück, diese Frage, dass man im Ausland gelebt hat, dass das so etwas Wunderbares ist und man so erst den Blick auf die Welt gewinnen kann, dass wir nicht darauf hoffen sollten, in Russland soll jetzt eine demokratische Opposition zu Putin entstehen, sondern zu überlegen, ja, das ist ihre Entscheidung, wie sie sich regieren lassen. Und also sich da noch einzumischen mit einer westlichen Hybris ist einfach geschichtsvergessen. Dann hat man wirklich die letzten 70 Jahre geschlafen, hat nicht mitbekommen, was dieser Westen eigentlich für eine materielle Politik macht, die er so aufbauscht mit den Citoyen-Werten, die im blauen Himmel schweben, das Theoretisierende, ja, wir kämpfen für die Demokratie, aber gut. Ja, ich muss hier wirklich zum Schluss kommen. Bin hier, habe mich leer geredet, denke ich mal. Kurz, noch eine ganz kurze Notiz von Flashback, die aus einer Serie, die eben weiterging noch mit dieser Serie über Osteuropa, wirtschaftliche Unterentwicklung dort seit 1990. Hier kurz noch ein kleines Zitat, wiederum auf Englisch. The West did not know what to do with the end of the Cold War in 1989. It wanted and made money from it. What kind of Cold War do we want to fight now? One between commodity producers and their customers? One between the privileged who have always been privileged and those who never will be under the current rules of the game? We already have this war within our own countries. Do we want to intensify it again on the international level, where the privileged have always won so far, instead of finally following our own centuries-old slogans about equality and equal rights? Sehr schön, genau, das mit der französischen Revolution. Die eine Kolumbianerin, die ich erwähnte, die Freundin, meine Freundin, sie kam eben darauf zu sprechen, ja, da, sie war dann auch ganz agitiert irgendwie, als sie über die Politik sprach, generell einfach zu so einem Rundumschlag ansetzte über Politik, und das fand ich so schön, das beweist irgendwie, dass man in diesen Ländern sich schon ein bisschen freier gemacht hat von den sonstigen Grundannahmen des Westens. Aber eben, was ich da anprange an ihr, diese, dass sie den Marxismus damit gleichsetzt zu sein, das ist auch irgendwie autoritär, wie das den Leuten eingepflanzt ist. Aber anders wird es eben nicht gehen, sage ich, diese Grundwerte der französischen Revolution dann durchzusetzen. Und was sie aber sagte, was sehr gut war, dass ja so viele Leute sind dafür gestorben. Für was dann, wenn wir es heute nicht mehr weiterverfolgen wollen? Dieses Projekt mit Ideen der Gleichheit und Brüderlichkeit, die dort geboren wurden. Aber wenn wir heute einfach sagen, der Staat, der privatisiert alles, der zieht sich zurück, der sagt den Leuten so, ja, wir brauchen dich, du brauchst uns gar nicht mehr, du wirst schon allein zurechtkommen. Aber dann sagt sie, warum sollen wir da noch Steuern zahlen? Also man soll Steuern zahlen, aber vom Staat nichts mehr erwarten, das ist doch paradox. Deshalb muss man auf die Straße gehen, muss da kämpfen für mehr soziale Gerechtigkeit, einen Wandel. Und dass diese alten Prinzipien endlich verwirklicht werden in unserer heutigen Welt. Aber da hat sie sehr feurig geredet, aber das ist eben auch ähnlich wie bei Brückers dann wieder dieses antikommunistische Ressentiment, zu sagen, ja, ich will mich ja auch nicht zu den Kommunisten bekennen. Aber das ist dann sehr schade, wenn man so rangeht, dann desavouiert man eigentlich das herrschende westliche System, den Diskurs, die Kommunikation hat man dadurch scheinbar widerlegt, aber dann will man auch noch diejenigen widerlegen, die materiell mal ein anderes System aufgebaut haben, das sich gegen diesen Westen richtet oder sich nicht von ihm vereinnahmen lassen will, dann macht man eigentlich alles falsch, ist meine Aussage. Das ist halt schade, dann reißt man das wieder ein, was man da aufgebaut hat. Weil das wäre genau die Drohung, nämlich wie wir heute den Klassenkampf führen können, dass wir es auch so machen wollen wie die Bolschewiki, weil sonst ist das nur heiße Luft, die da produziert wird. Dann sagt man ja, innerhalb dieser demokratischen Planken, da gehen wir mal schön auf die Straße, ne? Gehen wir mal schön spazieren. Wenn George Bush wieder einen Krieg anfängt mit 1 Million, die er da niedermetzeln will, dann können wir immerhin, ja, können wir hier sagen, das ist ja nicht rechtens, was du da machst, ne? Aber egal, zu einer Reflexion bei den Machthabern führt das dann nicht, aber immerhin. So kann es nicht gehen. Wir müssen auch eine Drohung aussprechen, auch sagen, ja, auch wenn es da Gewalt war und Gewalt gab und Dinge, die schlecht gelaufen sind in der Sowjetunion, müssen wir uns doch dazu bekennen und sagen, das ist das, was wir wieder einführen oder zumindest daran orientieren wollen. Und die Leute, die damals besonders gezielt Gewalt erfahren haben, wie die Kapitalisten, die Klasse der Ausbeuter, die sollten auch davor zittern. Das ist ja auch genau diese Waffe, die wir denen jetzt schon in vorrevolutionären Zeiten an den Kopf werfen wollen, dass wir sagen, Stalinismus ist das, was wir einführen wollen. Und dafür, das ist auch gut, dass ihr zittert und deshalb auch, ja, vielleicht jetzt noch diese Profite umso schneller zusammenraffen wollt, weil ihr merkt, irgendwann kommen diese Stalinisten wieder, die ja, unsere eigene Weltordnung, unsere eigene Welterzählung, die verliert an Traktion. Ja, Europa kann auch so beherrscht werden, die geistig Schwachen in Europa, klar, die können sich nicht befreien, aber ja, global gesehen, irgendwie verlieren wir an Traktion. Und ja, deshalb vor allem wichtig, sich auf diese Länder zu richten, Kolumbien, aber da das auch offenzulegen, wie man auch da ja noch beherrscht ist, dass es ein sehr konservatives Land ist. Und paradoxerweise, um in die Zukunft zu kommen, müssen wir uns zu den alten Ideen bekennen. Denn wenn wir uns davon auch distanzieren, dann betonieren wir dieses heutige System ein, weil scheinbar stimmen wir dann ja auch zu. Also es ist schon besser, so sich mal auf diese bundesrepublikanische Verfassung, die Demokratie zu besinnen, als etwa auf den Kommunismus. Nein, es heißt nicht eins zu eins das nachmachen, sondern Kommunismus als den Grundpfeiler der Gesellschaft zu nehmen, wie heute eben diese liberalen Werte, diese Demokratie, diese Freiheit des Stärkeren immer als der Grundpfeiler genommen hat. Und mit diesen Worten muss ich dann, glaube ich, wirklich enden. Mein Gott, also ich bin nicht zufrieden, kann ich auch ganz gleich anmerken. Es ist eine Bemerkung noch dazu. Martin Sonneborn hat dieses Buch rausgebracht, Das Manifest, und da steht irgendwie drauf, ja, vorne drauf steht dann kommunistische, aber durchgestrichen. Also das ist genau dieser Fehler, den ich hier anbringen will, von Bröckers auch, und von der Kolumbianerin, dass du rangehst, wie Sonneborn im Europaparlament sitzt und da siehst, was das für ein ausbeuterisches, diktatorisches System ist, das sich auch nicht reformieren wird lassen, wie dann Systemtheoretiker glauben, das ist irgendwie das, was ich, ja, alles ganz klar mit Checks and Balances, so soll die EZB noch gewählt werden und demokratisch ist es irgendwie reguliert, wie die EU-Kommission über 1000 Ecken und so weiter. Also da ist gar nichts so, das sieht Sonneborn dann sehr viel realistischer als Stefan, aber dann so ein Manifest zu schreiben und da kommunistisch durchzustreichen, das reißt es ihm mit dem Arsch schon wieder ein, was man sich da aufbaut, was da Schönes drinstehen kann im Manifest. Mag sein, dass da wichtige Sachen drinsteht, aber wenn man dem Gegner, dem Feind, dem Klassenfeind der Bourgeoisie das schon zugesteht, dass man sagt, ja, ihr habt ja irgendwie gesiegt, materiell und ideologisch, ich gestehe es euch schon zu, ich will mich nicht mehr zum Kommunismus bekennen. Wir müssen das jetzt rausnehmen, wir müssen sagen, ja, beide Seiten brauchen wir nicht mehr. Das eine, der Marktradikalismus, Freihandel überall, den wir uns frei bomben, das ist auch falsch, aber Kommunismus, das ist irgendwie auch nicht das Richtige. Da macht man leider schon den entscheidenden Fehler. Und das will ich hier nur sagen, um hier die Kommunisten ganz klar zu bilden. Die anderen, ja, die können ja weiterhin ihre Fehler machen. Und das ist ja auch logisch, dass die meisten nicht auf diese marxistische Vernunftposition, wie es da hieß, kommen wollen. Aber für die, die dahin kommen wollen, müssen wir halt schon diese Begriffskämpfe führen und sagen, nee, das kann nicht gehen. Wir sind so einfach tausendmal stärker, wenn wir uns auch auf diese historischen Mächte, Gewalten und staatlichen Autoritäten beziehen oder sogar noch existierende wie China, als wenn wir uns von denen auch distanzieren. So wie wir uns natürlich vom herrschenden hiesigen System und von der Elite distanzieren müssen. Genau. Und damit kann ich dann wirklich sagen, das war's dann. Ich schaue hier noch kurz nur, ob ich hier ein Liedchen finde. Ja, ich bin heute erschöpft. Ich muss dann wirklich zu einer fröhlicheren Folge auch kommen nächstes Mal. Ich hatte jetzt einige Mal den Eindruck, das war nicht so fröhlich. Es hat, ja. Dass heute aber so eine lange Folge ist, kann ich vielleicht das eine spielen. Lose Yourself von Eminem. Darum geht es ja beim Podcast nicht selbst zu verlieren. Und wie es in Folge 49 von Eminem hieß, das spielte ich dann zum Ende, hat auch mit 9-11 zu tun, was ich da erwähnte. Till I Collapse, hier ist dieses Lied und die Folge, so auch die Hochhäuser, die kollabiert sind. Und darin kommt, glaube ich, das wunderbar zum Ausdruck. In diesem Lied, this is your moment, your chance, don't squander it, you may never get it again. Also irgendwie, man soll darin leben. Diesen Moment, in dem er auf der Bühne steht und singt und so mit der Masse vereint, die sich seine Kunst aneignet, anhört, den soll man einfach genießen, sagte der, und vielleicht kriegst du das nie wieder. Und so auch beim Podcast habe ich immer dieses Gefühl. Ja. Dass ich nicht widerstehen kann, dass Ja, das ist einfach meine Kunst, aber. Ja. Aber jetzt dieses andere Lied über das Rappen, über so ein Rap-Battle, das auch von aus diesem Eminem-Film, was darin vorkommt. Sehr schöner Film, 8 Mile heißt er. Dann viel Spaß mit diesem Outro und dann bis zum nächsten Mal bei Tischlein Deck dich.